Sperrgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 270, heute mit Felix.
Berliner Luft.
Felix.
Stuttgarter Luft.
Und Markus.
Bester kölscher rheinischer Regen.
Also wir haben Schnee, mein Name ist Ingo, hi.
Bei hier hallo schneit's. Ingo.
Hallo, ich genau, also Berliner Luft kommt, eigentlich geben wir die Luft nach Berlin. Das heißt also gerade schneit's bei uns und nachher schneit's noch in Berlin. Also eigentlich ist es dann Brandenburger Luft sozusagen.
Wir kaufen das immer in Flaschen und es hat irgendwie 20 Umdrehungen oder so und ist Alkohol.
Also, nee, die Luft, die ich eratme, hat keine 20 Umdrehungen. Hä?
Was ist das für Luft? Ist ja dann flüssig. Macht ja gar keinen Sinn.
Ja, das hast du gut erkannt. Berliner Luft ist Fische. Ein Likör.
Ja. Willst du jetzt gleich zum Blast for the Past
kommen?
Wir
dann gleich
dann muss jemand gleich mal diese Kombination drücken.
Hier so. Dieses Ctrl-U
ah,
oder so.
Ah, scheiße.
Dann können wir mit Blast from the Past anfangen. Und dann hier, genau, Berliner Luft ist dieses Likör-Ding. Und wir hatten vor Jahren, letztes Jahr, vielleicht auch schon vorletztes Jahr, hatten wir so eine Sendung, so mit Alkohol. Und
das kann ich mir nicht vorstellen.
Haben wir darf
ich niemals
einmal,
Alkohol trinken?
Don't
drink
Jahr?
And podcast.
Keine Ahnung, jetzt verstehe ich auch nicht, dieses Alkohol. Auf jeden Fall gibt's das wohl. Und da habe ich das letzte Mal wohl dieses Berliner Luft getrunken und jemand hat gesagt, und jemand ist Schmidtlauch, dass dieses Berliner Luft voll gut ist mit Soja-Vanillemilch. Dann
ekelhaft.
Ja.
Sag, musstest du es ausprobieren?
Dann musste ich das natürlich ausprobieren und ich muss sagen, weiß ich nicht. Kann man wohl machen,
es sieht dann wahrscheinlich lustig aus, aber das ist, glaube ich, das Einzige, was zählt,
oder? Es sieht nicht mal lustig aus, ist einfach lame. Also es ist halt einfach, sieht halt aus wie Milch.
Grüne also, Milch wenigstens.
Was habt ihr mit der restlichen Soja-Vanillemilch gemacht?
Ich habe sie getrunken. Soja-Vanillemilch an sich so, kann man machen, ist ganz gut. Spricht nichts gegen, aber ich sehe jetzt nicht so, warum man das mit Berliner Luft mischen sollte.
Und die Berliner
Luft, die restliche hast du auch so getrunken?
Einfach so? Nee. Aber nee. Kann ich ja, also, was nicht ist, kann ja
kann
noch
man
werden.
Noch über die Zeit verteilt.
Ja.
Ja.
Nö, gab's jetzt irgendwie keinen guten Anlass für, aber könnte man natürlich einfach so tun. Genau.
Okay.
Was man,
also du kannst es nicht empfehlen.
Nee, ich empfehle, also, kann man machen, ich verstehe nicht, warum man es tun würde.
Also kannst du es nicht empfehlen, das ist quasi die Definition von ich kann es nicht empfehlen.
Weiß ich nicht, wenn ich es nicht empfehlen kann, dann impliziert das ja auch irgendwie so, dass es so ein bisschen eklig ist.
Nee,
wenn du es nicht empfehlen kannst, heißt es einfach nur, dass es dich nicht überzeugt hat.
Ja, gut.
Sonst würdest du davon abraten. Ja?
Genau, ah, ich sehe.
Genau, du kannst es nicht empfehlen, du kannst aber, ja. Genau, du musst auch nicht zwangsläufig davon abhängen.
Die Nährgewitters kleine Sprachschule.
Ja, genau.
Ja.
Man kann Willkommen es machen, bei. Muss man aber nicht.
Genau. Ja. Aber alles, was man machen kann, muss man eigentlich machen, weil man es kann.
Kannst halt machen.
Nee, du musst nicht alles machen, nur weil du es kannst. Du könntest ja zum Beispiel auch irgendwie ein Dach runterspringen, aber du musst nicht.
Aber du kannst und darum musst du eigentlich fast.
Nee.
Also ich finde, die Formulierung, du kannst das machen, beinhaltet, dass man unbeschadet da rausgeht.
Das ist jetzt
also wenn man
schon
kann,
ein
dann geht das. Und wenn man halt, wenn man etwas nicht kann und es trotzdem macht, dann hat man hinterher eine Verletzung oder.
Aber es gibt doch diesen, es gibt doch diesen netten Sticker, kannst du schon dann machen, ist er halt kacke. Also von dem her, man muss nicht alles machen, weil man es kann. Manche
halt
Sachen
Kacke,
sind
ja.
auch einfach doof, wenn man sie macht. Oder man lässt sie einfach, weil es ist total bescheuert.
Ja, der springende Punkt ist wahrscheinlich, was man als kann definiert. Also kann, es geht rein physisch, okay.
Oder kann als Stadt, muss man halt schauen, was bedeutet. Ja.
Oder
kann
Kant,
als können.
Vielleicht auch Kant als Philosoph. Also ich meine, die Möglichkeiten
sind endlos.
Kann man machen. Kant man machen.
Ich glaube, wir machen weiter.
Ich glaube, ja. Also, macht, was ihr wollt.
Ich glaube, wir können weitermachen.
Ja. Macht, was ihr wollt. Und wir machen weiter. Und zwar mit Heroku. Hier, wir hatten das letzte Mal in Sendung, vielleicht auch Off-Sendung darüber gesprochen, dass es diese Heroku uns angeschrieben hat und gesagt hat, ah, ist alles kaputt.
Nein,
erst wir haben uns ein schlechtes Gewissen gemacht.
Erst demnächst, genau. Und zwar hatten wir irgend so ein Heroku 16 wohl eingesetzt und der Marc hat das irgendwie mal auf dieses Heroku 20 geupdatet und jetzt ist wohl alles besser und schöner und keine Ahnung.
Aber keiner weiß genau, was das bedeutet eigentlich.
Ja, wahrscheinlich 2016. Heroku
vermutlich,
Stack 2016 haben wir bisher benutzt und der wird halt abgeschaltet und jetzt mussten wir halt updaten.
Ja, genau. Aber was bedeutet das? Also was bedeutet Heroku Stack?
Keine Ahnung.
Ist doch völlig egal. Das Cloud.
Vielleicht, ja.
Aber warum fragen die uns dann überhaupt, wenn es einfach, wenn es Cloud ist? Das ist ein Quatsch.
Aber offensichtlich mussten wir ja irgendwas machen, damit es geht. Also ja. Sie konnten es nicht für uns machen.
Genau. Schalter machen.
Nee, die wollten es nicht für uns machen, bestimmt wegen so. Bestimmt.
Ja, es könnten vermutlich halt Dinge kaputt gehen, nehme ich jetzt mal an. Aber bei unserer kleinen App, die halt irgendwie keine Plattform-Dinge wirklich benutzt und nur ein bisschen Web baut, war das vermutlich egal, würde ich jetzt raten. Und der Marc hat wohl irgendwo auf den Knopf gedrückt und jetzt ist es Heroku 20. Ja,
ist besser.
Nehmen wir mit, wenn ihr
abgeschaltet.
Wenn ihr Probleme habt, dann schreibt es in die Kommentare oder in die GitHub Issues. Aber ich denke, das
Downgrade
funktioniert
können wir
einfach
nicht mehr machen.
Genau, und wir werden nicht abgeschaltet, was ziemlich praktisch ist.
Glück gehabt.
Es geht
aber
auch kein Downgrade
mehr. Ist in diesem Stack 20.
Ich weiß auch nicht, was das für Features sein sollen, die irgendwie Heroku-Stack abhängig werden.
Das sind irgendwelche Ruby-Versionen, die du haben kannst, glaube ich, oder die du eben nicht haben kannst, irgendwelche Python-Versionen, die du benutzen kannst oder nicht benutzen kannst.
Ist das so? Aber wir konnten ja auch mit dem alten Stack wohl irgendwie Ruby 3.0 benutzen und ich meine, viel neuer geht irgendwie nicht.
Ja, aber du konntest verwenden. Ja, 2.6, 2.7, 3.0.
Ja.
Und JRuby 1.7 ist zum Beispiel nicht mehr im Heroku Stack 20 vertreten.
Das
Ruby
wirklich 223 traurig, wenn man so alten
ist
Scheiß benutzen will.
Ruby 223 ist auch nicht mehr im Heroku Stack 20 vertreten. Also sie haben halt einfach ein paar Sachen deprecated, die wir Gott sei Dank nicht verwenden. Ja, also oldest supported Ruby Version in Heroku 20 ist Ruby 258.
Ist das eine gute Version?
Das ist eine alte Version.
Das ist schon ziemlich alt, aber wie gesagt, das wäre die älteste, die jetzt in dem Stack noch drin ist wohl.
Aber diese Version bezeichnet ja wohl auch das Base-Image. Und wenn ich das richtig sehe, war das Problem einfach, dass wir mit der alten Version auf dieses alte Base-Image gegangen sind und sie gesagt haben, das nehmen wir nicht mehr in Produktion, das schalten wir dann ab.
Genau. Irgendwie so. Und jetzt haben wir halt das neue Base-Image, aber für uns ändert sich irgendwie nix.
Weil du ja ab und zu unseren Stack schön pflegst und immer die neuen Sachen reintust, von dem her.
Ich mag da immer wieder mal, ich ziehe immer wieder mal die Ruby-Version hoch und update unsere Dependencies gelegentlich so auch.
Ein großer Dank an den Felix, an den Liebling dafür.
Bitte.
Dass er unseren Stack up-to-date hält, genau.
Ist irgendwie noch das Einzige, was ich so immer mal wieder in Ruby hacken kann. Von dem her beklage ich mich da nicht. Damit wären wir dann auch schon bei, ich habe wieder mal Stack hochgezogen, weil jemand gesagt hat, ja, unsere Tests irgendwie auf, und jemand ist Ingo in diesem Fall.
Ich habe was gemacht und dann habe ich mal reingeguckt und habe gedacht, warning, don't do this, what? Hä, warum, wie, machst du Tests, die nicht funktionieren? Hä, dann lass es.
Ja,
genau, Tests deaktivieren, so einfach.
Genau, wir haben ja auf dieses GitHub Actions gewechselt für Testing und da im Log stand dann ganz viel so, ja, dieser Request ging jetzt nicht, du solltest den vielleicht mal mocken und ein Webmock aufsetzen dafür. Und es sah halt echt ein bisschen so aus, als würden irgendwie keine Tests richtig funktionieren, genau. Aber das Resultat war halt irgendwie trotzdem so, ja, alle Tests sind erfolgreich gelaufen. Ich habe dann mal ein bisschen reingeschaut, stellt sich halt raus, wir haben ja irgendwann letztes Jahr dieses Chapters-Feature ist ja mal dazu gekommen. Und dieses Chapters-Feature macht halt einen Request, einen Get-Request auf den downloads.binärgewitter.de, wo halt unsere Chapters.txt-Files liegen. Und er probiert halt einen TXT-File von da runterzuladen. Und das probiert er natürlich auch in Tests. Und in den Tests, wo wir halt Webmock einsetzen, schlug das dann fehl, weil wir halt kein Stub aufgesetzt haben, der dann irgendwas zurückgibt. Und das habe ich jetzt gefixt. Und ich habe auch noch gesehen, im Log hat man ganz viele Fehlermeldungen bekommen, wenn für die alten Sendungen zum Beispiel, wo wir halt noch keine Chapters hinterlegt haben, hat er halt trotzdem versucht, obwohl er eigentlich wusste, dass er keine URL hat, hat er halt trotzdem versucht, keine URL runterzuladen, was halt auch einen Fehler gibt. Was er zwar irgendwie diesen Fehler in einem Try-Catch fängt und dann halt loggt, aber wir hatten halt ganz viele Logs, die einfach gesagt haben, ja, hier hast du halt irgendwie eine leere URL in die Funktion reingesteckt und das geht halt nicht. Diese Dinge sind jetzt gefixt und das, was weiteres, was ich gesehen habe, wir benutzen diesen Stupid-Formatter, der uns
sich dumm an.
Der Dinge formatiert und stellt sich raus, den habe ich schon Dezember 2019 mal gefixt und Pull-Request gemacht und der Typ hat halt einfach nie auf Merge geklickt und darum ist der Pull-Request jetzt halt immer noch offen und auch überraschend mit Ruby 3.0 ist das Zeug von 2.6 und 2.7, was da deprecated wurde, halt immer noch deprecated und gibt halt immer noch Warnings. Interessanterweise ist immer noch nicht rausgelöscht, also ist immer noch nur deprecated. Also du kannst das noch machen, du bekommst halt einfach irgendwie shit ton of logs. Und ich denke, ich warte jetzt noch irgendwie so einen Monat oder so und dann fork ich das und release das halt einfach selber, weil ist mir dann
man
irgendwie auch
sagen,
zu doof.
In dem Repository last commit 11 years ago.
Ja.
Die Chancen, dass du das forken wirst, sind ziemlich hoch, würde ich sagen.
Ja, das Problem ist, der Typ selber ist irgendwie halt noch aktiv.
Aber der scheißt einfach auf die
Library. Er macht noch Dinge, er müsste da halt irgendwie mal auf Merge drücken und irgendwie ein neues Release bauen.
Ich glaube, es ist schneller, wenn du es forkst und sagst, hier, das jetzt neu.
Das jetzt. Ja, aber dann muss ich einen Namen finden, irgendwie Stupid Formatter 2.
Nee, du nimmst einfach Stupid Formatter. Das ist einfach, wir sind hier komplett.
Ja, aber du kannst
Solidargemeinschaft.
Ja, aber du kannst nicht ein Gem, also ich habe halt keinen Zugriff auf das, also ich kann das da so. Nicht eine neue Version machen. Das heißt, ich muss gleich wie okay, bei der Python Pip Registry, du kannst halt nur genau ein Paket mit dem gleichen Namen haben.
Wie wär's, wenn du es Stupid Formatter NG nennst?
NG.
Ja, Next ja, Generation. Ja, ja. mit deinem Pull Request gemerged.
Ja. Stupid Formatter Discovery.
Oder not so Stupid Formatter.
Oh. Ja. Oh. Ja, ja.
Wir haben viele gute Ideen.
Ja, ich überlege mir da was. Aber ich hoffe eigentlich immer noch drauf. Vielleicht schreibe ich dem Typen auch einfach mal eine Mail oder so. Ob er nicht vielleicht mir einfach Maintainer auf dem Repo geben kann und ich merge das dann halt da oder so. Was weiß ich.
Ja, das wäre schön, ja.
Ja. Weil es wäre halt irgendwie schade. Aber vielleicht sind wir auch nur noch die Einzigen, die das benutzen und dann.
Vermutlich.
Höchstwahrscheinlich, ja. Direkt ja. Gewendort einfach mit ins Repo reinziehen.
Ja. Ja. Ah, hier ist, du kannst, auf GitHub, wusste ich gar nicht, gibt's so ein Dependency-Graph. Weiß nicht, ob das neu ist. Da kannst du schauen, used by. Und dann sehen wir hier, gibt ein Projekt, was Stuff heißt. was zuletzt 2012 geupdatet wurde wohl. Ein Projekt, was Webseite heißt, was zuletzt 2015 geupdatet wurde. Ein Projekt, was Sideline CA heißt, was 2013 zuletzt geupdatet wurde. Sirius, das, Base CMS, was wir hier einsetzen für Binärgewitter, was zuletzt 2011 geupdatet wurde und Sirius BG, was unser CMS ist hier und ist gestern zuletzt geupdatet worden.
Ja, okay. Wir sind also die Einzigen, die es einsetzen.
Vermutlich
wir sind
produktiv.
Edge.
Ja.
Okay. Dann liegt's daran.
Ja, ja, ist natürlich doof.
Ja, ich glaube, wir sind wirklich der einzige Serious Fork, der noch funktioniert auf diesem Planeten.
Ganzen Planeten.
Ja, vermutlich schon, weil das Original Serious auf Ruby 3.0, wir haben da ja auch mal Dinge gefixt und so. Könnte durchaus sein, dass das nicht mehr so funktioniert. Aber
so ist das halt.
Man kann nicht immer gewinnen. Aber wir haben jetzt unsere Tests bisschen verbessert. Wenn wir hier den Stupid-Formatter irgendwie noch gefixt bekommen, dann haben wir vielleicht nachher sogar wieder mal ein bisschen Test-Output, den man durchsehen kann.
Sich dann mal eine Runde schlecht fühlt und dann einfach weitermacht.
Ohne, ja, ja, genau. Wobei, ist halt egal, weil schaut sich niemand an. Außer der Ingo, und der sagt dann wieder, es geht gar nicht, kaputt.
Sorry, also Grund war, ich habe auf unserer Abo-Seite habe ich mal den Podlove-Subscribe-Button irgendwie neu gemacht und irgendwie mal was bisschen in Tabellen hin und her geschoben. Also nichts Spannendes, aber dann habe ich halt geguckt, was machen die GitHub Actions und habe gedacht, oh, okay. Und weil wir ja auch die Umstellung auf Heroku 20 hatten mit dem nächsten Push, das kam ja auch hinzu, habe ich da halt mal reingeguckt. Und dann ist ja gut, dass der Lead-Name das einfach gefixt hat danach. Wunderbar, wunderbar. Ich bin glücklich, alles super, alles super. Ja, dann gehen wir weiter, oder? Hier irgendjemand hat weitere Kommentare noch zu unserem tollen Kommentarsystem hinzugefügt?
Genau, ich habe ja irgendwie, wir hatten ja wieder über diese Sportarmbänder gesprochen. Und ich bin mir ehrlich gesagt immer noch nicht sicher, ob ich sowas will oder nicht. Aber das ist mal besides the point. Wenn man sowas will, gibt's hier Gadget, oder das ist GetBridge, das Android-Dingsy, und die haben halt eine Liste mit supported devices.
GadgetBridge, genau, ja.
Genau, wo man sich halt bisschen inspirieren lassen kann, welche dieser Fitnessarmbänder sich überhaupt lohnen anzuschauen, weil sie halt irgendwie von dieser Open Source App unterstützt werden, oder ob man von vornherein sagen muss, ja, okay, vielleicht sollte man sich was anderes kaufen. Wenn einem das wichtig ist, was mir persönlich dann, glaube ich, schon so einigermaßen wichtig wäre, dass man da irgendwie so mit Open Source irgendwie an den Kram rankommt und nicht irgendwie so ein proprietäres Cloud scheiße Ding sie benutzen muss.
Ja, mir ist es schon eine der, weiß ich, ist es nur eine Library oder ist es sogar ein ganzes Programm, aber ich weiß, dass auch die meine Uhr hier da unterstützt wird, und die Apps entwickeln ganz oft entweder GadgetBridge im Hintergrund einsetzen oder zumindest sich inspirieren lassen oder Code davon sogar übernommen haben, um dann ihre Apps zu bauen. Also das ist schon eins der größeren Projekte in dem Bereich, wenn's um Smartwatches und eben auch scheinbar Fitnessarmbänder geht. Mhm. Kann man auf jeden Fall mal reingucken.
Interessant ist, dass bei relativ vielen dort steht, dass needs render app with account once, also zur Initialisierung muss man schon einmal die Original-App starten und nutzen.
Ja, ist bei der, die ich habe, tatsächlich nicht der Fall gewesen, aber der Nachfolger oder alle Nachfolger, da muss man es machen, ja.
Ja, gut, das, ja. Vermutlich zu kompliziert, das irgendwie, weil die das vermutlich sehr verschieden implementiert haben, das da überall nachzubauen. Könnte ich mir vorstellen. Aber, ja. Kann man mal reinschauen, wenn man sich denn entschieden hat, ob man sowas will oder nicht.
Ich glaube, das muss ich ausprobieren.
Was Teil meines Problems ist. Und dann haben wir noch einen weiteren Kommentar bekommen zum Thema SSPL und Elasticsearch.
Ja, kann man sich ja durchlesen.
Kannst du mal kurz vorlesen?
Nein, nee, machen wir nicht. Ein ausführlicher Kommentar, wer sich dafür interessiert, kann das gerne dann nochmal durchlesen. Ein längerer Kommentar zu dem Thema. Genau, und wir können jetzt dazu noch sagen, dass Amazon wohl jetzt angekündigt hat, also AWS angekündigt hat, dass sie das Ding jetzt auch wirklich forken wollen. Ich meine, den Schritt hatten wir ja fast schon erwartet.
Ja, das war der nächste logische Schritt, weil die haben es ja quasi schon vorher geforkt.
Genau, also sie hatten schon ja diese Open Distro
gemacht, genau.
Und hatten da ja schon Sachen nachprogrammiert und unter eine eigene Lizenz oder eine Open Source Lizenz veröffentlicht. Und ja, da war der Schritt nicht so weit. Also sie sind aber auch nicht die einzigen, die es angekündigt hatten. Es gibt noch mindestens eine andere Firma, die das auch machen wollte. Hab den Namen schon wieder vergessen. Findet man das hier irgendwo schnell auf die Schnelle? Die das auf jeden Fall auch machen wollten, also irgendwas mit .io, bleibt die Hoffnung, dass die sich alle mal zusammentun und vielleicht, weiß ich nicht, eine Foundation gründen und das dann zur CNCF oder irgendwas geben. Weil das wäre eigentlich der richtige Schritt, dass man eben nicht nur eine Firma hat, die dahinter steht, und wenn Amazon dann irgendwann keine Lust mehr hat, das Ding pleite geht, oder wenn andere da wieder absteigen, wäre eben geschickter, wenn man sagt, okay, man hat eine Foundation oder man übergibt's der CNCF, also der Cloud Native Computing Foundation, als Projekt. Und hat dann da ein Governing Board und
all den Kram,
dass es halt eben ein richtiges Open Source Projekt ist und eben nicht nur von einer Firma getragen wird.
Naja, man könnte es auch zu Apache geben, da liegt Lucene ja auch schon, Elasticsearch benutzt Lucene.
Open Apache Graveyard, immer der richtige
direkt
Move.
Direkt auf ein Open Apache Graveyard werfen.
Nicht alles ist tot in diesem Friedhof.
Das stimmt.
Wäre auch okay, klar.
Zombies.
Sucht euch eine Foundation aus, die sich darum kümmert. Ich meine, es gibt ja auch noch die Open Infrastructure Foundation oder sowas, die früher die OpenStack Foundation war. Also es gibt ja einige, die so in diesem Bereich sind. Ja, ist ja wurscht. Hauptsache, ist eben nicht von einer Firma kontrolliert, egal ob das jetzt Amazon, Elastic oder wie auch immer heißt. Das wäre halt so mein Wunsch für die Zukunft, für wie auch immer das Projekt dann danach heißt. Es muss ja dann wahrscheinlich einen anderen Namen kriegen.
Wir können ja einen Namen finden für die.
Jodling Yeti.
Jodling Yeti kommt später.
Apache Search?
Nee, langweilig. Vielleicht. Dann muss es ja auch zu Apache.
Gummi Search.
Bouncy Search.
Bouncy Search. Bouncy Search.
Oh, oder Buzzword, Resilient Search.
Resilient Search.
Cloud Search.
Was kommt denn nach Search? Vielleicht ein anderes Wort für Search.
Stretchy Find?
Stretchy Find.
Stretchy Find.
Stretchy Find hört sich an wie so ein Klon von Dings Flappy Birds. Stretchy Find.
Bubble Search? Statt Bubble Sort, Bubble Search? Nee.
Bubble Find.
Ich glaube, wir haben viele gute Ideen. Da können Sie jetzt eine von denen nehmen. Die sind alle courtesy. Solange Sie dazu schreiben, dass Sie von uns haben.
Ja, Sie können hier ein bisschen Geld rüberschicken und dann ist gut. Dann
nee, die müssen einfach nur dazu schreiben, hier von Binärgewitter sind coole Leute.
Von Binärgewitter.
Das wird reichen. Ja.
Gut, gucken wir, wie das weitergeht. Wir halten euch auf dem Laufenden. Dann kommen wir zum Toten der Woche.
Oh, warte. Bin ich so schnell. Wo war das jetzt hier noch? Da.
Klick, klick, klick.
So. Klick. Wo war das jetzt? Blas und Pass? Ach, da unten sind wir. Ist okay, alles klar.
Gut, dass unsere Shownotes einfach so instantan in der Sendung, man merkt es gar nicht, dass sich hier ein neues Kapitel befindet.
Ja, das ist bald.
Aber im Fluss passiert das sozusagen, dass wir von einem Thema zum nächsten gehen.
Ja, das ist halt so Staudamm, ja. Weißt du hast den Fluss, dann hast du den Staudamm und dann hast du wieder ein Stück Fluss. Nicht so einfach.
Interessanterweise, seit wir Shownotes haben, sind unsere Sendungen bestimmt irgendwie so, ja, lass es 15 Minuten länger sein, weil wir immer den Felix daran erinnern müssen, dass er hier drücken muss. Und dann sprechen wir drüber, wie er drücken muss und wie er es nicht schafft im richtigen Moment. Und
genau. Das, und auch heute wieder.
Ihr könnt es selber machen. Ich reite mich da gleich raus, ja. Ich mache das nur für euch.
Ja, Qualitätskonzept. Machst du super.
Ja.
Die Hörer sind dir unendlich dankbar dafür.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Doch.
So viel wert ist es noch wieder nicht.
Doch. schickt doch mal auf Mastodon oder Twitter oder in unsere Kommentare dem Felix eure Liebe, damit er weiter in die Kommentare.
Nein, danke, ich will nicht eure Liebe mastodiert bekommen.
Okay, das sehe ich schon. Gut, dass wir wieder nach 22 Uhr senden. Und jetzt kommen wir wirklich zum Tod der Woche. Sonst reden wir uns hier nur zu tief rein. Der Tod der Woche ist Flash und FDP.
Was? Flash?
Und FDP.
Aber Flash ist ja, das haben wir, also keine Ahnung, das war ja bestimmt schon 100 Mal bei uns so der Woche
jetzt. Ja, aber diesmal jetzt echt wirklich.
For real this time.
Sure.
Weil im Chrome 88, das ist auch eine scheiß Zahl. Oh.
Schon.
Chrome 88?
Nein.
Flash, endlich.
Nein,
vorbei.
Ingo, nein.
Wie nein?
Nein. Stop.
Ich habe mir diese Zahl nicht ausgedacht. So.
Ja, aber du hast die Stimme ausgedacht und diesen Witz gemacht. Nein, Ingo. Yes. Nicht in Ordnung, genau.
Nicht in Ordnung.
Du hättest auch andere Witze machen können, wie zum Beispiel die Endlösung für Flash. Ja, das wäre gegangen. Ja. Wir sind nach zwei so Jungen.
Skip.
Okay. Okay. Nicht in Ordnung. Ihr findet das alles schlecht und ich finde es auch schlecht, dass ich solche Witze gemacht habe. Der Ingo.
Aber
Ingo findet das natürlich in Ordnung.
Dafür kriegen die Benutzer ja einen Dark-Modus. Im Chrome.
Hatten wir.
Sind wir also schon in der richtigen Stimmung sozusagen. Den Punkt, den ich wirklich machen wollte, ist jetzt endlich ohne Flash. Was ich ein bisschen schade finde, ist ohne FDP-Support. Auf der anderen Seite, wer benutzt noch FDP?
Ja, und wer benutzt
es ist
FDP
aber schon
im Chrome? Entschuldigung, also what the fuck? Nein.
Es ist ein bisschen gemein gegenüber FDP, dass es gemeinsam mit Flash begraben wird.
Also ja, es wird ja aber, es wird
halt
ja
beides
nicht, also ich meine, FDP wird ja nicht begraben, es wird dann einfach der FDP-Support in Chrome begraben. Ich meine, nimm halt einen FDP-Client.
Nee.
Aber was gibt's denn da für FTP-Clients, die nicht scheiße sind?
Filezilla.
Es gibt nur Filezilla. Alles andere gibt.
Ja, ja.
Es gibt
deswegen habe ich gesagt,
also Midnight Commander.
LFDP. LFDP auf der Kommandozeile.
Ja, SFDP direkt auf der Kommandozeile.
LFDP.
Ja, aber es gibt auch die.
SFDP kann nicht mit
SFDP. Machst du SFDP?
Ja, aber also du willst ja auch nicht. Also.
SFTP ist kein FTP, ist SSH.
Ja, so, okay. Also. Aber du willst auch nicht. Telnet vielleicht?
Nee.
Du kannst bestimmt mit Telnet
zu
FTP sprechen.
Hast du mal versucht, Binary da zu schreiben?
Mit Telnet kannst du alles sprechen, wenn du willst. Je nachdem, wie gut du bist, ja. Also, ich meine.
Je nach Schmerzlevel.
Wie du bist.
Ich meine, HTTP ist doch relativ einfach. HTTP 2 erfordert dann schon echt Können.
Muss ich halt einfach Mathe-Sachen machen oder was?
Ja. Muss ich einfach Mühe geben.
Hast du Kompression und Krypto und sowas drin wahrscheinlich. Geht gar nicht ohne.
Im Kopf.
Ja.
Okay. Kompression und Krypto im Kopf.
Vielleicht.
Ja, okay.
Also, kann ich jetzt natürlich einfach so erzählen, ohne das mal ausprobiert zu haben.
Gut. Wir challengen dich da jetzt nicht drauf.
Nee.
Nächstes Mal. Wir müssen da was vorbereiten.
Die FDP-Challenge.
Ja, okay, also jetzt kannst du quasi nicht mehr auf den Kongress mit einem Chrome auf die Linux-Distribution-Server gehen.
Ich muss sagen, ganz am Anfang dieses Internets, als ich noch so den Netscape-Navigator, jetzt kommt Opa, erzählt vom Krieg, ne? benutzt habe, da habe ich auch ziemlich viel FDP mit Browser gemacht.
Ja.
Mittlerweile mache ich
aber
das nicht mehr.
Machst du überhaupt
weißt
noch
du, wann
FDP?
Das aufhörte? Schlagartig hörte das auf, als es die Clients gab, die ein Auto-Resume machen konnten. Wo nicht nur, weil irgendwer die ISD-Anleitung unterbrochen hat, dann auf einmal der Download weg war.
Ja.
Aber das hat noch nie richtig funktioniert, dieses Auto-Resume.
Die Server müssen es unterstützen.
Ja, genau. Das ist ja immer das Thema. Aber dann geht's wieder hoch und dann, oh, leider musst du wieder von vorne anfangen.
Stimmt, also das war am Anfang, man kann sich auch gar nicht mehr richtig dran erinnern, aber ja, das war ein Pain, wenn du gerade so kurz vor knapp und dann der Download abgebrochen ist und du wieder von vorne anfangen konntest und es war halt auch noch zeitbasiert, das heißt, also es hat auch schon scheiß viel Geld gekostet. Weil
ja, genau, und dann geht jemand an das Telefon, das an der Nebenstelle angeschlossen ist und stört damit die Modemverbindung und alles ist dahin.
Das ist wirklich eine traurige Geschichte, das
ja,
kenne ich alles
jung
nicht.
Dafür.
Genau. Das ist echt so vorm Kriegszeit, hey. Weißt du noch, da war jetzt am Klingeldraht.
Ja. Nein, weiß ich nicht.
Man kann alles über Klingeldraht machen. Also Zweidrahtleitungen sind super.
Das stimmt.
Ja, deswegen auf der einen Seite FTP-Support schade, auf der anderen Seite stimmt, ich habe doch letztens habe ich mal wieder FileZilla, aber ich musste nur für irgendjemand konnte das FTP nicht so benutzen, wie ich ihm gesagt habe, dass es geht, und dann musste ich es selber ausprobieren, ob das tatsächlich so tut.
Und stellte sich raus, geht wirklich nicht?
Doch, geht. Doch. War sogar bei Radio Tux, jetzt genau, weiß ich's. Wir haben bei Radio Tux einen FTP-Server, damit man da seine Beiträge hochladen kann. Man kann es auch per SSH machen, aber sei es drum. Wir haben auch einen FTP-Server, auch einen, der FTPS unterstützt. Also es gibt ja auch eine verschlüsselte Version von FTP. Und er hat mir gesagt, er kommt da nicht dran, und dann musste ich es einmal austesten, kurz, ob das geht, theoretisch oder nicht. Und es ging. Also wir haben es hingekriegt dann. Aber ich glaube, das war der letzte Mal, dass ich
FTP... Ich kann da so einen Nextcloud-Share empfehlen. Das ist auch ganz praktisch.
Da müsste ich jetzt erst Nextcloud aufsetzen, damit es dann auf den Server da aufkommt. Das ist mir alles zu kompliziert. Das FTP ist da schon seit Jahrzehnten und es funktioniert. Und warum Technologie? Weißt du, never change running system.
Ingo, du brauchst ja nur eins deiner Ansible-Skripte rausnehmen und das darauf loslassen. Da musst du doch nichts aufsetzen.
Ja, doch. Da der FTP-Server an die Datenbank gekoppelt ist, die auch das CMS macht. Mit Autorisierung ist es schon mehr.
Das ist eine total saubere Trennung von Systemgrenzen. Wieso?
Das ist auf einem Server. Und natürlich
ist ein komplexes System.
Ist es Single Sign-On. Das heißt, ich lege denjenigen einmal an und er kann FTP machen und aufs CMS zugreifen.
Verrückt. Das ist ja richtig modern.
Mhm. Klar, geht halt jetzt nicht mehr mit dem Chrome, aber ist nice.
Passiert.
Oh Gott.
Gott, Leute, lasst mich FTP machen.
Gut, was auch fast so alt war wie FTP und jetzt nicht mehr im Linux-Kernel ist, ist der Itanium-Support.
Ist noch im Linux-Kernel, aber nicht mehr supported. First. Also, die gehen ja da normalerweise hin und sagen zuerst mal so, ja, wir supporten das jetzt einfach nicht mehr. Und es bleibt aber halt noch drin. Und irgendwann wird es dann halt auch richtig rausgelöscht. Also aktuell haben sie jetzt einfach mal gesagt, dieses Itanium, ja, braucht niemand mehr so wirklich.
Nee. Sie hatten jetzt, baut ja auch keiner mehr CPUs damit. Also
ja.
Wer von euch hatte mal ein Itanium?
Nein.
Nee. Nein. Ich bin gleich auf AMD 64 gegangen.
Dann sagen wir doch einfach, es hatte noch nie jemand Bedarf für Itanium.
Ja,
es gab irgendwelche Deals. Ich glaube, HP waren die einzigen, die irgendwie Itanium-CPUs auch noch bis kurz vor knapp, also war das nicht erst vorletztes Jahr oder so, wo sie aufgehört haben damit?
Irgend sowas war da, ja. Aber irgendwie auch nur so Enterprise-Server, irgendwas, also
Ersatzteillieferungen.
Ja, also irgendwas war da, die waren irgendwie, haben das ewig lange noch benutzt und jetzt stimmt es.
Gültig vorbei.
Aber das, also ich glaube ja, die haben auch schon seit Jahren nicht mehr geupdatet, von daher wird es einfach weiterlaufen.
Ja. Das ja. Halt Ingos FTP-Server. Wenn du nichts tust, dann
dann bleibt er so.
Bleibt
ja,
es so.
Die sind garantiert auch auf dem 2.6.32er und dann ist auch egal. Ja. Das ist ja der Golden Final Kernel.
Der Golden Final Kernel. Ja, gut, aber nachdem die alle tot sind, da gibt's ja auch noch Untote. Was ist mit den Zombies?
Ja, der Untote der Woche.
Boah, jetzt habt ihr mich aber hier unter Druck gesetzt, ey. Ja, erzähl weiter, ich hab das natürlich
übrigens
total mitbekommen.
Ist übrigens Flash.
Oh no, Flash. What? Again.
Was?
Hä? Ah, da konnte niemand mit rechnen.
Ja, weil das ist ja jetzt total doof, dass Adobe schon vor knapp 10 Jahren, ich glaube 9 oder 10 Jahren? Nee, 2010 hat Apple gesagt, scheiße, wir machen das nicht mehr. 2011 hat Adobe gesagt, naja, okay, wir entwickeln das jetzt mal nicht mehr weiter, ist so eine Technologie, war ganz nett, sei es drum, ja, wir entwickeln nicht weiter. Also spätestens 2011 hätte man sagen können, wir sollten mal was anderes suchen. Aber so Steuerbehörden sind ja eher so ein bisschen langsam, sagen wir mal so.
Behäbig. Und
deswegen hat sich die australische Staats-, oder? Nee, welche ist es? Die
südafrikanische.
Die südafrikanische Steuerbehörde gedacht, naja, nee, wir bringen jetzt mal einen eigenen Browser mit Flash-Support raus, damit ihr noch eure Steuererklärung machen könnt.
Das verstehe ich auch nicht. Wie kann man auf die Idee kommen und sich denken, so ein paar Software-Dinge zu portieren von Flash ist irgendwie mehr Aufwand, als hinzugehen und einen ganzen scheiß Browser mit Flash zu maintainen.
Das, ich glaube,
Maintainen ist sehr, sehr clevere Berater gehabt. Wir haben gesagt, ja, also entweder wir schreiben diese komplette, super komplizierte Business-Applikation neu oder wir schreiben euch kurz einen neuen Browser. Die Krönung ist so ein bisschen, dass diese Steuerbehörde in Südafrika wirklich nach dem vergangenen Jahr eine wirklich unglückliche Abkürzung hat. Die heißen nämlich abgekürzt SARS. Und dementsprechend nennen sie ihren Browser den SARS-Browser. Ja. Die Schlagzeile ist ja von Anfang diesen Jahres. Im Januar 2021 einen SARS-Browser rauszubringen ist. Das muss. Kannst du schon machen. Haben wir den 1. April? Hat mir jemand nachgeguckt?
Weiß ich nicht.
Hatten wir nicht letzte Woche auch schon so ein Ding, wo wir gedacht haben, 1. April?
Ist irgendwie...
Ich habe auch noch so ein Ding für den 1. April, was kein 1. April ist. Diese hat mir bei der letzten Radio Tuxien-Sendung jemand gesagt, hier diese Chicken-Wing-Dings, das habe ich doch auch mastodiert.
Bitte was, Ingo?
Ja, Kentucky Fried Chicken... aber eben, wo waren das? Da. Die KFC-Konsole. Das müsst ihr euch angucken.
Ja. Das ist
totaler Quatsch. Also, echt.
Du hast quasi einen Computer, der gleichzeitig ein Chicken-Aufwärmgerät ist.
Ja, genau. Also du benutzt die Luft, die da das Ding da sowieso hat, um KFC-Konsole. Also genau, du kannst eine Spielekonsole, die eben auch deine Hühnchen warm halten kann.
Ja, praktisch. Das
cool, die werden ja auch so wunderbar trocken, wenn man die warm hält. Das ist genau das Richtige für Hühnchenfleisch, ist über längere Zeit auf irgendwas warm zu halten. Ja, noch vielleicht einen kurzen Nachtrag zu diesem SARS-Browser. Unsere Primärquelle hat den wohl heruntergeladen und nach einer Kurzanalyse der Binary herausgefunden, dass es sich um ein Chromium Fork, also der Open Source Basis des Google Chrome Browsers, zu handeln. Übrigens, Chromium ist super auf dem Desktop zu verwenden, weil es telefoniert nicht nach Hause. Das ist eigentlich, wenn man Chrome Performance haben will, ist Chromium immer die bessere Variante als Chrome. Nur so eine Empfehlung von mir an der Seite. Als Krönung davon schreiben sie dann, nachdem das ja der eben auf Chromium-Basis ist, dürfte der SARS-Browser wohl die Open-Source-Lizenz GPL verletzen, die eine Veröffentlichung des Quellcodes vorschreibt.
Da-dum. Gut, wollen wir den Quellcode überhaupt sehen? Ich denke nicht.
Also die Sache wird sein, die nehmen quasi diesen Chromium in irgendeine Arsch-Version, kribbeln den Flash dazu und dann fertig. Und dann sagen sie, wir maintainen es, ja? Maintainen. Und sie lassen es einfach so für immer.
Mit maintain meinen sie, wie der Stupid-Format hat, seit 11 Jahren nichts mehr passiert.
Genau, maintain. So, seit 11 Jahren wird es maintain, der Stupid-Format, aber es passiert halt nichts.
Aber wenn du deine Steuererklärung machen willst und du musst sie ja machen, dann musst du ihn nehmen.
Tja.
Jetzt mal ernsthaft, die hätten auch einfach uns fragen können. Also die Leute, die das gemacht haben, die hören definitiv kein Binärgewitter, oder? Also wir hatten vor ein paar Folgen doch diesen Flash-Converter. Erinnert ihr euch? Wo man diese Flash-Spiele reinschmeißen konnte?
Ja, das echt, das hätten sie machen sollen. Das wäre, das...
Ich glaube, das hätte funktioniert.
Echt, Spackos.
Dringende Empfehlung nach Südafrika.
Das war echt billiger, das wäre billiger gewesen. Einfach nur dieses Flash-Game, diese Flash...
Flash-Game-Converter. Ja, hier das, eure Formulare sind definitiv nicht komplexer als ein Flash-Game. Also nehmt diesen Converter und macht es. Genau.
Das Schöne ist ja, von Komplexitätsgrad ist hier, Deutsch zu lernen und unseren Podcast hören, ungefähr auf dem gleichen Level, wie irgendwie so ein Chromium zu nehmen, zu forken und da irgendwie Flash reinzukrepeln.
Komm jetzt.
Nee, also Deutsch lernen ist, glaube ich, einfacher. Das
ist vergleichbar.
Mhm. Ja, aber guck mal, wo war das? Südafrikas ist Deutsch auch gar nicht so wenig verbreitet.
Wollte gerade sagen, sprechen ja quasi die Hälfte alle Deutsch.
Naja. Meinst du, ich bin jetzt mit meinen Erdkundekenntnissen gerade aufgefallen?
Das ist ein bisschen Afrika.
Aus der Richtung, ja.
Also, bin ruhig. Geh ein bisschen über, da drüber, ja.
Alles
ganz knapp. Deutsch-Südwest war so ein bisschen über Südafrika.
Ja, wir haben halt schon die schlechten Witze
gelöst. Wahrscheinlich so eine halbe Europalänge oder so, ne?
Das ist aber schon der Kontinent, das passt.
das jetzt immerhin.
Nicht okay. Nicht
danke,
okay.
Das ist gut. Okay, cool. Lass es schnell weitergehen.
Ja,
das
ist okay.
Geht nicht gut, okay, für mich aus hier.
Hier, weit weg nach China. Und zwar haben die da Züge und die haben alle gestoppt für 16 Stunden. Und warum? Naja, stellt sich halt raus, da war auch irgendwo so ein Flash-Ding.
Scheiße.
Und das lief dann halt auch nicht mehr. Und sie waren irgendwie, oh, ja. Und dann haben sie irgendwie so eine Pirated Copy wohl genommen, um das wieder ans Laufen zu bekommen. Das ganze Zugnetz war wohl irgendwie für ein paar Stunden.
Fuck.
Ja, schwierig zu betreiben, würde ich es jetzt mal nennen. Ohne Flash.
Ja.
Ja, das, ja. Ja.
Okay. Die Schade. Chinesen können zwar schöne Züge bauen, aber zumindest ihr Netz haben sie nicht unter Kontrolle. Also ich meine, das ist ja fast so schlimm wie bei uns in Deutschland, aber da sind sie zumindest nicht 16 Stunden ausgefallen.
Aber das ist bestimmt eher so ein Regionalbahnbetreiber, oder? Das ist ja nicht komplett China-Train.
Das weiß ich nicht so genau.
Ich habe gedacht, die sind quasi nur so ein Unterbetreiber, so wie wir bei uns, keine Ahnung.
Ja.
Ich weiß nicht, also, drei Löwentakt oder sowas haben.
Ja. Steht da was von 30 Stationen?
Ja.
Was jetzt nicht so nach super viel klingt für ein Land.
Was nicht nach ein Station von China sich anhört, ja.
Aber es ist halt schon lustig, wenn du deine Zug-Operations irgendwie mit Flash machst und irgendwie die letzten, weiß ich nicht, 9, 10 Jahre nicht mitbekommen hast, dass man vielleicht früher oder später mal schauen sollte.
Ich hoffe, dem CIO geht's noch gut. Also in so einem Land weiß man ja nicht, was mit dem Verantwortlichen passiert.
Naja, jetzt haben sie doch wieder einen hingerichtet, ne, der irgendwie Banker war vorher und wahrscheinlich Geld geklaut hat und irgendwie mehrere nicht Frauen vielleicht hatte oder so. Oder auch nicht. Oder sie haben den Sündenbock gesucht, weiß man nicht genau.
Der eine Typ ist jetzt auch wieder zurück, der in der Versenkung verschwunden ist 5 Monate. Der Jack Ma, oder wie der heißt?
Ah, der Mr. Der Alibaba, oder?
Ja, genau, Mr. Alibaba. Und er hat gesagt, er kümmert sich jetzt um irgendwelche Philanthropen-Themen und wird jetzt keine Börsendinge mehr machen. Komplett aus eigenen Stücken natürlich.
Verrückt.
Ein bisschen gruselig, würde ich sagen.
Ja.
Machen wir schnell weiter.
Bevor wir hier politisch durchleuchten müssen, was da eigentlich los ist,
Kommen
wir zu den News.
Sehr schön. Meine Lieblingskategorie.
Also, das Wichtigste zuerst. Die KHTML-Engine auf iOS wurde exploited.
Oh nein.
Ja, auf gut
was
Deutsch.
Was ist KDE oder
zu,
was?
Dass ihr, seht zu, dass ihr eure iOS-Geräte updatet. Weil 14.4, das gerade erschienene iOS, enthält einen Fix von WebKit. Und das ist die Referenz zu KHTML, weil WebKit ist KHTML. Das enthält ein Problem, was laut Notiz von Apple möglicherweise actively exploited wurde. Genauso auch ein Problem im Kernel und deswegen lieber schnell updaten, bevor der KGB euch auslauscht.
Das wäre nicht in Ordnung. Muss man gut aufpassen.
Muss man aber erstmal diese iOS-Geräte haben, ne?
Yep.
Ja, sonst bist du ja schon längst exploited.
Ja, genau, mit sudo.
Oh no!
Ich zieh's mal nach vorne, komm.
Zieh's mal nach
das
vorne.
So schön an.
Was ist denn hier mit sudo? Habt ihr denn eure sudos geupdatet?
Genau, also folgendes. Es gab seit 10 Jahren einen Bug in sudo, also in dem Tool sudo, was jedem Nutzer die Möglichkeit gegeben hat, super, also Admin zu werden, root an der Stelle. Und zwar mit einer relativ einfachen, ja, mit einem relativ einfachen Exploit, der gut ausgenutzt werden kann, wenn man es denn möchte.
Genau. Ja, was macht der? Was musste man machen? Oder was kann man auf vielen Systemen wahrscheinlich noch machen, weil sie nicht geupdatet sind?
Ja, also es gibt einen Buffer Overflow in dem sudo Command Line Tool, Genau, und du musst es wirklich nur aufrufen mit einer überlangen Zeile und quasi Root gewonnen.
Das ist schon böse. Also ich
meine, das ist schon doof, ja.
Heißt zwar immer noch, dass du erstmal Zugriff auf das System brauchst, aber wenn du dann drauf bist und so ausführen kannst.
Ist halt, ich meine, ja, draufkommen ist irgendwie eins, aber nachher irgendwie deine, die Privilege Escalation ist normalerweise ja schon auch, ja. Ist halt schon auch interessant, weil irgendwie raufkommen, wenn du irgendwie so alte Software laufen hast, irgendwie einen alten Apache oder einen alten IRC, irgendwas, irgend so ein Scheiß, dann ist es normalerweise ja irgendwie exploitbar, aber dann bist du halt irgendwie, dann hast du so die Rechte vom IRC-User oder so, der halt irgendwie nix darf. Und wenn du dann einfach sagen kannst, ja, ruf mal hier sudo, ah, zack, root. Dafür ja, ist es ja aber wird. Eigentlich auch da, muss man fairerweise sagen.
Ja, halt nicht für alle User normalerweise, sondern für bestimmte User mit bestimmten Bereichen und so.
Ja. Habt ihr überall geupdatet?
Jupp.
Ich habe mal nachgeschaut und praktischerweise die meisten meiner Server haben einfach kein sudo drauf. Problem solved.
Genau, also ist glaube ich, selbst bei Debian ist es nicht standardmäßig dabei. Musst du schon nachinstallieren. Also irgendwie von dem her.
Weiß ich nicht, auf so einem Server, ich weiß gar nicht, ob ich, also man könnte zwar irgendwie viele coole Dinge damit tun, aber normalerweise, wenn du ja eh nur brauchst, um irgendwie einmal root zu werden, dann kannst du einfach SU verwenden oder so und dich einfach irgendwie so deine Privileges eskalieren. Also reicht ja dann. Also ich sehe den Punkt, wenn du dieses
In Backup-Skripten benutze ich es, glaube ich, dass der Backup-User dann mit sudo wirklich auf alle Sachen drauf zugreifen kann und die halt wegbackuppen kann. Das ist die einzige Stelle, wo ich es tatsächlich auf dem Server manchmal benutze.
Aber dort könntest du, also wenn das Zeug dann eh alles mit, also wenn dein ganzes Skript dann ja eh mehr oder weniger mit root läuft, kannst du ja das Skript einfach mit root laufen lassen. Ja. Also bringt dir dann sudo. Beziehungsweise du kannst ja an den Stellen, wo du irgendwie dann nicht willst, dass es mit root läuft, kannst du ja immer noch Privileges droppen von, also der andere Weg rum halt, dass du es als root ausführst, aber für gewisse Kommandos dann halt als irgendein User das ausführst. Aber ja, also gibt schon gute Gründe, sudo zu nehmen für dieses Auditing-Zeug, was du machen kannst und irgendwie einzelne Binaries und verschiedene User und keine Ahnung was, aber die meisten Leute machen ja irgendwie sudo und jetzt bin ich eigentlich root und dann führe ich alles als root aus und dann mache ich irgendwie sudo wieder zu und dann mache ich wieder alles als User. Das ist eigentlich ein bisschen Overkill.
Ja, was halt öfter mal gibt, ist, du hast irgendwelche Prozesse, die laufen quasi als ein bestimmter User und als root möchtest du quasi als dieser User was tun. Dafür geht sudo auch. Natürlich, es geht nicht nur von, es gibt nicht nur die Eskalation der Privilegien, sondern halt auch in die andere Richtung. Dafür gibt's wohl aber auch do-as als Tool, was halt viel eingeschränkter quasi die Möglichkeiten hat, aber dafür halt auch weniger Angriffsfläche bietet. Bisschen einfacher zu nutzen. Aber selber noch nicht getestet.
Ja, muss man sich halt irgendwie überlegen, ob man es wirklich benutzt. Und wenn man es eigentlich nicht wirklich benutzt, dann sollte man sich halt schon überlegen. Also ich sehe es voll, wenn man all diese Benefits von sudo irgendwie ausnutzt, zu sagen so, ja, wir setzen das ein und so. Aber wenn man irgendwie das nicht wirklich benutzt, ist halt irgendwie extrem viel Attack Surface für wenig für wenig Benefit oder für Dinge, die man eigentlich gleich einfach ein bisschen anders haben könnte. Vor allem, weil sudo ja schon ein paar gute Bugs hatte die letzten paar Jahre. Also es gab ja auch diesen, wo du irgendwie einfach ich glaube #-1 oder so eingeben konntest und dann warst du irgendwie auch direkt root. Ja, weil sie irgendwas falsch gecheckt haben.
Nicht so die großen Checker.
Ja.
Genau. Ja, deswegen, also es gibt dort Möglichkeiten, die man sich gegebenenfalls anschauen kann.
Gut. Hier, also unsere Empfehlung, wenn ihr könnt, deinstalliert's ganz und wenn nicht, dann updatet, wenigstens so schnell wie möglich.
So schnell wie nur möglich, ja.
Ich habe es übrigens gefunden, es war CSV 2019 14.287. Du kannst irgendwie sudo minus u, wo habe ich den Tab? Dup, schon wieder zugemacht natürlich. Hier war eben auch super easy zu exploiten. Du kannst einfach sudo minus u Hashtag minus 1 und dann konntest du ein Kommando als Root ausführen. Was halt schon unpraktisch ist. Du musstest zwar auch wieder auf der Box sein und der User musste grundsätzlich irgendwie sudo benutzen dürfen, aber ja. Genau.
Okay, was ist jetzt mit diesem libgcrypt?
Genau, andere kaputte Software, die wir überall irgendwie einsetzen. libgcrypt ist das Ding, ist die Library in GnuPG zum Beispiel.
Don't use it!
Wird von
Don't use it!
Genau, Recommendation ist don't use it. Fairerweise muss man sagen, die Leute hier machen irgendwie, glaube ich, andere Krypto-Dinge. Weiß ich jetzt nicht, wie unbiased die sind. Aber ja, hat halt irgendwie ein Exploitable Heap Overflow. Und das ist halt alles irgendwie C-Software und sie haben irgendwie keine richtigen Tests, beziehungsweise führen die nicht aus. Also irgendwie haben sie eine neue Version rausgebracht und in Homebrew, wo sie dann die Tests eigentlich ausführen, haben sie gemerkt, so ja, okay, die Tests wurden gar nicht ausgeführt, die funktionieren gar nicht und so. Und das ist halt alles, es ist halt alles irgendwie so Krepel-Software. Und es sieht halt irgendwie auch nicht so richtig aus, als würde da irgendwann mal was besser werden. Und das schon, ja, schade. Vor allem, weil es halt schon irgendwie überall das Ding ist, was Leute einsetzen. Und es gibt irgendwie nicht so wirklich Alternativen.
Oder das stimmt, das ist ein bisschen doof.
Wüsste ich jetzt so auf die Schnelle nicht, was man außer libgcrypt dann halt irgendwie hernehmen würde. Also es gibt bestimmt Dinge, aber es ist halt schon so das Open-Source-Ding. Also es gibt ja schon irgendwie auch andere Crypt-Libraries, aber es ist halt schon extrem weit verbreitet und für das halt irgendwie so mit Security ist, sind die Entwicklungs-Best-Practices oder Nicht-Best-Practices, die sie halt so einsetzen, schon fragwürdig irgendwie. Was halt.
Aber wir können jetzt auch nichts anderes empfehlen, sozusagen.
Ich wüsste so auf die Schnelle zumindest nicht, was man hernehmen soll. Also es gibt irgendwie, also Go zum Beispiel hat irgendwie den ganzen Krypto-Kram irgendwie selber, die haben das selber implementiert. Und wohl auch besser. Ich weiß nicht, ob andere Sprachen das auch gemacht haben. Aber es gibt irgendwie GoCrypt Libraries, das ist dieser Filippo, der da viel macht, die wohl ganz gut sein sollen, aber dann ist halt irgendwie auch die Frage, ob du dein Zeug dann irgendwie mit dem Go-Zeug interfacen willst, ob du dir Go als Dependency reinziehen willst oder nicht. Von dem her ist dieses, ja, wenn es in C geschrieben ist, halt natürlich irgendwie nice zu interfacen, aber ist halt auch in C geschrieben und das Projekt macht halt irgendwie nicht so einen Eindruck, als wenn sie halt irgendwie so die Tools, die wir heute zur Verfügung haben, irgendwie nutzen, sondern sie schreiben halt wie
damals
irgendwie Krepelcode. Und das führt dann halt auch immer wieder mal dazu, dass halt irgendwelche Dinge verwundbar sind.
Und es halt auch nicht so richtig toll auffällt dann.
Ja, genau. Und ja, genau. Und wenn du halt irgendwie Tests hast und die nicht ausführst und so, das ist einfach so, hä? Offensichtlich auch irgendwie kein CI/CD, was das halt irgendwie automatisch testet und baut, sondern es krepelt dann halt irgendein Typ vermutlich von Hand und lädt es mit FTP hoch oder vielleicht auch mit Flash, wer weiß es so genau.
Mit einem Flash-FTP-Client. Die gab's auch.
Genau, mit dem Flash-FTP-Client.
Ja, ja, ja.
Das heißt, ein bisschen traurig.
Ist ein bisschen, das heißt, dort traurig. Ist
eine Marktlücke quasi für Open-Source-Software.
Ja, also ich weiß nicht, vielleicht gibt's auch tolle Crypto-Libraries. Das könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr tolle Crypto-Libraries kennt, die irgendwie nicht so kaputt sind und irgendwie vielleicht so ein CI/CD haben und Tests haben und bisschen modern entwickelt werden, aber tja.
Ja, gut.
Bisschen traurig. Okay, was haben wir noch? Ah, Sonic Wall.
Was war das? Sonic Wall ist ein Past, oder?
Hatten wir dafür
jetzt...
Nee, keine Ahnung. Haben wir darüber geredet?
Nee, wir haben auch über Sonic Wall nicht geredet, oder?
Nee. Doch, nee, es war dieses...
Nee, über SolarWinds.
Ja, SolarWinds ist nicht Sonic Wall. Das sind quasi, die hören sich ähnlich an, machen aber nicht ganz die gleichen Sachen.
Ist beides SW.
Ja, genau. Das ist echt
triggert
gemein.
Triggert dieselben
genau.
Murrays.
Ja. Sonic Wall ist quasi so ein Firewall, VPN, irgendwas, Hersteller. Die wurden jetzt gehackt. Als Security-Firma natürlich immer ein bisschen doof. Über was? Zero Days in ihren eigenen Produkten.
Tja.
Was halt quasi doppelt doof ist.
Pain.
Ja, und sie wissen auch nicht mehr, was passiert ist, sondern das war quasi ein Zero Day, den sie selber nicht gekannt haben, wo sie auch kein Wissen drüber hatten und müssen halt jetzt erstmal quasi schauen, was da genau passiert ist. Kam quasi über ein VPN, ja, der Angriff über eigenes VPN. Was echt
gehört ist nicht irgendwie, wenn man in dem Metier aktiv ist, dazu, dass man monitort, was für Zero Days es gibt.
Ja klar, wenn aber du das erste Target von dem Zero Day bist, ist doof.
dann hast du auch echt monitoren. Wenig Zeit mitzubekommen, dass es ihn gibt, weil es ist ja ein Zero Day.
Ja, sicher. Ja genau, es ist dann quasi Tag null auf dich.
Ich glaube, so funktionieren ja. Zero Days.
Das, ja, nee, ja, aber wenn du quasi ein Zero Day stell dir vor, du hast diese VPN-Teile an israelische irgendwelche Konzerne verkauft und die werden jetzt gehackt von irgendwelchen anderen Leuten, die halt gerade nicht mögen, dann wäre das schon gut, dass du, wenn du das mitbekommst oder dass du dann da quasi dann Incident Response machst oder irgendwas. Ja, weil dir das ja wichtig ist als Firma, dass du weißt, was da abgeht. Aber wenn du als Firma das erste Target bist, ist halt echt doof.
Mhm. Schon.
Aber wenn der Zero Day ja schon mal eingesetzt ist, dann ist er ja nicht mehr wirklich so ein Zero Day.
Ja, solange er nicht quasi nicht aufgefallen ist, ist es immer noch ein Zero Day. Würde ich sagen, keine Ahnung, was jetzt die Definition genau vom Zero Day ist. Fängt der Tag null an, wenn die Entwicklung abgeschlossen ist von dem Exploit? Oder wenn es erstmal eingesetzt wird, wenn es erstmal erkannt wird? Ich glaube, das. Keine Ahnung. Jetzt müsste mal jemand was dazu sagen. Müsste jemand Ahnung von diesem Security haben oder dort arbeiten in diesem Bereich oder ja, so.
Wer könnte das in diesem Podcast nur sein?
Nee. Also ich nicht. Ich habe keine Ahnung davon.
Ich auch nicht. Hier referred to the number of days since a new piece of software was released to the public. So dann ist es quasi ein Zero Day.
Jetzt nochmal in Deutsch, was?
Ich mache hier Deutsch. Deutsche Wikipedia, also warte jetzt.
Wenn er nur irgendwo benutzt wurde, ist er noch nicht veröffentlicht. Wenn er entdeckt wird und das öffentlich gemacht wird, dann ist es ein Zero Day.
Dann ist ein Zero, also dann ist kein Zero Day mehr, genau. Das ist die Zeit bis zur Veröffentlichung. Also wenn ihr zum Beispiel, Sonic Wall sagt, wir wurden durch einen Angriff gehackt, dann war es zu dem Zeitpunkt ein Zero Day, aber dadurch, dass sie es jetzt dann veröffentlicht haben, dann ist es kein Zero Day mehr. So.
Macht Sinn, ja.
Besehen.
Sobald jemand drüber spricht, basically, ist es kein Zero Day mehr.
Ja. Du sprichst nicht über Zero Days.
Genau.
Ja. Ist das so wie Fight Club? Wir reden nicht über Fight Club? Ja.
Hm. Okay. Nein, wir reden nicht über Fight Club. Next.
Wir reden hier nicht über den Pinguin Club. Darüber reden wir nicht.
Nein.
Reden wir nicht. Club Pinguin, war das nicht sorry. Haus? War das nicht irgendwas mit Haus?
Nein. Nee, Club Pinguin meinst
Club
du?
Pinguin. Club Pinguin. Übrigens, die Seite sieht echt, also kann man nichts sagen. Club Pinguin.
Es gibt Tops, neue Club Pinguin Remastered oder so.
Ja. Club. Ich bin raus. Worum geht's?
Club Pinguin. Ich glaube, es geht um Uncloud.
Club Pinguin. Buona Vista Show Social Club. Rewritten. Nee. Club Pinguin. Ja. Club Pinguin Live. The New Penguin Club.
Oh, ich hoffe, das ist keine Flash-Seite, Mann. Das wäre echt blöd.
Disney Penguin Club. Das da oder was?
Play Now.
Keine Ahnung. Das
oh, so nice. Club Pinguin yeah. braucht kein Flash, da habe ich echt Glück
gehabt. Mach hier Link,
Club
Link rein.
Club Pinguin Rewritten.
Genau.
Ich denke, das ist aber auch erst seit kurzem so, dass sie kein Flash mehr brauchen. So
ja, deswegen aussehen. Ist ja auch Rewritten, die mussten alles neu schreiben.
Die haben mit Sicherheit unseren das Flash-Converter benutzt.
Das läuft in Wirklichkeit in diesem Flash-Converter.
Ja, ist doch egal. Also ich meine, solange
ja, nee,
es läuft.
Ist vollkommen scheißegal, Mann. Hauptsache es läuft, das sehe ich auch so.
Also,
nee, warte mal, it's a fan-made recreation of Disney Club Pinguin that is not affiliated with the Walt Disney Company.
Was? Hast du mich angelogen?
Tja. Das ist nicht das Original.
Das ist das Original, ist nachgebaut. Aber es sieht schon echt verdammt, ich weiß nicht, wie das alte aussah, aber es sieht verdammt ähnlich aus.
Du weißt nicht, wie das alte aussieht, aber es sieht verdammt ja. ähnlich aus.
Nicht mehr so genau. Nicht mehr so genau. Ich kann mich
aber so ungefähr
so vage dran erinnern.
Nicht so, ja. nicht so fies entlarven, Felix. Das ist doch total gemein.
Ich frag echt ja nur.
Felix. Man muss hier so die Parents E-Mail-Adress angeben.
Ja.
Tja, weißt du die E-Mail-Adresse von deinen Eltern?
Ja.
Ja, ja ich krieg die E-Mail-Adresse von meiner Mama nicht. Echt jetzt.
Selbst bei dem
We'll send your parent an E-Mail.
Ja, mach das mal, Markus. Dann kannst du morgen ruft dich deine Mutter oder dein Vater an und sagt, Markus, ich habe mal so eine E-Mail bekommen, was mache ich jetzt?
Boah, nee, hast du dich da schon wieder angemeldet? Was ist das für ein schweinisches
Zeug? Der Anruf kommt
Zeug?
In 4 bis 6 Wochen. Da ist so eine E-Mail.
Was heißt
das? Er wird dir dann sagen so, er wird dir sagen, ja so, Furries sind es ja nicht, sind ja Pinguin. Was ist das?
Gut, also das ist euer Pick sozusagen, ja, schon mal vorgezogener Pick.
Ja, hm. Yeah, Club so Pinguin.
Genau, aber darüber sprechen wir nicht, darum jetzt OnCloud.
Und
ach so, Felix, genau, über Club Pinguin sprechen wir
nicht. Ne? Nein, ist auch überhaupt nicht meine Schuld. Ich weise genau. jede Verantwortung weit von mir. Weit. Ich wollte immer nur über OnCloud sprechen, hier die neue Tech-Preview. Interessiert mich sehr.
Interessiert dich sehr. Na, dann lass mich doch was da drüber erzählen.
Erzähl mal, Ingo. Genau. Was ist denn hier mit OnCloud? Und warum
OnCloud,
ist,
erzähl doch mal was.
Und warum nimmt man nicht Nextcloud? Also warum OnCloud und nicht Nextcloud?
Genau.
Weil OnCloud gerade was Neues macht. Nextcloud ist schon lange cool. Aber, OnCloud macht jetzt was Neues und könnte vielleicht wieder cool werden.
Aber waren die nicht böse irgendwie oder so?
Nö,
die waren nicht. Da gab es auch so ein Drama drumherum.
Die waren nicht böse, die haben halt, also das ist so ein bisschen dieses, nennen wir es Elastic-Syndrom. Man hat Venture-Kapitalgeber, die wollen halt Money, dass die Firma viel Money macht. Und wenn man so eine Open-Core-Geschichte hat und nicht genug Moneys macht, hat man eventuell Probleme. Und hat halt seine ja, hat halt nicht alle Entwickler vielleicht auf der Seite, die andere Sachen machen wollen und dann gibt's halt einen Fork und deswegen gibt's halt jetzt Nextcloud und OnCloud. Kurz zusammengefasst, aber ihr könnt euch gerne den Radetux-Podcast, glaube ich, habe ich dazu damals.
Der ist bestimmt nicht biased oder so, von einer Seite, mit der du redest.
mit Frank Karliczek zu dem Thema gemacht.
Zu nee, welchen Leuten gehört er jetzt nochmal?
zu Nextcloud. Aber nee, er hat sich damals sehr vorsichtig geäußert. Zwar schon, war schon, er wollte da kein böses oder nicht mehr böses Blut fabrizieren, als es sowieso schon gab. Aber
ja,
sei es drum.
Er ist wirklich professionell geblieben, ja, ja.
Sei es drum. Es geht ja jetzt um OnCloud. Die gibt es also immer noch und die werden auch tatsächlich zum Beispiel im CERN sehr groß immer noch eingesetzt. Also CERN hat ein Produkt und sogar eigentlich jeder, der am CERN arbeitet, benutzt die CERN-Box. Und das ist sozusagen das Standard-Home-Directory mittlerweile. Und die setzt auf OwnCloud auf und OwnCloud, wie Nextcloud auch, benutzt bisher eine LAMP-Stack, also Linux, Apache, PHP, schieß mich tot. Und die
Redis und diesen ganzen anderen
Shit. Genau, Redis, naja, klar, was Search.
Na ja, alles was du halt brauchst, ja.
Bubble um ein bisschen
Caching zu machen.
Bubble Find. Ne? Genau. Was man halt so braucht als LAMP-Stack.
Was man halt so braucht. Und die wollen jetzt den Weg gehen von dieser PHP-Applikation weg. Sie nennen das Projekt OwnCloud Infinity Scale. Und deswegen sprechen dann alle nur noch von OCIS, also OCIS abgekürzt, OwnCloud Infinity Scale. Das Ganze soll dann statt PHP dann ein Go-Ding sein. Also ein Binary, los geht's, Cloud Native Architecture, soll irgendwie ohne Datenbank funktionieren, soll dann irgendwie 250.000 Files pro Sekunde irgendwie abhandeln können, natürlich geo-distributed sein und hast du nicht gesehen, ist zurzeit jetzt eben in einer Tech-Preview verfügbar. Also sie haben gerade Release 1.1.0 rausgebracht, aber sie sagen, klar, das ist noch nicht production-ready. Also
aber wenn es nicht production-ready ist, dürfen sie sich nicht 1 nennen. Das,
ja. Du, wir haben doch in letzter Zeit so oft über diese komischen Versionsnummern, don't care, ja, die nennen es 1.1.0, Tech-Preview.
Ja, du nicht, aber wir interessieren uns dafür. Wir finden das nicht gut.
Genau, es ist immer man nicht unterstützen.
Dass es 1.1.0 ist. Du streitest.
Was ist hier mit Semantic Versioning und so?
Rutscht mir doch alle einen Buckel runter. Ist mir doch jetzt völlig egal. Ich weiß nicht, warum sie es 1.1.0 genannt haben. Vielleicht
kannst du mal nachfragen. Kannst du mal anrufen?
Kurz, die viel wichtigere Frage für diesen Podcast. Das ist ein Tech Preview. Ist sie Open Source?
Ja. Jein. Also.
Wie, wat? Das ist jetzt.
Also SSPL.
Genau. Nein.
Arschloch-License.
Also die Tech Preview, der Teil, der sich dann um File Sync Share drehen wird, ist weiterhin Open Source. Ich glaube, es ist auch Apache Lizenz. Könnt ihr auch nochmal kurz reingucken, wenn ihr es schnell findet. Ist es aber immer noch Open Core Modell. Das heißt, also es wird Enterprise Module geben, die unter dieser Own Cloud Lizenz stehen. Aber der Teil, den man jetzt testen kann, Tech Preview mäßig, dieses Go-Binary, was man irgendwie laufen lassen kann, das ist halt Open Source.
Ja, Apache okay. 2.0.
Genau.
Du hast gesagt, das braucht keine Datenbank. Wo legt das die Daten ab? Einfach nur im Dateisystem?
Ich lese ja nur Marketing für uns vor. Es ist nicht so, dass
oder? Ingo, was machst du da? Wir haben schon geklatscht. Warum? OSIS.
Ja, also in Bubble Find, oder? Da wird es abgelenkt dann.
In Bubble Find.
Bubble Find Development.
Also ich find's richtig nice, muss ich sagen. Finde ich gut, finde ich einen guten Move. Wenn sie das tatsächlich machen, dann also
ja, sie machen das auf jeden Fall.
Ja, aber also das ist jetzt eine Tech Preview oder ob das wirklich ein Produkt
das
wird.
Das wird das Produkt.
Da ja, das sagen sie jetzt, aber vielleicht in Monat. Nein. Sagen sie so, ja, haben jetzt irgendwie gemerkt.
So groß sind die nicht. Die setzen gerade alles da drauf. Ich glaube, das ist ihr Steckenpferd. Entweder das geht oder es gibt kein OwnCloud mehr.
Genau, korrekt. Das sehe ich auch so. Also das wird das nächste Produkt. Sie haben auch einen Fahrplan vorgestellt sozusagen. Es wird jetzt eine neue Web-Oberfläche geben. Die Web-Oberfläche wird dann auf den alten OwnCloud 10-Teil zugreifen können oder, falls du schon migriert bist, auf OSIS. Und sie versuchen dann halt so nach und nach, dass alle Leute umsteigen. Also alle, die OwnCloud verwenden und weiterverwenden wollen, werden dann nach und nach umsteigen müssen. Soll auch zwei verschiedene, also da überlegen sie noch, wie das mit dem Import sein wird, ob du wirklich so ein Drop-in-Replacement machen kannst oder ob du es exportieren, importieren musst, wird sich noch zeigen. Jetzt suchen sie erstmal Leute, die es testen und eben Feedback zurückgeben. Und ich finde es vom technologischen Standpunkt finde ich es auch sehr interessant. Also weil du eben viel mehr Requests pro Sekunde wahrscheinlich hinkriegen wirst, als du es mit dem Lampstack hinkriegst. Und ja, das wird die einzige Chance sein, um da jetzt nochmal sozusagen was draus zu machen, was Nextcloud an bestimmten Stellen eben schlagen kann.
Hm. Hier, die Mega-Installation in Indien, ist das Nextcloud oder ist das OwnCloud?
Weiß ich nicht.
Was, das Ding in Japan, das war doch Nextcloud, oder?
Ja,
auf diesen Indien hunderten hat, Millionen von
Indien das. Weiß ich nicht. Weiß
ja, nicht. Die Japan sind ja einzelne Devices. Indien hat so eine für jeden Bürger Cloud ausgerollt. Also man weiß halt nicht, wie das in so einem nicht so richtig mit für jeden Internetanschluss durchseuchten Land ist, sondern die haben ja ein ganz schönes Gefälle, was das angeht. Aber ich weiß eben nicht mehr, ob das Own, die haben quasi eine Bürger Cloud ausgerollt.
Und ob sie noch gibt.
Ich weiß nicht mehr, ob das Own Cloud oder
ist ja die
was
Frage.
Meinst du jetzt, ob sie noch gibt? Das ist höchstens 2 Jahre her, dass ich das gelesen habe. Was sollte da passiert sein?
Mir passiert gar nichts in der Zeit.
Also wenn es die deutsche Bundesregierung wäre, die hätte in den 2 Jahren schon x Sachen gegen die Wand gefahren.
Du meinst, die hätte es nicht geschafft, in den 2 Jahren ihre Gesundheitsämter mit einer Standard-App auszustatten?
Mhm. Oder BFA, also dieses Postfach für die Anwälte oder
oh,
was?
Oh, dir, oh, wollen wir über das besondere Anwaltspostfach
nein,
reden?
Wollen wir nicht. Ich sage nur, wie viele Sachen bei uns schief gehen. Da kann es auch sein, dass Indien mal so ein Ding wieder abkündigt.
News von 2017. Im Rahmen des Projekts DigiLocker der indischen Regierung erhält jeder Bürger 1 GB Cloud-Speicherplatz für persönliche Dokumente. Technisch realisiert auf Basis von OwnCloud, okay.
Damals,
das
ja.
Heißt,
okay. Ja,
ja, ja, ja, genau, aber 2017 gab es den Fork schon.
Ja, aber gerade so,
gerade passiert.
16, ne? Oder wann war der Fork?
Ja, ja.
16,
ja. Ich meine auch, da war der gerade passiert, ja.
Also von dem her.
Oh, genau, nochmal kurz zum OCIS-Server zurück. Spannend ist, dass das eine Microservice-Architektur ist mit Go. Und sie zu den Prinzipien, also sie schreiben wörtlich, we love and stick to 12-Factor. Und 12-Factor, da haben wir sicherlich auch schon mal drüber,
ist bestimmt schon mal diesen Podcast. Diese 12-Factor zu machen, krass.
Es ist in dem Podcast bestimmt schon mal erwähnt worden. Es geht, die 12-Factor-App ist eine Architekturbeschreibung für was damals quasi als Manifest ausgegeben wurde, zur Struktur und für die Architektur und den Aufbau von modernen webbasierenden Applikationen. Das geht dann über von der Codebase über Dependencies Config, wie man Backing Services aufbaut, wie man das Build Release Run macht und so weiter und so fort.
Ist aber ist also hast du das recently in letzter Zeit wieder mal gelesen?
Nee, ist lange her, dass ich das gelesen habe, muss ich zugeben.
Es ist immer noch gut, man kann es immer noch lesen, aber es schon, man merkt auch, dass es halt so ein bisschen outdated ist. Ja, ist halt gealtert.
Sind die Jahre gekommen nach wie viel Monaten?
Nee, das ist schon auch so ein paar Jahre alt, glaube ich. Weiß ich nicht, wie viele Jahre ist das alt? Wollt ihr Dinge raten?
Ich guck mal, Wikipedia, komm, hört uns wieder live bei Google zu.
Das ist alt.
Bla, bla,
würde ich jetzt sagen,
bla,
10? Bla. Ist das schon so alt?
Das könnte schon 2017 sein. Ist irgendwann mal drüber was zu mir geschrieben.
Tja. Last updated 2017.
Ja, ja. Und irgendwie geschrieben.
Jetzt können wir mal gucken, wann hier das Repository kreiert wurde auf GitHub. Das kann man doch bestimmt irgendwo sehen.
Ist halt irgendwie vorher und ist irgendwie schon so ein paar
Juni.
Jahre her. Und es, man merkt halt einfach, wenn man, also eben ist immer noch, also ich meine, sind ja auch viele Grundlagen dabei, die da beschrieben werden. Die ändern sich halt irgendwie nicht so massiv, aber man merkt schon auch, dass halt schon länger nicht mehr geupdatet wurde. Sieht man auch, wenn man ja, also irgendwie ins Repo schaut, dass sie noch Ruby 2.6.6 brauchen.
10 Jahre war gar nicht so schlecht. 2011 ist anscheinend das GitHub Repository entstanden und dann 2012 gab es massive Aktivität. Also irgendwie 2011 oder 12 wurde es wahrscheinlich dann
was sagt
Netz
das jetzt?
Gegeistert.
Was sagen diese 12 Faktoren jetzt?
Das sind 12 Faktoren, nach denen du eine App aufbauen kannst und die dann eben Sorge dafür tragen oder durch dessen Beachtung du Sorge dafür trägst, dass du eine zeitgemäße Webarchitektur aufbaust und nicht nur rein softwaretechnische also nicht nur rein Softwarestrukturarchitektur darauf abgezielt, sondern insgesamt den Aufbau des Softwareprojekts. Also deswegen, es geht dabei auch um Build, Release und Run, um Port Binding, wie gehst du mit Dev Prod Parity um, also Keep Development Staging and Production as similar as possible zum Beispiel. Es geht darum, dass diese ganzen Faktoren, dass man die im Blick behält und es benennt sie alle. Das.
Genau, also es ist eine ziemlich coole Ressource, wenn ihr irgendwie halt Web-Ding sie baut, weil viele Probleme sind halt irgendwie schon mal gelöst. Und es gibt halt irgendwie Tipps und Tricks, dafür, was man also, da, wie man Dinge halt richtig bauen sollte und auf was man da halt so ein bisschen schaut und was die Trade-offs sind, warum man sich für Dinge entscheidet.
Ja. Also es eine, wenn man davor steht, dass man sich einen Überblick verschaffen will, worauf sollte ich eigentlich achten, dass man, ja.
Genau, also es ist eine ziemlich coole Ressource, aber eben ist halt mittlerweile auch ein bisschen outdated. Aber
hier OwnCloud, we love and stick to it.
Ja. Ja, nee, also die Core-Prinzipien und so, die darin beschrieben sind, die haben sich ja auch irgendwie nicht geändert. Also von dem her.
Nein, und wenn man das auch jetzt okay. Nur, das scheint ja auch letztendlich ist das eine Vorstufe zur DevOps-Bewegung gewesen. Also wenn man eben, man guckt auf einmal nicht mehr nur auf den Code und davon, dass man ein Paketchen geschnürt bekommt und das irgendwer anders deployt es dann schon, sondern man macht sich Gedanken um den gesamten Applikationslebenszyklus und dass der durchgehalten werden kann und dass die Applikation kontinuierlich läuft.
Genau.
Ja.
Was ich aber eigentlich sagen wollte, wenn wir, außer du hast da noch
zu den so. Microservices wollte ich noch gerade ein Wort sagen, und zwar trennen sie in den Services, es gibt so ein kleines Architektur-Overview-Diagramm auf der Seite, trennen sie zwischen Web, zum Beispiel Web-Dev, Storages, warum gibt es mehrfach Storage? Ah, es gibt Store und es gibt Storage. Und das sieht schon ganz, ganz interessant aus, das würde ich mir, wenn ich denn mal Zeit finden würde, gerne im Detail angucken. Ja, da war sie wieder, die Zeit.
So sad. Also wirst du vermutlich nie tun, aber man kann sich ja Komm Dinge jetzt. Vornehmen.
Hast du schon irgendwas mit Elixir programmiert?
Hm? Ja, erzähl mal mehr von der Elixir-Programmierung.
Was ich sagen wollte, also es gibt ja, was ich halt ziemlich cool finde, dass es halt ein Go-Ding ist, was man einfach doppelklicken kann, weil was mich irgendwie davon abhält, hier einfach mal eine Nextcloud aufzusetzen, ist halt dieser ganze ich muss mir ein Nginx aufsetzen, ich brauche irgendwie ein PHP, ich brauche irgendwie eine Datenbank und dann brauche ich irgendwie ein Redis und irgendwie dieses und jenes und eigentlich Performance, also das Performance-Ding, wenn sie es tatsächlich auch noch schneller hinbekommen.
Zehnmal nice. So schnell, knapp ja, zehnmal sagen, genau, sagen also, sie. Also ob's es ist, weiß ich nicht, aber so zehnmal so schnell wollen sie sein.
Hinbekommen und so, ja. Nehme ich natürlich auch gerne mit, aber was ich halt das coole Feature finde, ist halt, dass dieses Doppelklicken, weil beispielsweise der Git-T, das Git-Hosting-Dingsy, was ich einsetze, ist halt auch so ein Doppelklick-Ding und für, wenn du das halt irgendwie nur lokal halt irgendwie nur in deinem Heimnetz hast oder so, du willst halt irgendwie nicht immer so ein riesen Geraffel aufsetzen, sondern du willst halt irgendwie dein Go-Binary haben, was du doppelklickst und dann hast du halt irgendwie deine Cloud. Und das ist natürlich schon ein ziemlich cooles Feature. Das wäre so der Hauptgrund, warum ich das irgendwie einsetzen würde. Wenn es nicht gerade, wenn sie dann aus der Tech-Preview sind. Und man dann immer noch das einfach doppelklicken kann, ohne eine Datenbank, ohne das ganze Geraffel.
So, wenn wir jetzt schon dabei sind, das auseinanderzunehmen, dann nehme ich jetzt mal gerade Wetten an, wo drin sie ihr neues Frontend, das neue Web-Frontend geschrieben haben.
Elm. Vue. Vanilla Vue. JavaScript. Vue. Das ist mein.
Ingo ist richtig. Ingo wusste es
ich
wahrscheinlich
wusste es
schon.
Natürlich.
Er hat geschaut.
Nein, ich habe mehrere Vorträge dazu gesehen. Ich habe sie hatten das die Woche vorgestellt und klar.
100-mal ungefähr Vue.js gesagt.
Mindestens ein paar Mal Vue.js gesagt, genau.
Ja, aber Vue.js war auch, ja, kann man nichts sagen.
Vue.js ist wirklich das new hot kid on the block, right?
Mhm. Schon ein bisschen, ja.
Und warum?
Weil es cool.
Ja, es ist halt.
Okay, das macht total
Sinn. Also, sie haben eine ziemlich gute.
Es geht um Web-Frontend-Framework. Ja, was erwartest du?
Aber sie haben schon eine ziemlich gute Balance gefunden zwischen, es macht halt viele Dinge, aber es halt irgendwie nicht bloated. Also im Vergleich zum React oder so, was dann halt irgendwie meines Erachtens dann auch schon wieder ein bisschen zu viel Dinge aufs Mal versucht zu tun.
Wer jetzt React oder Vue?
React.
Aber und Vue React tut ja selber gar nicht so viel. In React hast du ja eigentlich viel mehr das Problem, dass damit du es benutzen kannst, du so viele Sachen zusammenstöpseln musst, dass jeder React-Stack grundverschieden ist. Also es gibt eben, im Gegensatz jetzt als krasses Gegenbeispiel, in Angular hast du halt ein Framework, was dir alles mitbringt, mehr oder weniger.
Aber also fairerweise zähle ich das halt auch einfach alles zu React, weil nur React ohne irgendwas kannst du ja nicht wirklich benutzen. Also es ist ja, es macht ja niemand. Also, sondern du hast ja dann immer so ein Stack von, und ja, bei React stellst du es halt irgendwie selber zusammen, bei Angular kommt halt einfach alles aus einem Guss. Was jetzt besser oder schlechter ist, keine Ahnung, klar,
kommt immer drauf an.
Wie immer. Aber ich finde beides nicht so geil, muss ich sagen. Und Vue.js hat halt eine, ich finde, sie haben eine coole Abstraktion gefunden halt von sie abstrahieren ein bisschen, aber halt nicht zu viel, aber halt auch gerade so viel, dass es irgendwie angenehm ist, um benutzt zu werden. So ein bisschen meine Meinung. Und darum, glaube ich, hat sich's halt auch recht verbreitet und ist aktuell gerade auch ein bisschen Hype.
Genau, aber letztendlich sind sie auch immer noch recht ähnlich zu React, was den Aufbau und die Herangehensweise angeht. Sie bringen ein paar mehr Sachen mit, aber eben sind auf deiner Seite auch noch recht gleichgewichtig. Also Vue alleine ist ja immer noch, willst du ja immer noch irgendeinen Store suchen, also sowas wie ein Redux-Store oder so. Du musst es immer noch mit Dingen kombinieren, bevor
du. Ja, wenn du sowas brauchst, kannst. Ja, aber du musst halt nicht. Also, wenn du halt, ich baue halt selten große Web-Frontends. Ich baue eher so, ich weiß gar nicht, ob ich da mal drüber gesprochen habe, hier dieses, ob Suppe ist oder nicht. Ich baue halt irgend so kleine Tech-Demos oder irgendwie so dumme Spiele oder irgendwie so Dinge, die du eigentlich auch irgendwie direkt mit HTML und Vanilla.js bauen kannst. Und dann willst du nicht irgendwie nur so einen Store und du willst nicht 3 Megabyte JavaScript, um irgendwie ein Bild und einen Button anzuzeigen. Das ist halt albern.
Vielleicht.
Natürlich, das, na.
Und dass du da dann halt auch die Flexibilität hast zu sagen, ich brauche keinen Redux Store, ich brauche das alles nicht und ich lasse das einfach mal weg, ist halt schon ziemlich cool, finde ich.
Ja, die Möglichkeit zu haben, auf jeden Fall. Das stimmt.
Okay, machen wir weiter. Wo waren wir?
Wir waren bei der Frage, wo sie denn jetzt eigentlich, wenn sie keine Datenbank haben, wie sie ihr Storage machen.
Ach so, ja, in der Cloud. Das ist eine Frage.
Dumme Frage.
Weil ist ja Cloud Native, richtig. Ja, hast recht.
Serverless.
Echt. Okay, haben wir das zum Glück nochmal geklärt. Serverless, genau.
Das ist eine gute Frage.
Okay, was ist hier jetzt?
Können wir das als Hausaufgaben für unsere Hörer und Markus aufgeben und dann können wir das nächste Mal drüber reden, wo sie Dinge speichern, wenn sie das nicht in der Datenbank speichern. Mein Geld wäre auf In-Memory, weil dann verliert man es auch direkt, wenn Server crasht, ist auch alles weg.
Ist auch weg wenigstens.
Das irgendwie genau.
Einfach mal frisch neu starten.
Ja, also man muss auch mehr wagen, Daten zu verlieren.
Ja,
nicht nur immer behalten,
sind gar nicht
sondern,
so wichtig.
Genau. Wie ein Data Breach ja auch ein Surprise Backup ist, ist dann Data Loss vielleicht, keine Ahnung.
Das direkt mit implementierte Recht auch vergessen, ja?
Genau.
Gut.
Genau, weil Daten, die man selber verloren hat, können nicht mehr abhanden kommen. Das ist ein echtes Feature. Findet ihr nicht gut? Sehe ich.
Ich finde es zweifelhaft. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu picky. Das kann
Doubt.
Sein.
Daten verlieren.
Okay, was haben wir hier? Inside Red.
Inside Red Hat.
Linux Inside Red. Ach so, Inside Red Hat hatte. Du bist kein Interesse mehr an CentOS. Ja. Erzähl doch mal.
Wir gehen jetzt einfach weiter. Wir können da.
Also, ich glaube, das ist fertig, oder? Uncloud heißt, alle müssen es benutzen oder nicht und wir warten ab.
Wir sprechen drüber, wenn sie weiter sind, weil es ist jetzt eine Tech-Preview und irgendwann wird es dann vielleicht eine Beta.
Obwohl es 1.1 ist, lasst euch da nicht verarschen.
Genau.
Genau. Also wie gesagt, sie wollen Feedback haben. Und
genau, probiert es aus.
Erzählen, wie das mit der
Datenbank Feedback von mir bekommen hier. Falsche Version genommen.
Schreibt es doch gleich mal in den Issue-Tracker.
Falsche Version.
Nee, aber
Semantic Versioning nicht eingehalten.
Klingt auf jeden Fall spannend, wir werden das weiter verfolgen. Was Red Hat nicht weiter verfolgt, ist CentOS, also nicht mehr so richtig. Hatten wir auch vermutet, dass Red Hat da den Stecker gezogen hat und ein Insider sozusagen hat das jetzt bestätigt. Ja, also Red Hat hat gesagt, wollte da irgendwie kein Geld weiter reinpumpen und ohne Red Hat ist CentOS leider nichts mehr. Und demzufolge, ja, gibt's halt zumindest kein CentOS mehr, so wie wir das kennen und
und gut lieben. Fanden eigentlich.
Oder auch nicht, genau.
Ja, oder auch nicht, genau.
Genau. Ja, und passend dazu, weil sie ja irgendwie doch nicht alle Kunden vergraulen wollten, hat Red Hat jetzt irgendwie gesagt, und sie wollen ja nicht, dass alle zu entweder Cloud Linux, wie heißt diese Cloud Linux Variante, die sie vorgestellt haben, so komischen Namen, ich hab's schon wieder vergessen. Also Cloud Linux hat ja so ein RHEL-Klon vorgestellt und Rocky Linux gibt's auch. Und damit die jetzt irgendwie nicht alle dahin gehen, gibt's jetzt, kannst du dich, wenn du dich anmeldest, kriegst du RHEL für 16 Systeme umsonst. Kannst dich als Entwickler registrieren und kriegst dann bis zu 16 Systeme. Kannst du es einsetzen.
Auch Produktionssysteme. Also nicht
Produktionssysteme. So genau. Ja, genau. Kriegst halt keinen Support wahrscheinlich, aber zumindest kannst du bis zu 16 Systeme kostenlos betreiben. Also vielleicht für Leute, die wenig RHEL-Systeme oder Klons verwendet haben, eine Option. Ja, oder du musst irgendwie, keine Ahnung, je nachdem, wie viele Angestellten du hast, kommst du vielleicht auch. nimmt jeder mal 16 Lizenzen, ja, da kommt man vielleicht auch weit, keine Ahnung. Irgendein Tracking ist bestimmt eingebaut. Das ist die Frage, ob man das jetzt haben will.
Ja, klar, du musst dich ja registrieren.
Ja, und wahrscheinlich musst du danach auch noch dann irgendwie immer angeben, welche Sachen du installiert hast und warum und wie schön das ist oder auch nicht.
Die Antwort ist übrigens, nein, will man nicht haben, falls du dich immer noch fragst, Ingo.
Nee, will man nicht.
Will man nicht, Punkt.
Ja. Okay. Ja, also wie gesagt, Red Hat merkt da, dass ihnen da so ein bisschen die Fälle wegschwimmen und da mussten sie jetzt irgendwie doch reagieren. Ja, gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Das war's schon dazu. Mehr müssen wir da, glaube ich, nicht sagen.
Okay.
Dann Backblaze.
Backblaze.
Ach so, ja, genau. Die hatten wir ja schon ein paar Mal. Die
ist immer machen wieder doch gleich, immer
diese Berichte, wie viele Fehler Festplatten wo ausfallen. Gibt's einen neuen Bericht, könnt ihr euch angucken für letztes Jahr sozusagen.
Haben sie jetzt eigentlich auch SSDs drin? Das fände ich ja irgendwie spannend.
Nee, sieht nicht so aus. Sieht
irgendwie nicht so aus, ne?
Nee, die gehen ja nur auf die großen Speicher.
Aber so 16 Terabyte, 18 Terabyte Festplatten.
Schon was Größeres.
Sind drin. Ja.
Ja, aber auch noch nicht so in großen Stückzahlen. Also 60
ja, und auch.
60 Stück.
Obwohl, sicher, die 16 haben so 1000 Stück, oder?
Ja, sicher. Ja, auch gerade nur vor den Seagates haben sie nicht so viele. Haben sie nur 60 Stück.
Wer ist HGST?
HGST.
HGST.
Heißen die so, ja? Okay. Ja. Ich dachte, es wäre eine Abkürzung.
Ja,
bestimmt, ja.
Hitachi?
Ja.
WD, Western Digital.
Ja, mittlerweile, ja. Mittlerweile ja, schon. Genau. Ja.
Formerly genau, Hitachi, glaube ich. Ja. Mhm. Aber, also, was heißt mittlerweile, ne? It was acquired by Western Digital in 2012.
Ja, aber genau. Shortly. Aber es hieß Hitachi Global Storage Technologies.
Mhm. Das ist schon ein bisschen länger.
Genau. Könnte man
Brand phased out in 2018.
Tja.
Könnte man mal irgendwie auf 16 Terabyte
hat denen wahrscheinlich noch keiner gesagt. Das ist.
Aber ich glaube, ich hatte früher auch diese Hitachi-Festplatten.
Ja, wenn sie noch laufen, dann.
Ja, die laufen ja vor allem. Also ich meine, bei der Ausfallrate würde ich die auch behalten, solange wie sie laufen.
Ja. Nee, die haben schon echt mit die beste Ausfallrate von den Platten. Ne?
Ah, wait, da gibt's auch eine mit 0,0%.
Ja, das ist auch HGST. Nee, Toshiba.
Nee, das Seagate da unten.
Ja, die genau, so eine Seagate.
14 GB Seagate.
Ja.
Schade, warum ist diese Liste nicht nach Ausfallrate sortiert? Wonach sind sie überhaupt sortiert?
Nach Random.
Nach Brand. Brand.
Ja.
Brand wie viel
und dann Drive Size.
Aber, also diese Ausfallrate ist ja auch nur so, also du musst es ja auch irgendwie im Verhältnis, also diese 0% ja, aber das sind halt auch alles Discs, die irgendwie dieses Jahr, also ja, ist cool, dass von diesen, also ist impressive, dass von diesen 1000 Discs, die sie dieses Jahr verbaut haben, irgendwie keine einzige irgendwie vermutlich, weiß man zwar auch nicht so genau, wenn sie Dead on Arrival ist, ob sie dann da in dieser Liste überhaupt auftaucht, das müsste man irgendwie nachschauen.
Aber ja, du musst das über die Average Age gewichten, da hast du recht.
Genau, und
das,
diese, ja. wenn du hier schaust, wie lange die schon laufen, das halt auch noch, also diese Drive Days, das ist halt auch noch nicht so viel.
Ja, dann ist am besten hier diese Seagate mit 6 Terabyte, oder?
Na, ja, hier oben, da hast du eine HGST, die irgendwie 0,2%
Toshiba, die 4 Terabyte Toshiba, 67 Monate. Yeah.
Genau. Ja, also sie sind ja schon ewig alt.
Man muss das halt auch immer so ein bisschen in Relation zu, wie viele Discs haben sie und wie lange sind die gelaufen, halt betrachten, um zu sagen, ja, ist diese Fehlerrate gut oder schlecht, ja. Weil
B3 hat
halt irgendwie quasi eine so Disc hast und genau die ist kaputt, dann ja. Halt
es ist wie immer, eine einzelne Zahl sagt halt wenig aus.
Ja, aber die haben ja ganz viele Zahlen, also da kann man sich schon die richtige Zahl aussuchen.
Das kann man
ja, aber du musst
die Festplatte kaufen, wo man dem überzeugt ist.
Du musst es halt anschauen, du kannst nicht einfach nur nach der Ausfallrate sortieren und sagen, ah, die hat 0%, ich nehme die.
Klar kannst du es.
Also,
die Frage ist halt, ob das eine gute Idee ist.
Da sind wir wieder bei, kann man, muss man, soll man, darf man. Kannst du das empfehlen oder nicht?
Empfehlen würde ich es nicht.
Bist du dafür oder dagegen? Ist alles schwierig.
Ja, also ich meine, in dem Text steht ja auch, und so nach der Liste kann man auch diese 6 Terabyte Seagate, da die läuft mit am längsten und hat am wenigsten Ausfall-Dingsies. Also von dem her.
Ja, aber 6 Terabyte ist schon wieder fast zu wenig.
Ja, die laufen halt einfach schon so lange. Sorry.
Aber du willst ja mal wissen, was du jetzt kaufen sollst, nicht was du vor einem Jahr gekauft hättest.
Ja. Aber es ist halt schwierig zu sagen, weil das kommt halt erst raus. Ja. So ein bisschen Gamble ist es halt.
Yep.
Darum hast du ja RAID Backups und
RAID Backups. Ist ein Komma dazwischen.
Ja, RAID, das sind Komma, zwei Backups. Dinge. Du hast beides. Du hast ein RAID und dann hast du ein Backup.
Ja,
und dein Backup hat vielleicht auch noch ein RAID und dann hast du vielleicht noch ein zweites Backup.
Ja, und außerdem du hast das Backup an einer anderen Stelle als dein Hauptsystem.
Ja. Ja.
Weil das, wenn dein Haus abbrennt, ja,
genau,
hast du zumindest irgendwo ein paar Kilometer woanders.
Genau, und dann hast du vielleicht noch so ein Filesystem, was dir irgendwie erlaubt, so irgendwie Copy and Write zu sein, was dir irgendwie auch noch so den einen oder anderen Vorteil bringt mit Snapshots und anderen coolen Dingen.
Genau, so ein Butterfly.
So, und wenn ihr euch jetzt überlegt, warum haben die keine richtigen Hobbys, dann fragt euch einfach, habt ihr ein vernünftiges Backup? Das ist die viel wichtigere Frage.
Ja. Oder habt ihr bessere Hobbys? Das soll die richtige Frage sein. Ja.
Passt eure Backup-Strategie? Da muss man sich wirklich bewusst machen.
Ja, oder eure Hobbys. Passen die auch zu euch? Die Frage muss man sich einfach mal im Leben stellen.
Und habt ihr Backups zu den Hobbys? Weil
habt ihr, genau, habt ihr,
habt ihr Backup-Hobbys?
Dass euer Hobby nichts für euch ist, habt ihr ein Backup?
Weil man kann ja bestimmte Hobbys jetzt auch nicht mehr ausführen während Corona, da braucht man halt Backup-Hobbys.
Ja. Backups kann man übrigens auch mit Corona von zu Hause, digital und so. Geht
aber was
gut.
Ist, wenn du die woanders hinbringen willst? Hm? Dann wird das auch schwierig.
Ach, nee, du schickst ja nur Bits und Bytes woanders.
Ja,
hin.
Kennst du Internet?
Nee. Was ist das?
Nicht.
Hm. Erzähl mir mehr.
Ich call me intrigued.
Ja, habe ich gehört, der funktioniert, kann man so Backups rüber machen. Musst du nicht okay. mal das Haus verlassen.
Krass.
Hm?
Hab ich nie gehört.
Kann ich empfehlen.
Okay.
Gut.
Ich guck mir das mal an, dieses Internet für nächste Sendung.
Ja, schau mal, ob deine Backups funktionieren. Übrigens, wenn ihr Backups habt, geht vielleicht auch einfach mal, macht euch irgendeinen random Eintrag im Kalender, wo ihr euer Backup überprüft und dann geht ihr einfach mal hin und versucht mal irgendwas wieder herzustellen, weil Backup zu haben ist geil, aber ein Backup zu haben, wo ihr Dinge wiederherstellen könnt, ist noch viel so besser. Viel mehr gut, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie gut das ist. Wenn da die Files tatsächlich noch da sind und nicht so, ja, ich habe irgendwie immer ein Backup gemacht, aber es ist die letzten 3 Jahre nicht gelaufen.
Ja.
Ups.
Kein Backup, kein Mitleid.
Bin ich nicht für, aber müssen wir hier, glaube ich, nicht.
Du hast Mitleid mit Leuten, die kein Backup haben.
Ja.
Ein bisschen. Was ist ja, zum Beispiel doch, mit Oma, also, ja? Was mit der? Die kann das doch gar nicht. Und da musst du jetzt mal helfen. Ich meine, darfst du nicht einfach nur kein Mitleid haben.
Es kann ja auch einfach mal passieren. Man kann ja auch irgendwie Fehler passieren halt. Also, das ist ja. Ja.
Ja. Stimmt.
Shit happens. Und dann hast du vielleicht ein Backup und du hast dich bemüht oder vielleicht halt auch nicht, aber es hat dann trotzdem nicht gereicht und dann.
Ja. Er hat sich stets bemüht.
Hat aber sein Backup nie überprüft.
Ja. Hat, gibt und macht Mühe. Mhm.
So, okay. Kommen wir von den ganz okay News zu wieder welchen, die wir eher kritisch betrachten müssen. Eigentlich eine News für Markus, der sich hoffentlich da damit vorbereitet hat oder jetzt die letzten 3 Minuten Zeit hatte, sich darauf vorzubereiten. ja, der Bundestag macht uns mal wieder das Leben ein bisschen schwieriger. Also eigentlich bestimmt leichter. Und alle, die in der, weiß ich nicht, alle Schweden, glaube ich, lachen sich eins ins Fäustchen. Alle, die in der DDR geboren sind, denken, hatten wir doch auch schon mal. Die Sache ist, wir führen eine Personenkennziffer ein. Oder der Bundestag will eine Personenkennziffer einführen. Wir haben ja schon diese Steuer-ID und die soll jetzt quasi überall verwendet werden und damit bist du jetzt als Bürger dann nur noch eine Zahl in allen Ämtern.
Die erste Post, mehrere die Zahlen ein in allen neuer Ämtern. Eine frisch geborene Staatsbürger in diesem Land bekommt, ist seine Steuer-ID.
Ja, noch bevor er irgendwas
und das
anderes
ist
hat.
Genau diese Nummer, die sie jetzt quasi analog zu der in Amerika übrigen Social Security Number für alles andere auch benutzen wollen, für Verkehrsregister, für eben Sozialversicherung, was heutzutage war es eben diese, es gab diese Steuer-ID und es gab, sobald man irgendwann mal irgendeinen Nebenjob gemacht hat, bekam man mit 15, 16, 17 seine Social Security Number, die Sozialversicherungsnummer, die bleibt dann gleich, aber es waren eben getrennte Systeme. Und jemand, der das eine Merkmal kannte, konnte damit nicht in allen anderen Systemen wieder die gleiche Person identifizieren. Und das ist auch genau die Kritik, die es daran gibt, dass man eben mit einer ID quasi alle relevanten Kontakte mit dem Staat nachverfolgen kann. Dass das nicht so war bis jetzt in der Bundesrepublik Deutschland, hat ganz klar historische Gründe, weil die Nazis als erstes gezeigt haben, welche Macht in einem zentralen System steckt und wie viel Schindluder man damit zeigen, wie viel Schindluder man mit dieser Massenverarbeitung von solchen Daten treiben kann. Jetzt führen wir es wieder ein und es gibt natürlich massive Kritik von Datenschützern und Nicht-Regierungsorganisationen aller Art und Weise. Ja, und es bleibt spannend,
ist doch
ob
genau
sich
dieses,
da noch was ob sich da noch was tun kann. Oder
ja. Ist doch genau dieses Zusammenführen von Daten, was auch jetzt bei WhatsApp genau das Problem wird.
Ja, und sie tun es unter dem Deckmantel, dass sie mit dieser zentralen ID eine bürgerfreundliche digitale Verwaltung auf die Beine stellen könnten.
Mhm. Ja, ja.
Ich bin ganz ehrlich der Meinung, dass es bis jetzt nicht daran gescheitert, dass wir keine zentrale ID hatten. Das ist
das
an vielen anderen Baustellen
das,
gescheitert.
Ja,
genau. Ja.
Was machen wir da jetzt?
Protestieren und andere Leute wählen, die es vielleicht wieder gerade ziehen. Aber weil dieses Jahr ist ja Superwahljahr, also wenn bei euch gewählt wird.
Ja,
Augen auf. Ja.
Baden-Württemberg wählt, Thüringen wählt nicht, die haben verschoben oder die haben verschieben zumindest.
Die verschieben
jetzt,
aber innerhalb des Jahres auch.
Innerhalb des Jahres. Ja, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, ne, wählen. Jetzt im März.
Und die
Und Thüringen und Bundestagswahl sind dann im September.
Ja, genau. Dann das ganze Land wählt im Herbst auch, ja.
Ja.
Genau. Hoffentlich ohne Fotzen Fritz als Kandidat in irgendeiner Art und Weise.
Ja, das halt so aus IT-Sicht macht es irgendwie voll Sinn, all diese Systeme zu verknüpfen. Aber
und aus OT-Sicht?
Ist halt irgendwie ein Feature, dass diese Dinge genau nicht verknüpft sind. Es macht halt so. Ja.
Das Schwierige ist halt, dass IT oder ja, IT ist totalitär. Und wir wollen kein totalitäres System.
Es hat viele Feature, kleine dass das totalitäre Systeme. Dass das System A nichts von System B wissen muss und du das nicht irgendwie Dinge identifizieren kannst und so.
Genau. Tja. Und man würde trotzdem erstmal eine bessere Digitalisierung und IT-Struktur hinkriegen und so
genau,
ohne diesen Schritt.
Genau, das eine schließt ja das andere irgendwie dann nicht aus. Nur weil diese Systeme unabhängig voneinander sind, können diese natürlich trotzdem irgendwie digital gut für sich alleine funktionieren. Und daran scheitern viele staatliche Projekte irgendwie so, dass das halt benutzbar ist, dass es Sinn macht. Ja, aber ich denke jetzt auch nicht nur, weil du dann irgendwie ein Global Unique Identifier für jede Person hast, dass das dann ihre Probleme löst.
Nein, und Hauptkritik kommt von anderen politischen Lagern halt auch daher, dass es mittlerweile Usus geworden ist, dass Gesetze einfach gemacht werden, ungeachtet dessen, wie kritisch sie zu sehen sind im Sinne bestehender Gesetze. Und gerade bei sowas hier ist nicht ganz klar, ob das Bestand hat vom Bundesverfassungsgericht. Und wenn es nicht Bestand hat, hat es zur Folge, dass hier IT-Großprojekte angeleiert wurden, viel Steuergeld versprochen wird und verschleudert wird. Und wenn es dann wieder kassiert wird und diese Projekte abgebrochen werden müssen, dann ist das Geld ungenutzt futsch und es geht halt um Steuergeld und das hätte man sicherlich dann auch sinnvoller einsetzen können, wenn man von Anfang an sich darum Gedanken gemacht hätte, wie man mit Sinn und Verstand daran geht.
Und man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass zumindest Karlsruhe da ein Wort mitreden will und das garantiert irgendwie nochmal so einschränkt, dass bestimmte Sachen, die sie sich jetzt überlegt haben, nicht gehen werden. Also vermutlich wird die zentrale Bürgernummer noch nicht mal komplett durchfallen in Karlsruhe, prognostiziere ich jetzt mal, aber wahrscheinlich werden so durch solche Einschränkungen gemacht, dass bestimmte Sachen, die sich der Bundestag, die sich die Regierung für dieses zentrale Register jetzt ausgedacht hat, dass die dann nicht gehen. Und dann genau das passiert, was Markus gerade gesagt hat, dass man dann da entweder von vorne anfangen muss oder Sachen wieder entkoppeln muss und es kostet wieder alles mehr Geld. Statt es gleich ordentlich zu machen, sozusagen auf die ganze Kritik, die ja berechtigt ist, einzugehen und ein Konzept so zu entwerfen, dass zumindest der Großteil zufrieden mit dieser Lösung ist, wird jetzt wieder sowas gemacht. Und das ist einfach dumm. Muss man einfach sagen. Ist einfach dumm. Es muss nicht sein. Und ja, wir hatten es schon, wie gesagt, Schweden oder Amerika oder so, die fahren mit so der ID gut. Dafür gibt's in Amerika ja noch nicht mal einen Ausweis. Ja, der erste Ausweis, den du kriegst, ist deine Driver License. Wenn du die nicht hast, hast du sozusagen keinen Ausweis. Da sind halt andere Sachen wichtig. Ist nun mal so. Ja. Gut. Finden wir nicht gut. Mhm. Also, wie gesagt, was man immer machen kann, ist seinem Bundestagsabgeordneten schreiben. Wird es wieder vorgefertigte Briefe geben, die man da schreiben kann, oder man kann auch sich selber mal hinsetzen, einen Brief schreiben. Normalerweise antworten die einem. Da kann man einfach mal suchen, wer für seinen Wahlkreis zuständig ist, oder wer über die Landesliste gewählt wurde und trotzdem für seinen Wahlkreis zuständig ist, und dann mal einfach an den Bundestag schreiben. Wäre so eine Möglichkeit.
Okay, machen wir das.
Spende an Netzpolitik.org und Digital Courage, damit es gemeinnützige Organisationen gibt, die sich diesem Thema weiter widmen und uns auf dem Laufenden halten.
Das ist auch immer ganz gut, ja. Genau, also ich bin auch da Mitglied auch beim bei Netzpolitik, habe ich letztes Jahr auch gespendet. Also das ist auch immer gut. Ja. Digitale Gesellschaft noch vielleicht.
Achso, ja, Digital Courage hatte ich gesagt, digitale Gesellschaft ist sicherlich auch, ja.
Können wir vielleicht auch nochmal in die Shownotes packen. Gut, so ein deprimierendes Thema wieder. Mann, Mann, Mann. Mhm. Kommen wir wieder zu was Netterem, oder?
Ja.
Raspberry Pi klingt schon mal gut.
Haha, Raspberry Pi. Habt ihr vielleicht mitbekommen. Gibt neue Raspberry Pis. Und zwar den Raspberry
Arduino
Pi
Pis.
Pico.
Was?
Arduino.
Was?
Ja.
Pi. Arduino Pis.
Arduino Pis.
Hä?
Hast du nicht was? Mitbekommen?
Nee, ich nee, bin
bist
ich
nicht.
Nicht
im Internet? Ingo, bist du nicht im Internet?
Nee, Ingo, nee. Soll ich hast du das Internet verpasst?
Internet erstellen.
Ich bin in einem anderen Internet als ihr.
Verrückt. Gibt so neue Raspberry Pis, Raspberry Pi Pico, und sind halt so kleine, ja, Mikrocontroller-Chips, was ich nicht so ganz verstehe, und dann war es dann bei mir das Interesse auch schon wieder weg, hat irgendwie kein Wi-Fi drauf. Von dem direkt her verstehe ich jetzt nicht, warum man nicht einfach irgendwie ein ESP32 ja. nimmt, der irgendwie ungefähr gleich viel kostet, aber halt noch ein Wi-Fi drauf hat.
Und hat einfach so viele andere coole Sachen und es supported es und so, weil dieses Raspberry Pi, also die Firma dahinter, ist jetzt eher nicht dafür bekannt, so Open Source freundlich zu sein, sondern mehr so ein Arschlochverein eigentlich.
Und, ja. Und, aber irgendwie, was soll drauf laufen? Ich glaube C, MicroPython, ja, also sicher irgendwie cool, gerade so, weil Raspberry Pi schon irgendwie so der erste Einstieg ist für viele Leute in so dieses bisschen Embedded Microcontroller, keine Ahnung was. Ja, vielleicht, wenn sich darum dann halt irgendwie ein Ökosystem entwickelt, wie das bei den Raspberry Pis mit diesen Heads zum Beispiel ist, kann das vielleicht ganz cool werden. Aktuell ist es halt einfach irgendwie mal yet another Microcontroller, was halt aber ein Raspi ist. Ja, kann man sich mal anschauen, kostet auch nicht irgendwie alle Welt, kostet irgendwie 3-4 Euro.
Ja, er springt, er geht halt in eine Nische, wo schon viele andere, also der ESP32 wurde ja genannt, schon sind, deswegen ist wirklich die Frage, wofür?
Die Frage ist halt, warum? Aber eben, die Frage ist halt, ob sich ein Ökosystem rundherum entwickeln kann, und dann hast du halt das Warum. Wenn das irgendwie nicht passiert, glaube ich auch nicht, dass da das Ding eine große Zukunft hat.
Ja, für die Demoszene vielleicht interessant, weil es hat 264 Kilobyte Arbeitsspeicher.
Weil
da kann
so
man nochmal schöne
ist,
Demos draufschreiben. Ja. Kann man zeigen, was man kann.
Tja, aber warum sollte man sich dahin abbrechen?
Ja, schon.
Also ich verstehe es auch nicht. Es,
okay.
Was schreiben die, warum man das brauchen soll?
Nee, also
Bauvorschlag.
Sehe ich jetzt eben, ich sehe noch, dass, weil es ein Raspi ist, dass sich halt da eher ein Ökosystem rundherum entwickelt, als wenn es einfach irgendein Ding von China ist, aber eben dann halt wieder das ESP-Beispiel, da gibt's halt schon ein relativ großes Ökosystem.
Ja, und die Sache ist, warum solltest du nicht ein China Arduino nehmen, also die Nachbauten? Erstens sind die billiger und zweitens haben sie den anständigen Support von Arduino.
Tja,
jetzt schon.
Schwierig. Aber gibt's, wenn ihr interessiert seid, kann man sich da auch einfach mal ein irgendwo klicken. Auch in der, ich glaube hier in der 480 Stück Version, also so auf so einer großen Rolle, man 480 Stück davon braucht,
Klar.
Gibt aber auch bestimmt dann Händler, die das irgendwie einzeln verkaufen.
Nicht als Expresslieferung erhältlich.
Tja. So sad.
Da kannst du auch erst vorbestellen, also kannst du nicht mehr kaufen.
Ja. Ja, ich bin mir nicht. Ich hab's dann eben irgendwie, ich hab eben gesehen, so gedacht, so, na, nice, vielleicht eine Alternative zum ESP32, und dann so, ah, kein Wi-Fi, und dann so, ah, Tab geschlossen, so traurig.
Noch nicht mal, traurig. Noch nicht mal USB-C, also quasi ja. Das Micro-USB, wo man immer falsch rum reinsteckt.
Ja, ja.
Ja, das ist schon echt
toll. Das Arschloch-USB. Kann man nichts machen. Ja. Alles kaputt.
Nee, direkt.
Schnell weiter zu anderen Dingen, die vielleicht kaputt sind. Oder vielleicht auch nicht. Und zwar gibt es da so Leute, die möchten Linux auf ihrem Phone. So ein richtiges Linux. Ah, so wie der Ingo zum Beispiel. Und es soll jetzt wohl auch, dass es gibt auch so ein Debian-Dingsi, das, was sich Mobian nennt. Und Pine64, die auch diese kleinen Boards bauen, und was bauen sie noch, so Armboards und so. Es gibt so ein Pinebook, glaube ich. Ja. Bauen coole Hardware. Die bauen jetzt ein Phone mit Mobian, also diesem Debian für Mobilphones. Und kann man ab dem 18. vorbestellen. Das heißt, könnt ihr euch jetzt vorbestellen. Sind irgendwie der Basisausführung irgendwie für $150, was irgendwie noch geht, kann man sich vielleicht als Spaßphone oder so als Backup-Phone.
Ja, nein, eigentlich, dann muss man eigentlich schauen, ob man die $50 noch drauflegen kann, weil die hat 3 GB statt 2 GB RAM, und da kommt ein USB-Dock mit.
Aha. Ja, vielleicht will man
auch. USB-Dock ist spannend für das System, was da drauf ist. Also wann dann hat man sein System, was man mitschleppen kann und dann einen Monitor anschleppen kann, wo man ankommt, wirklich in der Hosentasche dabei. Also das ist, glaube ich, sowieso die Zukunftsvariante. Wir hören irgendwann auf, Laptops hin und rumzuschleppen, weil die Smartphones so kraftvoll sind.
Die Hoffnung,
wir brauchen
das Padphone, richtig. Oder was?
Padphone, genau.
Ist es ein Pad? Padphone. Oder ist es ein Phone in a Pad?
Padphone.
Das war vor, keine Ahnung, wie lange ist das her?
Das ist schon war einer der ersten Sendungen, glaube ich. Oder der ersten 50 Sendungen.
Padphone, ja. Nummer 5.
Klettphone, Padphone.
Ja, nee, also Nummer 1.
Klettphone.
Binärgewitter Talk Nummer 1.
Legendär, weil das kannst du immer noch machen. Du kannst halt einfach so einen Klettstreifen an dein Phone machen, Klettstreifen an dein Laptop oder so, und dann
Klettphone.
Zack, Klettphone.
Klettphone.
Das ist wirklich, wirklich eine gute Idee.
Ja. Gut, also dieses Pinephone kriegt man übrigens auch mit UB-Ports, also Ubuntu Touch, mit PostmarketOS, mit Manjaro oder in der KDE Community Edition. Also die sind da gerade hinterher, so ein bisschen verschiedene Sachen auszuprobieren. Ist so oder so, würde ich das jetzt nicht als Daily Driver einsetzen, also als Gerät, was ich jeden Tag verwende, mal zum Rumspielen oder sich um sich mal die verschiedenen Projekte anzugucken, ist es natürlich eine schöne Gelegenheit, insbesondere weil von jeweils dem verkauften Gerät irgendwie dann Teile noch in die verschiedenen Projekte fließen. Also wenn du, weiß ich nicht, die KDE Edition kaufst, gehen da $10 hin. Wenn du jetzt das mit Mobian kaufst, gehen $10 an Mobian und wie auch immer. Aber ansonsten ist es klar erstmal noch so ein Bastelgerät. Wir haben in der letzten Radetux-Sendung, also wir haben diese Woche auch schon eine Radetux-Sendung rausgebracht, auch so ein bisschen über die Phones geredet, also sowohl über das Pinephone als über das Librem 5, also das, was Jolla/Safefish gerade so macht. Da hat auch eine Hörer gesagt, wir haben so ein bisschen Quatsch erzählt, kann man drüber diskutieren. Ja, so oder so, ich sehe zumindest auch, dass diese Geräte jetzt so Bastelprojekte sind. Also kauft euch die nicht, um dann jeden Tag die Dinger zu verwenden.
Warum? Also wenn du die Schmerzen machst.
Genau, wenn du auf Schmerzen stehst, ja, dann kannst du ja auch so ein Jollaphone nehmen, also, oder so.
Ja, kannst du auch irgendwie dein Jollaphone benutzen. Das halt,
ja, aber das kann ich wirklich als Daily Driver verwenden, ja, ohne Probleme.
Also, dann gibt es bestimmt auch Leute, die hingehen können und irgendwie diese Phones, also
vielleicht.
Also,
mag
Ingo,
sein.
Nur, also ich würde auch kein Jolaphone als Daily Driver einsetzen, aber nur weil ich das nicht machen würde, möchte ich jetzt nicht anderen Leuten absprechen, dass sie das tun. Ich gehe auch nicht hin und sage, Ingo, du kannst deinen Jolla doch nicht als Daily Driver, das ist voll dumm.
Habe ich auch nicht gesagt, doch, dass es total dumm ist. Ich habe nur gesagt, ich würde es nicht empfehlen.
Ja, Ingo, ich würde nicht empfehlen, deinen Jolaphone als Daily Driver zu benutzen.
ich würde das schon empfehlen. Das hatten wir ja schon, ne? Heute.
Ja, ja.
Schon, ja, es gibt halt Leute, die mögen Schmerzen. Ich glaube, darauf können wir uns einlassen.
Ja, die gibt's auch. Ja, aber nee, man kann tatsächlich einen Selfish Phone problemlos als tägliches Gerät einsetzen ohne Schmerzen.
Ja. Also je nachdem, was ihr halt als Problem definiert, ist es absolut problemlos.
Also ich hab keine Probleme.
Ja, Ingo hat einfach seine ganzen Probleme als Features definiert und die hat das halt jetzt.
Ja. Da eine Android-Lauftime-Umgebung hat und du eben die Sachen, die halt nicht
nativ... Du kannst
dir bestimmt
einen Android-Emulator auf dieses Mobian installieren.
Bestimmt, UB-Ports hat auch einen dabei.
Ja, also.
Der ist aber noch nicht so weit, wie es halt bei dem Selfish-Gerät zurzeit ist.
Tja, bisschen Abstriche muss man halt hinnehmen.
Ich wollte auch nur sagen, wie gesagt, wir haben in der letzten Radio-Tux-Sendung darüber geredet, da könnt ihr nochmal gerne nachhören und
du kannst doch hier auf deinem, guck mal, pass auf, ich habe folgenden Plan für dich, ja, du nimmst dieses Debian-Ding und dann startest du einen Android-Emulator einfach direkt auf dem System drauf.
Ja, sag ich ja.
Bam!
Stimmt. Zahlt ja ein Debian.
Ja, ein Debian kann alles. Kannst auch wieder in Windows booten in der KVM und dann geht's los.
Das ist doch Quatsch.
Jetzt kannst Windows du dein Phone. Windows Phone.
Windows Phone.
Windows Phone.
Ja. Ich hier mal mein Windows Phone. Kleinen Moment.
Nicht so schnell. Braucht Bude noch. Oh, muss Updates machen. Kommt in einer halben Stunde wieder.
Nur Quatsch im Kopf, die Jungs. Nur Quatsch im Kopf.
Du bist nur neidisch auf unsere guten Ideen.
Ja.
Unsere
ja.
Windows Phone Ideen. Ja, wir können da sogar, wir können ein Jolla Phone in der VM booten, oder? Was braucht dein Android? Und dann einfach Fullscreen und du merkst nie den Unterschied. Nie. Mhm. So viele tolle Ideen.
Ja. Ihr seid cool.
Wir sind nur neidisch auf dich, auf dein krasses, auf deine Durchhaltekraft eigentlich nur.
Schon ein bisschen.
Das ist schon echt hardcore, ey. Dingo ist einfach der härteste von uns.
Mhm, genau. Nur die Harten kommen in den Garten.
Ja. Und ich werde wohl nicht in den Garten kommen. Da bin ich nicht hart genug.
Ist auch besser. Ja. Regnet's nur.
Es schneit im Garten. Also
Regen.
In meinem. Hier schneit es.
Ich habe gar keinen Garten.
Tja, siehste, das ist das Problem. Das ist echt, dein einziges Problem.
Echt traurig. Dafür habe ich ein richtiges Phone, von dem her diesen Trade-off nehme ich gerne in Kauf.
Aber ein Garten ist schon Phone nice.
Und ein Garten. So. Ja.
Du hast ein Phone und ein Garten, ja.
Weitergehen zu WireGuard, weil das ist ein richtiges VPN.
Ja.
WireGuard ist jetzt in BSD.
Ja, es ist schon irgendwie länger, aber es ist auch in pfSense. pfSense hat jetzt
ist doch GUI. BSD.
Ja, aber in BSD ist es halt schon länger, in pfSense ist es neu. Also wir hatten ja auch, also ich hatte vor 2-3 Sendungen, hatten wir schon, dass es in OpenSense drin ist. Wir hatten, glaube ich, auch den User Space und den Kernel Space, die Kernel Space Treiber und so. Und für pfSense gibt es halt auch ein GUI, weil das ist das, was man halt eigentlich haben will auf diesen pfSense Firewall Dingern, wirst du halt irgendwie nicht in irgendeine Config-Datei rumpopeln, sondern du willst halt irgendwie in deinem GUI deine 3 Connection Points eintragen und auf irgendwie Connect klicken und dann connectet das und dann hast du ein VPN zwischen deinen 2 oder 3 pfSense Kisten. Und sieht so aus, als gäbe es jetzt da eine Beta, und man könnte das ausprobieren. Was natürlich hoffentlich dazu führt, dass mehr Leute WireGuard einsetzen. Wobei ich ehrlich gesagt zugeben muss, viele meiner Tunnels sind einfach noch OpenVPN, weil ich einfach zu faul bin, da was zu machen. Sie funktionieren halt. Und
Tja. Das ist gut.
Wie viele Tunnel betreibst du?
Weiß ich nicht. 5? 10?
1 Million Tunnel.
Irgendwie so.
Ja. Er ist halt auch die Boring Company.
Also halt irgendwie so Dinge zu irgendwelchen Servern, zu anderen Netzen, was man halt so braucht.
Ja, du musst alles so umbauen.
Permanent-Tunnels oder so Tunnels, wo du die dir aufbaust, um
permanent. Permanent-Tunnels, die meine Firewall und meine Router und so einfach irgendwie so Point-to-Point macht, dass ich von überall, von allen meinen Netzen in alle meine Netze komme, so ungefähr. Dass mein Backup zum Beispiel einfach gar nicht so wirklich mitbekommt, dass das über das Internet macht, sondern das Gefühl hat, so ja,
ist lokal.
Ich mache da einfach mal Backup dahin und das geht dann halt irgendwie durch einen Tunnel.
Gut. PFSense ist toll. Weitermachen.
PFSense ist toll, ja.
So. Nicht so toll ist, wenn man seine Kinder mit komischen Namen tituliert.
Doch, das ist sehr gut.
Es kommt doch halt für wen? Für die Kinder jetzt nicht?
Nee, nicht gut für die
Aber
Kinder.
Aber für dich vielleicht total gut, weil dadurch sparst du ganz viel Geld.
Genau, es ist auf jeden Fall albern. Aber wenn man sein Kind Twifa oder
Gesundheit
Twifus nennt, dann
Twifus, es klingt wie süß, wie eine Krankheit, wie eine Geschlechtskrankheit.
Twifus, ja.
Dann kannst du für 18 Jahre irgendwie gratis surfen. Das ist irgendwie so ein
18
Marketing.
Jahre.
Ja, halt so lange, bis das Kind
pleite geht.
Ja,
volljährig. Bis das Kind volljährig ist und sich einen anderen Namen geben kann.
Genau.
Ah, scheiße.
Es gibt wohl Leute, die haben das gemacht, so als Zweit- oder Drittnamen, haben sie ihr Kind dann so genannt. Was dann irgendwie schon wieder so ein bisschen okay ist, weil ich meine, niemand interessiert sich dafür, was dein Drittname ist. Aber,
ja, außer du musst mal fliegen oder irgendwo deinen ganzen Namen eingeben.
Eben, irgendwie so richtig geil ist das dann auch nicht. Dann gibst du deine vier Namen
also
angeben.
Zum Schimpfen ist es immer total gut, wenn man dann alle Namen sagen kann, dann weiß es, dass es was böse gemacht hat.
Ja, aber irgendwie...
Is it legit in Switzerland?
Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe mich auch gefragt, wie... Ob man da...
Nee.
Seine Eltern dann verklagen kann?
Ja, hoffentlich.
Weil irgendwie so, also...
Ist ja schon ein Arschloch-Move, ja.
Ich fände das irgendwie nicht okay von meinen Eltern, wenn sie das gemacht hätten.
Wieso, wenn du es nicht
gewusst hättest? Ja, aber 18 Jahre kosten bei Wi-Fi.
Ja, nee. Ja. Ich weiß
also
nicht.
Ja, aber... Ich meine, in Deutschland ist es auf jeden Fall so, solange der Standesbeamte oder die Standesbeamtin das einträgt, ist alles okay. Muss nur jemand finden. Also ich meine... Ich bin hingegangen, hab den Namen gesagt, die haben es eingetragen, da hat keiner, sie ist halt, haben kurz überlegt, vielleicht klingt das wie ein Name, den man benutzen kann, ja, nein.
Gut, aber.
Also das ist so eine Sekundenentscheidung.
Aber
du gehst dahin, füllst es aus,
Ingo.
Und die sagen ja oder nein.
Ingo, du hast deine Kinder auch
nicht. Ich habe offensichtlich zu gewöhnliche Namen genutzt.
Ja.
Also ich meine, wenn du dein Kind Lukas nennst oder so, natürlich schaut da niemand lange und denkt so, Lukas, das ist aber ein Name aus der Bibel. Weiß ich jetzt nicht, ob das okay ist, dein Kind so zu nennen. Schwierig.
Also meine Kinder haben Namen, die es sonst so nicht gibt. Also von dem her.
Hast du dich bei Elon Musk inspirieren lassen und dein
Fast,
Kind irgendwie...
Also der Name ist so selten, dass ich tatsächlich die DE-Domain gekriegt habe mit dem Namen, nachdem ich mich fürs Kind entschieden habe.
Das ist also, echt... Also das ist...
Hast du das vorher gecheckt oder nachher?
Nee, nachher.
Bist du auf die Tastatur gefallen, hast dann den Namen genommen oder...
Also von dem her könnte man jetzt sagen, okay, die Standesbeamtin musste sich schon überlegt haben, nimmt sie den Namen so oder nicht.
Könnte man es auch als Passwort benutzen.
Mach doch, was du willst.
Mein Name ist so selten, den kann ich selber als Passwort benutzen.
Es hängt also in Deutschland einfach davon ab, ob der Sachbearbeiter das tut oder nicht.
Okay, kannst du dir einen neuen aussuchen, wenn der erste rejected?
Ich glaube nicht.
Ich glaube, du kannst einfach so oft versuchen, wie du willst.
Moment, ich glaube schon, wenn der rejected wird.
Ich würde mal davon ausgehen, aber
sie haben einen Versuch.
Die Twifa-Crew, was sagen die denn dazu? Sind die happy über diesen Marketing-Gag oder bereuen sie es mittlerweile, dass sie das...
Keine Ahnung, ist mir eigentlich auch egal.
Alle reden drüber, also, wir auch.
Also es funktioniert offensichtlich als Werbung,
ja. Es funktioniert sehr, sehr gut, ja. Egal, was es macht. Egal, ob das jemand macht oder nicht. Ist aber scheißegal.
Genau. Bis vor kurzem wusste ich nicht, dass es dieses Unternehmen gibt.
Ja, was, das ist ja auch so ein beschissener Name.
Aber ich werde es auch wieder vergessen, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Na, wenn aber jedes dritte Kind so heißt, ja, dann wirst du es nicht mehr vergessen.
Das stimmt, aber ich glaube nicht, dass jedes dritte Kind so heißen wird.
Ja. Trifa ist das neue Kevin. Ich weiß doch nicht mehr, ob es ein männlicher oder weiblicher Vorname ist. Das kann ich nur mal sagen.
Keine Ahnung. Ja.
Tja, machen wir weiter, würde ich sagen. Oder haben wir da noch irgendwas dazu?
Finde ich albern.
Ja, geworden. Ich finde gerade raus, ob T-Wi-Fi was mit Telekom-Wi-Fi zu tun hat.
Mhm. Und während du das machst, kann Felix kurz was über seine neuen Kreditkartenregeln loswerden. Komm,
klar,
30
über meine
Sekunden.
Neuen Kreditkartenregeln. Ich
ja,
habe
warum
ja
wollen
quasi
wir neue Kreditkarten, Felix?
Ich bin der Baron aller Kreditkarten und ich habe neue Regeln für das Online-Shopping an mir ausgedacht.
Warum?
Ich habe mir gedacht, es wäre doch besser, wenn die Leute nicht mehr so viel kaufen. Oder sind ja meine Kreditkarten, warum machen die das überhaupt? Ja? Quatsch.
Okay, ihr merkt, wir werden albern.
Und die Antwort ist, Zwei-Faktor-Authentifizierung für Kreditkarten, Online-Shopping. Ja, ja, ab passiert. 15. Januar für Einkäufe ab 250 Euro, 15. Februar Beträge ab 150 Euro und 15. März generell für alle Bezahlungen über 30 Euro.
Ja, also habe ich schon erlebt, ich musste irgendwie extra jetzt eine TAN eingeben, ich musste extra meinen TAN-Generator holen, damit ich diese eine Zahlung machen konnte.
Ja, aber das dann geht dann quasi über die Bank oder was? Ich habe das ehrlich gesagt noch nie gesehen.
Das ist über die Bank.
Und was das ist das dann mit diesem 3D Secure oder so? Ist
das
noch was?
Das ersetzt es halt. Genau. Noch besser. Okay. Noch sicherer.
Noch besser. Okay.
Also, dann, aber, ja, also, was ist das Problem? Ist doch gut.
Es nervt.
Ja. Hä? Ingo hat gesagt, es nervt. Also, es nervt. Er musste jetzt einmal, weil er wieder für 5000 Euro welchen Shit bei AliExpress geshoppt hat.
Und es hilft doch auch nur den Leuten, die irgendwie das Geld von dir haben wollen. Dass es wirklich Betrug verhindert, hilft nicht. Das kann ja immer noch jeder von deiner Kreditkarte abbuchen. Bloß eben richtige Händler nicht mehr. Aber böse Leute können immer noch abbuchen.
Es ist so.
Das Schlimme daran ist doch eigentlich, dass es die Beweislast, dass das ein Betrug war, von der Bank wegnimmt, hin zum Kunden verlagert. Weil wenn dich jemand über den Tisch zieht und an deine Secrets kommt oder es irgendwie schafft, dich zu überlisten, dass du aus Versehen irgendwo deinen Second Factor mit eingibst, dann ist das der Beweis dafür, dass du das mit Absicht gemacht hast und du haftest für den Schaden. Und bisher war es so, wenn deine Kreditkarte missbraucht wird, weil jemand an die Kreditkartennummer gekommen ist, weil er irgendeinen Nummernkreis geknackt hat, dann hat die Bank sich darum gekümmert, dass der Schaden reguliert wird. Was ja auch sinnvoll ist, weil die nun mal dieses Zahlungssystem kennen. Und wenn die, wenn so ein Nummernkreis geknackt wird und da 1000 Karten betroffen sind, hat die Bank halt auch ein Volumen, womit sie dem wirklich nachjagen können. Wenn das jetzt jeder Privatmann einzeln machen muss, weil er die Bank erstmal davon überzeugen muss, dass er es nicht war, sondern dass ein Betrug war. Und die Bank sagt, oh ja, unser Tagesgeschäft ist so stressig, wir haben da keinen Bock zuzuhören. Dann wird es wesentlich anstrengender für den Verbraucher. Ich glaube auch, dass das nicht unbedingt wirklich zum Wohle des Verbrauchers
ist. Für die Verbraucher wird hier nichts gemacht auf diesem Planeten. Das ist immer nur für die Unternehmen. So auch bei diesen Kreditkartenregeln. Gut.
Aber ich finde zweiten Faktor eigentlich ganz gut.
Ja, aber
für alle
das ist ja, initial waren Kreditkarten ja mal sehr verbraucherfreundlich. Das Schlimme ist ja, dass es immer weiter aufgeweicht wird.
Aber sonst war es doch auch so, dass du selber mit 25 Euro oder sowas gehaftet hast, ne? Oder?
Ja gut, aber wenn jetzt, also zum einen 25 Euro, das haben die meisten Banken aus Kulanz dann noch mit übernommen und zum anderen der Schaden, der entsteht, wenn ein Nummernkreis geknackt wurde, also Nummernkreis sprich die Kreditkartennummer und dazu passend die CVC heißt hier hinten drauf, CVV, CVC, die Nummer, die hinten drauf steht, also die Nummernkreise wurden ja hin und wieder mal geparkt, dann sind das ja direkt mehrere hundert Euro oder 1000 Euro, die da abgebucht werden. nicht am Stück. Interessant. Also ich habe das einmal erlebt und da waren das dann halt 7 Transaktionen, die binnen 48 Stunden auf die Karte gebucht wurden. Und das waren dann interessanterweise Fahrkarten für eine skandinavische Bahnlinie.
Okay.
Ja, ich meine, du musst dir, als Angreifer musst du dir überlegen, was kann ich davon kaufen, was ich wieder gut verkaufen kann, anscheinend sind diese Dinge sowas, und dann irgendwie da das Geld rausziehen kann, ohne identifiziert zu werden.
Okay, krass.
Tja, ja.
Also wie gesagt, ich finde den zweiten Faktor eigentlich in Ordnung. Vielleicht bin ich doch alt oder so.
Ja, du bist alt. Okay.
Also ich
schließen wir das.
Ich habe für meine Kreditkarte sowieso schon, also ich habe das halt über die App und die fragt sowieso immer schon, dann zeige ich da ja, will ich ja, tun.
Das fände ich jetzt zum Beispiel in Ordnung.
Genau.
Also da hätte ich jetzt super nicht so
genau, ich hab das auch schon länger auf der Kreditkarte, dass ich da einen zweiten Faktor habe. Genau wie das. Deswegen für mich wird sich jetzt gerade nichts ändern mit der Erneuerung.
Das heißt, ihr macht was für die Bank, das ist nicht okay. Haben wir gerade geklärt.
Ja, aber es also nein, ist
der Punkt ist ja, man will ja irgendwo sein Geld ausgeben können. Weißt du, ansonsten das ist, ich muss doch was kaufen. Wenn du nie was kaufst, kannst du nie was sparen.
Genau.
Genau. Geben Sie hier 100 Euro aus, sparen Sie 20. Ja. 3% gespart.
A penny saved is a penny earned. So sieht's aus.
Ja, was gibt's eigentlich für Hammelbundle? Da kann man auch immer sparen.
Hammelbundle.
Das letzte war irgendwas mit Büchern oder so. Hatten wir nicht Linux-Bücher vorgestellt?
Ach, die haben jetzt irgendwie zig Sachen parallel immer. Ich krieg das immer nicht. Das ist so
geil, die haben PC Building Simulator.
Was? What? Mhm. Goat Simulator?
Gerade gibt's bei Steam den Ultimate War Simulator oder sowas for free. Machen wir jetzt Werbung? Ich hab gedacht, wir sind bei Werbung jetzt.
Nee, wir sind jetzt wir kommen jetzt zu den Themen.
Was? Was ist, okay, ist, hier, Hammelbundle, gibt's Themen bestimmt.
Hammelbundle.
Steam.
Das Hammelbundle, ja.
Hat Steam jetzt mal endlich Steam.org oder sowas gekauft? Oder ist noch nicht so weit?
Ich glaube nicht, oder?
Die bleiben für immer auf Steam powered jetzt. Hier, Ultimate Epic Battle Simulator ist gerade for free. Das sieht auf jeden Fall sehr witzig aus. Auch wenn ich es nicht ausprobieren werde, aber ich habe es mir erstmal geholt, weil es kostet ja nichts.
So praktisch. Einfach mal alles kaufen.
Für 0 Euro kaufen.
Gut.
Battle ja. Simulator. So. So. Okay, jetzt kann ich hier auch was drücken für euch, wenn ihr möchtet.
Ja, drück mal was. Wir gehen mal zu Themen. Sonst werden wir hier gar nicht mehr fertig.
Genau. Heute. Das wollte ich ja auch schon. Aber irgendwie.
Ja. Nee, aber wir mussten jetzt noch über das,
Die Themen in vollem Umfang aus, oder? Ich meine, also das erste können wir auf nächste Folge verlagern.
Ja, dann ist das. Ja, machen wir das erst. Gibt es überhaupt? Das bedeutet.
Genau.
Das.
Dann sage ich jetzt noch 3 Sätze zur CS3, nämlich die Cloud.
Counter-Strike. Das ist wie Counter-Strike Go, aber
mehr.
Nein, das war die Cloud Storage Synchronization and Sharing Conference. Das war mal wieder eine Online-Konferenz, auf der ich die Woche war. Geht natürlich um Cloud, also auch Nextcloud und Cloud.
Storage.
Storage, genau. EOS, den Storage.
Also wie macht CIS jetzt ihr Storage, wo wir beim Thema sind?
Ja.
Wie machen die OnCloud CIS jetzt ihr Storage?
Ja, gar nicht.
Ach so, okay.
Nein, die benutzen zum Beispiel Reaver. Und Reva kann auf verschiedene Storage-Provider zugreifen, zum Beispiel auf S3, zum Beispiel auf EOS und ist auch in der CS3-Organisation ein Projekt, also wird unter anderem mit vom CERN entwickelt und das ist halt auch Teil wie OnCloud oder Oasis, das ist ein Storage demnächst macht, über Reva.
Okay.
Also war so eine Veranstaltung, wo viele verschiedene Wissenschaftsinstitute sich so über die aktuellen Cloud- und Storage-Themen unterhalten.
Gibt's da Aufzeichnungen von Vorträgen oder von Dingen, die präsentiert wurden oder wie sieht das aus?
Die Sachen wurden alle aufgezeichnet. Die Frage ist, ob du als Normalsterblicher da rankommst. Das kann ich dir nicht sagen. Also Die liegen in, ich weiß nicht, also ich konnte mich halt mit meinem Account, der von meiner Heimatorganisation ist, sozusagen anmelden an dem CERN Indico. Ob das jeder normale Mensch auch kann, kann ich dir gar nicht sagen. Ich kann das mal verlinken, ihr könnt das mal probieren. ich weiß es aber nicht. Ja, ich meine, innerhalb der Wissenschaftscommunities kannst du dich über Single Sign-On an ziemlich vielen Sachen irgendwie anmelden. Deswegen
ist das dieses Studentending auch? Dieses, wie heißt
genau.
das?
Genau, wenn du, wenn das, also das Edugen, wenn, wenn deine Universität oder deine Forschungseinrichtung an Edugen teilnimmt, dann kannst du dich an ziemlich vielen Sachen anmelden. Also, ja, wie auch bei Edurom und so. Und das ist schon immer ganz praktisch. War jedenfalls eine Veranstaltung jetzt die letzten Tage. Und was ich da spannend fand, warum ich es eigentlich mit erzähle, wir hatten ja dieses Work Adventure in letzter Zeit mal vorgestellt. Ja. Und die hatten jetzt sowas Ähnliches, aber es war kein Work Adventure, sondern es war quasi was Gehostetes. Und nannte sich
Gather.town.
Genau, Gather.town. Und kann man tatsächlich kaufen, ist aber auch so eine 2D-Welt, in der du rumlaufen kannst. Du hast einen Chat an der Seite, wo du entweder an alle schreiben kannst oder eben nur an einen bestimmten Kreis. Du kannst wie auch bei Work Adventure dich mit den Leuten, also die in deiner Umgebung sind, sozusagen direkt unterhalten. Also direkt unterhalten, chatten. Und hat auch ganz gut, oder hat gut funktioniert. Also ist aber eben kein Open Source, du kannst es nicht selber hosten. Aber wer jetzt, weiß ich nicht, eine Veranstaltung plant und es eben nicht selber hosten will, für den ist das vielleicht was. Also ich meine, das war jetzt eine relativ kleine Veranstaltung mit irgendwie 50 Leuten. Ja. Da hat das gut skaliert. Wie das jetzt mit mehreren tausend oder 10.000 Leuten aussieht, vermag ich nicht zu sagen. Das war halt eine Map mit 4 Räumen, glaube ich. Ja, also da hat es gut funktioniert.
Also spontan macht's.
Montag war auch ein Cyberjug-Event und die haben da auch drauf gesetzt.
Auch auf Gather.town?
Genau, auch auf Gather.town und die hatten das gemacht. Die haben zwar auch angefangen, sich, also einer meiner Kollegen, der Henrik Albers ist, da mit im Orga-Team, die haben wohl auch angefangen, sich Work Adventure anzuschauen, dann aber einfach wegen mangelnder Zeit auf Gather.town gesetzt, weil sie das auf vorherigen Cyberjug-Events auch schon genutzt hatten und die waren auch rundum zufrieden, einfach weil es funktioniert, weil es ein funktionierendes Hosting-Angebot ist. Das Einzige, was ein leichter Wermutstropfen ist, ist, dass man vor dem Event sagen muss, wie viele Leute teilnehmen werden. Und das ist bei kostenlosen Events, wie die Cyberjug es ist, immer ein bisschen schwierig, weil man eben nicht mit verbindlichen bezahlten Anmeldungen arbeitet. Und wenn man dann zu niedrig dimensioniert, also sagt, ah, das werden 200 Leute und dann kommen auf einmal doch 220, dann kommen die letzten 20 nicht mehr rein. Ja. Und das lässt sich wohl nicht dynamisch skalieren. Das ist ein bisschen schade. Aber ansonsten hat er auch nur Gutes davon zu berichten gewusst. Ja.
Also ich finde es jetzt gerade nicht so charmant, einfach, es fühlt sich ein bisschen, ja, weiß nicht, so ein bisschen lebloser an, also allein schon, dass man sich auf dem Raster bewegt, also ich habe jetzt quasi nur das, quasi ich bin mal reingegangen, ist alles relativ von relativ weit oben, also man sieht viel von der Karte, man bewegt sich quasi nur auf diesem Raster, also quasi horizontal und vertikal, ja, und das ist nicht so dynamisch, aber das ist jetzt quasi nur mein erstes Gefühl gewesen. Ja, vielleicht hat es mehr Features und so, aber das hat sich alles mehr nach so einem Hosting-Ding angehört und nicht nach so einem, ja, so einem, so einem Hacker-Projekt, ja, so wie es Work Adventure sich gerade anfühlt. Ja. Also schon allein das Aufsetzen ist ja voll der Riesen-Pain. Und ich finde, das ist auch ein Stück weit Reward dann, wenn man quasi da drin dann auch was schafft zu machen, seine eigene Karte halt quasi von irgendwo lädt, quasi die Updates einfach so ausprobieren kann und so, ist schon ja ein bisschen dynamischer einfach das Ganze. Also mir hat, ja, also ich habe es halt nur ganz kurz gerade ausprobiert. Sieht eher aus wie ein Jahr, also von der Zeit her noch mal 5 Jahre vor Work Adventure, wenn Work Adventure 1990 hier war oder so. Also.
Ja, aber es ist irgendwie, seit Corona müssen irgendwie alle Veranstaltungen sowas haben, egal ob man
ja, ich finde auch.
Selber
also da geht nicht mehr nur oder das nur da. Videos angucken.
Also das ist jetzt irgendwie der Trend. Ja. Da kann Clubhouse, glaube ich, gegen abstinken. Das ist
Club Penguin
gegen abstinken. Genau.
Wir haben ja irgendwie hier Work Adventure gesagt und da der Felix das letzte Mal so groß angepriesen hat und dass man das haben muss und so, habe ich mir gedacht, kann ich auch aufsetzen. Und stellt sich raus, ja, kann ich, so halb. Ist halt schon so, das Aufsetzen an sich ist auch eine Experience, würde ich dazu mal sagen. Ich hab da schon ein bisschen
Zeit versunken.
Rumgebastelt. Und es gibt halt einfach so keine Dokumentation. Ja, es ist einfach so, es gibt diese Container und die machen Dinge und da gibt's Variablen, die vermutlich einen Einfluss darauf haben. Du gehst
vermutlich, man weiß nicht.
Man weiß halt nicht so genau, man kann halt so aus dem Namen so ein bisschen erraten, was die vielleicht tun könnten. Und du schaust dir halt irgendwie das README an und es ist einfach so, ja, mach hier ein Git-Klon, mach ein Docker-Compose ab und dann geht das. Und es geht halt aber nicht.
Es geht halt einfach überhaupt nichts.
Also es baut halt nicht richtig und dann bist du das mal am Anschauen und dann fixst du das irgendwie. Dann baut es zumindest und dann geht's aber irgendwie immer noch nicht und dann haben sie eigentlich was ziemlich cool aussieht. Sie benutzen Traffic, vermutlich würde man das aussprechen.
Ja, wie wird das ausgesprochen? Traffic.
Traffic, ja. Vielleicht ist es ein wer weiß es schon so genau. Hat auf jeden Fall ein herziges Logo, kann man nichts sagen. Und von der Idee her irgendwie auch voll cool, was es ist, so ein HTTP Reverse Proxy, also das, was normale Leute mit Nginx machen, aber irgendwie optimiert halt irgendwie auf dieses Docker und Kubernetes und hast du halt irgendwie dein Traffic-Dingsy und kannst da irgendwie deine Docker dann irgendwie aufsetzen, wie das geroutet werden soll und wie das Reverse Proxy-Zeug funktionieren soll. Und es generiert dir irgendwie Zertifikate und halt all der Schnickschnack rundherum, was man irgendwie haben will. Und es hat irgendwie in Go geschrieben. Sieht eigentlich echt cool aus. Habe ich so angeschaut, gedacht, cool und so. Cooles Projekt, wusste ich gar nicht, es gibt und so. Gute Sache. Hat halt irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Ich bin dann halt irgendwann mal hingegangen, habe mir gedacht, so, okay, ihr könnt mich mal. Ich mache mir jetzt einfach mal ein Zertifikat und meinen eigenen Nginx. Und siehe da, funktioniert irgendwie viel besser. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht so genau, ob das einfach unser Netzwerk-Setup ist, was da irgendwie das Problem war oder sonst irgendwas. Aber auf jeden Fall mit, ja, komisch. Und ja, so halb läuft das jetzt. Nächster Schritt ist dann irgendwie auch mal eigene Maps zu bauen. Dazu bin ich jetzt heute leider noch nicht so wirklich gekommen.
Also ich muss sagen, Maps bauen ist echt voll die entspannte Experience dagegen. Also gegen das, was du da quasi jetzt gerade veranstalten musst, damit das Ding überhaupt läuft. Ja. Das ist richtig cool, dass du einen coolen Editor und hast verschiedene Layer und die haben eine bestimmte Bedeutung und so. Und das macht mehr Spaß.
Das also es klingt hat, korrekt.
Okay, es hat irgendjemand auch schon Helm-Charts dafür gebaut, habe ich gesehen.
Was bedeutet Helm-Charts?
Dass du es direkt in Kubernetes deployen kannst. Also so, du machst einfach apt-get install Dings, ja, so deployst du in Kubernetes, nimmst einen Helm-Chart und sagst deploy und dann geht er hin und macht hoffentlich das Richtige. Also gibt Leute, die scheinen sich drum zu kümmern, aber ich habe es jetzt auch noch nicht ausprobiert. Aber
quasi so ein Ansible-Skript für Kubernetes.
Ja, genau.
So ein Packet-Manager
für Kubernetes.
Krass.
Müsste man mal angucken, also steht auch auf meiner Liste von Sachen, die man mal tun sollte, wenn man Zeit hätte. Kann ich bloß sagen, vielleicht hat jemand ein Kubernetes-Cluster, will es mal ausprobieren, ich kann den Link noch mit reinpacken.
Ja, mach das mal, weil im
Kubernetes-Cluster gibt's,
Ja, Kubernetes-Cluster haben wir natürlich auch. Vielleicht probiere ich das dann gleich mal auch noch aus. Genau, je nachdem, wobei jetzt funktioniert's halt. Darum ja. Vielleicht,
hättest
aber mach
mal
den Link mal rein.
Vorher gegoogelt. Gibt's aber erst seit 2 Tagen oder so. Also 3 Tagen, glaube ich.
Ja, das Problem ist halt echt auch, es gibt halt keine Dokus. Es sind einfach so, ja, hier sind irgendwie Container, die machen Dinge. Ich weiß nicht, wie die zusammenspielen. Was auch eher so mäßig funktioniert, ist dieses WebRTC. Also es funktioniert, aber man muss schon eher so 2-mal probieren, bis irgendwie, also wenn du jetzt so 4 Leute bist und du irgendwie alle 4 Leute in einer Bubble haben willst, bis da alle 4 Leute sich gegenseitig sehen, das hat jetzt schon nicht so oft auf den ersten Versuch geklappt. Ich weiß nicht, ob das auch noch irgendwie
Coturn und S-TAN, du da alles brauchst, richtig aufgesetzt. Sonst würde es halt nicht gehen.
Ja, ja. Also da ist was Default konfiguriert, aber funktioniert halt auch so 50-50.
Ja, also vielleicht.
Also zwei Leute sollten sich immer direkt sehen und miteinander reden können. Das sollte gehen. Aber wenn du dann spätestens einen dritten dazu kriegst, brauchst du halt einfach extra Dinge.
Ja,
das, also, das klappt auch so weit, weil die benutzen einfach per Default ist immer der Google Stun Server mit eingerichtet. Und wenn du einen neuen konfigurierst, dann ist quasi dein neuer plus der Google Stun Server eingerichtet, was ich ein bisschen weird finde. Das funktioniert schon, aber es funktioniert, also ich hatte es auch schon ein paar Mal gehabt, dass es nicht so richtig gut funktioniert. Wenn das passiert, dann läuft man einfach zur nächsten Couch, wo dann quasi so ein Jitsi läuft. Weil das funktioniert immer. Jitsi ist dann quasi komplett schmerzfrei.
Ja, das fehlt jetzt aktuell auch noch. Ich habe noch kein Jitsi dazu aufgesetzt. Mal schauen, wie sich das integriert. Wir haben eigentlich dieses Google-Geraffel. Und da gibt's ja das, wie heißt das, Google Meet für, oder das, was, weiß ich gar nicht, ob es das war, was mal Hangouts hieß, aber auf jeden Fall halt irgendwie eben auch so ein Video-Ding. Es ist halt die Frage, ob man das irgendwie integrieren kann oder nicht. Muss man dann halt mal schauen.
Ja, also was jetzt bei Workventure ist, auf jeden Fall, es gibt ein Pricing, also du kannst quasi dort das As-a-Service dir auch anlachen bei denen, aber da steht quasi contact us for a quote, also die wissen selber noch nicht genau, was sie eigentlich machen.
Ja, das sieht auch alles so ein bisschen so, ja, works on my machine, aber nicht, also es ist halt irgendwie nichts dokumentiert oder so, du schaust halt den Code oder
Pabalapa.
Ja. Bist halt irgendwie am raten, wie du das Zeug halt zusammenkleben sollst.
Ja, das ist halt ein Adventure, halt auch, meine Güte.
Ja, ja, genau. Das ja, Work Adventure beginnt halt echt beim Aufsetzen. Und ja, die ersten, keine Ahnung, wie viele Stunden verbringst du halt einfach irgendwie schon mal, damit das irgendwie zum Laufen zu bringen. Und dann baust du dir deine Map und dann hast du die Woche auch rumgebracht oder so.
Sehr schön.
So gefühlt.
Schön. Gut, genau.
Sag jetzt nicht unbedingt, dass das was Schlechtes ist, aber muss man sich einfach irgendwie auch drauf einstellen.
Ja. Muss man halt machen. Genau. Gut.
Ja, also die haben jetzt quasi hier bei WorkAdventure ein Free-Tier mit 25 Leuten und dann steht hier, what happens if the Free-Tier runs out of the 25 users? As of now, nothing. There's no strong restriction to numbers of concurrent users in the room. This might, of course, change in the future. Also sie sind halt quasi auf einem anderen Stand, ja. Aber wie gesagt, ich fand das charmanter einfach. Es hat irgendwie, es war witziger, weil man sich halt anders bewegt. Und man kann auch rennen und so und dann fliegt man quasi an den anderen Leuten vorbei. Und ja, wie gesagt, ich fand es lustiger. Es hat auch diese Bubbles, wo man sich drin bewegt. Also quasi, wenn man in den Umkreis kommt, dann geht halt erst diese Verbindung auf. Und bei dem anderen sah das halt so aus, man steht nebeneinander und dann ist man quasi aneinander reden. Ja, so, wie gesagt, das fand es witziger. Aber jetzt nur, was ich gerade gesehen habe. Aber es ist natürlich cool, wenn eine Konferenz überhaupt eins anbietet oder sowas in die Art. Weil nur Videos ist einfach fucking boring. Selbst wenn du danach dann noch quasi die Breakout-Sessions oder sowas hast, ist aber nicht das Gleiche. Es ist nicht so witzig.
Also es macht schon auch Spaß. Also wir haben dann heute ein bisschen mit rumgespielt. ist schon lustig. Kann man nichts sagen.
Ja, das denke ich. So, das ist auch genau, was bei uns auf Arbeit halt auch gerade ist. Es ist halt einfach lustig, man sieht, dass jemand sich bewegt und dann geht man zu ihm hin und quatscht ihn kurz an, sagt so, hey, wie sieht es aus mit dem und dem oder was hast du gestern zum Frühstück gegessen oder was auch immer man für Fragen stellt, ja. Ja, das ist auf jeden Fall witzig. So, okay. Was haben wir denn?
Dann
Device JavaScript Performance. Sind das Themen?
Ist das ein Thema? Sollte das?
Ja. Ja, das ist ein
okay.
Thema.
What?
Erzähl. Das ist ein kurzes Thema, zugegeben.
Okay.
Das ist ein Tweet, also weiß ich nicht.
Bin ich über einen Tweet drauf gestoßen worden, dass es eine Statistik dazu gibt, eine Statistik. Es gibt natürlich Benchmarks für JavaScript Performance. Einer der relativ bekannter davon ist das Speedometer 2.0. Und der Tweet, den ich verlinkt habe, ist ein Tweet vom Urheber von Ruby on Rails, der eine Aufstellung von aktuell viel genutzten Devices hat. Und das Interessante an dieser Aufstellung ist, dass die Liste angeführt wird von Apple Devices.
Ja, aber da ist jetzt, also was ich nicht verstehe, warum ist dann, also seit wann sind MacBooks Handys?
Ja, also ja, nein, der schmeißt einfach Devices, viel genutzte Devices zusammen. Also ja, das ist schon ein bisschen unscharf dabei, aber es ist vielleicht auch interessant zu sehen, um das einordnen zu können, wie schnell ist mein Handy eigentlich? Und dann vergleicht man natürlich sein Handy mit einem Desktop-PC und wenn man dann sieht, dass das iPhone 12 schneller ist als ein MacBook Pro 2,7 Gigahertz also das iPhone 12 von Herbst 2020, das MacBook Pro von Herbst 2018, okay, sind 2 Jahre dazwischen, aber dennoch, dieses iPhone ist schneller da drin, JavaScript im Browser zu verarbeiten, als mein Desktop-Rechner, der verdammt nochmal viel mehr Strom und Fläche und alles Ressourcen einfach zur Verfügung hat. Und das ist das Interessante, warum er das in eine Tabelle gepackt hat. Und der Punkt, den er aber in dem Tweet zum Ausdruck bringt, ist das völlig Überraschende, dass das gerade vorgestellte Google Pixel 5 auf einen Benchmark-Score von 29 kommt, während das iPhone 12 auf einen Benchmark-Score von 200 kommt. Und das setzt er dann so in Relation, dass er sagt, okay, das ist eine ganz schöne Diskrepanz. Und dann schaut euch einfach mal an, das iPhone 7, was aus dem Herbst 2016 ist, das hatte eine Score von 56, die schon deutlich über dem Score von dem Pixel 5 jetzt liegt. Und das sind einfach 5 Jahre dazwischen. Und also 5 Jahre an Hardwareentwicklung. Jetzt gibt es erste Stimmen, die sagen, okay, ja, das Pixel 5 ist gar nicht das Top-Notch-Gerät, weil es nicht mit dem besten Qualcomm-Prozessor ausgestattet ist. Ja, aber das Samsung S21, das scored etwas besser, aber auch nicht so massiv besser. Und der Punkt, den er macht, ist halt, dass Apple mit seiner ARM-Architektur und den ARM-Prozessoren, die sie gerade auf den Markt geworfen haben, alle anderen im Regen stehen lässt und einen massiven technischen Vorsprung, zumindest wenn man diesen Benchmark als Referenz heranzieht, gemacht hat. Und das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Und ja, wenn man JavaScript-Applikationen schreibt, die im Browser laufen, dann muss man ab irgendeinem Punkt, freut man sich eben nicht mehr nur drüber, dass es auf der einen Plattform massiv schneller ist als auf der anderen, weil man will ja beide gleich bedienen und dann wird man letztendlich in dem, was man tun kann, davon ausgebremst, dass andere Hersteller dem dann nicht hinterherkommen. Das ist, da kehrt sich das Ganze ein bisschen um. Ja, deswegen wollte ich das mal mitbringen und nach eurer Meinung beim Blick auf diese Zahlen fragen.
Also, ich kenne den Benchmark nicht, aber bei so Benchmarks ist halt auch immer die Frage, wie
was die benchmarken.
Ja, was genau sie wirklich benchmarken. Weil gerade, also häufig sind, wenn Benchmarks halt irgendwie synthetisch sind, ist so, ja, okay, zwar irgendwie super schnell, aber deine echte, also wenn du das Ding nachher wirklich benutzt, war es halt irgendwie doch
dann
nicht so
aus. Dann kommen halt andere Faktoren rein.
Ja, war es jetzt nicht so aussagekräftig. Ich habe jetzt hier das Ding mal gestartet und irgendwie sieht so aus, als hätten sie halt irgendwie To-Do-Apps, so, also beziehungsweise so eine To-Do-Apps halt in allen populären JavaScript-Ding mal implementiert. Und also
ah ja, genau, das ist diese Referenzimplementierung, womit man, das ist, diese To-Do-App ist eine relativ bekannte Applikation oder GitHub-Repository, das hergenommen wird, um Web-Technologien, Web-Frontends miteinander zu vergleichen. Mhm. Und da rattern sie halt alle Implementierungen, die es gibt, durch und schauen, wie schnell die gestartet wird und wie schnell die Verarbeitung, ja, so funktioniert, der also Benchmark.
Das heißt, es sieht zumindest so einigermaßen nach irgendwie tatsächlich auch echter Welt-Performance aus. Also es ist nicht irgendwie super synthetisch und sie machen halt irgendwie eine Operation und wenn dein Chip halt diese irgendwie Hardware offloaden kann, hast du halt einen super hohen Score, und wenn du es halt nicht Hardware offloaden kannst, halt nicht, aber es sagt dann halt irgendwie vielleicht noch nichts über die Performance allgemein aus. Also das sieht irgendwie einigermaßen legit aus und dann ist es natürlich schon ein bisschen enttäuschend, dass das so schlecht ist. Aber dann wiederum ist halt auch die Frage irgendwie so, das ist ja auch immer ein Trade-off zwischen wie viel Strom das Ding braucht. Das müsste man dann halt irgendwie auch anschauen. Also so, ja, okay, es ist halt irgendwie schlechter oder massiv schlechter. Wenn es das halt aber bei viel kleinerem Stromverbrauch macht, dann ist das vielleicht auch okay. Und vielleicht auch gut genug gut. Das ist halt auch immer die Frage so.
Ja,
wie viel
vielleicht, weil der User sollte dann die,
ja,
ja, der User sollte die Chance haben, das zu entscheiden, oder? Also bei den ganzen Cookie-Banner, die eingeblendet werden müssen, bevor du auf eine Website kommst, ist JavaScript-Performance schon relevant.
Ja, ja, also das auf jeden Fall.
Und aber was für viele auch relevant ist, ist, dass JavaScript-Performance ja dafür auch verantwortlich ist, wie die Games performen auf den Plattformen, weil viele spielen Browser-Games, viele Anbieter bauen Cross-Plattform-Apps, die effektiv dann in JavaScript ausgeführt werden. Hm. Insofern ist es schon interessant zu sehen.
Meine persönliche Meinung ist ja, weniger Dinge mit JavaScript zu machen, aber das halt sehe ich jetzt auch ein, dass das irgendwie diese Auffassung nicht alle Leute teilen und Menschen gerne irgendwie Webseiten mit JavaScript bauen.
Es dauert noch ein bisschen, bis sich das wieder ändert. Mal gucken, wie welchen Teil WebAssembly dazu beiträgt.
Ja, ist auch recht interessant. Ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt. Es gibt halt irgendwie jetzt die ersten JavaScript-Framework-Dinger, wie Gatsby, glaube ich, zum Beispiel. Ist, glaube ich, ein großes aktuell, wo der Trend halt wieder dazu hingeht, dass super viel von dem Kram halt wieder auf dem Server vorgerendert wird. Also du baust die Zeit irgendwie trotzdem halt mit JavaScript, aber ein großer Teil ist eigentlich irgendwie pre-rendert auf dem Server und es wird halt irgendwie nur noch das kleine bisschen, was wirklich dynamisch ist, gelegentlich dann halt irgendwie mit JavaScript refreshed.
Also ja, das ist ein Trend, der schon relativ lange zu beobachten ist, weil gerade wenn es nicht um Backend-Applikationen geht, sondern um Frontend-User-Facing-Websites, ist es relativ wichtig, dass die Sachen vorgerendert ausgespielt werden, um auch von den Suchmaschinen richtig verarbeitet zu werden. Und deswegen ist es dann nicht nur in dem Gatsby drin, sogar Angular hat das schon geschafft, da Dinge mit einzubauen und im Framework anzubieten, dass du das Server-Side-Rendering aufbauen kannst. Hm. Ja, ja. Haben sie gemerkt, dass man nicht alles auf dem Client machen muss.
Genau, wie sehr spielten halt so, da eigentlich in diesen Test die Wi-Fi-Geschwindigkeit rein? Oder ist es gar nicht davon mit betrachtet? Weil das sieht jetzt spontan so aus, aber keine Ahnung, ich sehe das, ich kann es jetzt gar nicht einschätzen.
Keine Ahnung.
Dass die Ladegeschwindigkeit
ja, der Transfer die, quasi, ja, dass ja, sie damit das reingeht.
Müssten sie konsequenterweise, ich habe mir den Test im Detail nicht angeguckt, müssten sie natürlich warten, bis die Website, bis die Applikation, bis dieses To-Do-MVC geladen ist und erst ab da die Performance messen. Hm. Weil wenn es
ja, um die JavaScript halt Performance geht, so
müssen
aus.
Sie natürlich zusehen, dass die Ladeperformance da rauskommt.
Also am Anfang war es auf jeden Fall so, dass er gesagt hat, warte auf Browserbench.org und ja, keine Ahnung. Und wenn der quasi zählt, wie viele Renderings du da durchbekommst pro Zeiteinheit oder pro Minute oder so, dann ja, keine Ahnung. Aber ich kann das jetzt gerade nicht so wirklich einschätzen. Also ich vertraue halt keinen Benchmarks, die ich nicht verstehe. Ja, also
das deswegen, ist das inhärente Problem von Benchmarks, das ist ja völlig richtig, ja.
Ja, keine Ahnung. Weil jetzt quasi im Firefox würde er sagen, dass mein Ryzen Super Neue Computer 40 Dinge hat und das wäre quasi unter dem, was auch immer, Arschcomputer da. Das wäre halt schon ein bisschen weird, aber ich meine, kann ja schon immer alles sein. Also 40 wäre jetzt quasi das unter dem halt iPhone
eben,
6S.
Das ist halt eben auch mein Punkt, ob du das, also ja, das ist halt irgendwie, das ist in diesem Arbitrary Benchmark-Nummer-Ding hast du irgendwie 200 und andere Dinge haben nur 50, aber die Frage ist halt, merkst du das? Merkst du einen Unterschied zwischen 50 und 200? Und wenn du halt keinen Unterschied merkst, ist halt auch einfach egal. Also, vielleicht technisch interessant und vielleicht kann man drüber reden, dass das besser geht, aber wenn das der User halt irgendwie nicht, wenn das nicht merkbar ist für den User, weil das halt irgendwie eine, keine Ahnung, und unter dem Ding ist, wo das halt für einen Mensch überhaupt wahrnehmbar ist, dann ist es halt, ja. Also weil mein Laptop hier hat jetzt auch irgendwie, was hat er gesagt, irgendwas um die 50 rum in diesem Score.
Was sicherlich eine Rolle spielt, ist, womit man den macht. Also das ist, ich habe jetzt im Safari gerade einen Score von 107. Dass Firefox jetzt nicht die performanteste Browser für JavaScript ist, das ist leider Fakt.
Bekannt.
Ja.
Aber eben, ich habe jetzt in so meinem Daily Browsing irgendwie nie das Gefühl so, boah, irgendwie dieses JavaScript ist jetzt irgendwie langsam oder die Seiten sind irgendwie nicht snappy. Beziehungsweise, ja, ich versuche natürlich auch keine bloated JavaScript.
Und einen Adblocker zu benutzen.
Das vermutlich, da kannst du vermutlich sehr viel mehr rausholen, als wenn deine JavaScript-Performance irgendwie bisschen schneller oder bisschen langsamer ist, wenn du halt einfach die Hälfte der Requests nicht machst und so. Ist halt.
Yep.
Aber ja, also kann man schon, also die Frage an sich finde ich schon legitim, mal zu fragen, so Qualcomm, was habt ihr die letzten Jahre so gemacht?
Ja. Gechillt. Ja.
Reicht doch. Chips verkauft. Ja, ohne Ende.
Das kann man auf jeden Fall fragen.
Chips verkauft. Als Aktionäre zufriedengestellt.
Das ist sowieso das.
Snacks. Geschichte.
Tja.
Dann. So sad. Wir gehen hart auf die 3 Stunden zu. Kann ich eine Runde heulen?
Okay. Ja, klar.
Ja, jetzt wird Zeit. Hast du, glaube ich, recht wenig heute. Hol mal nach.
Ich geheult. Ich könnte so viel heulen. Unser Kühlschrank ist kaputt gegangen.
Ach Mensch. Ist das dein Smart-Kühlschrank oder war das deine Waschmaschine? Was war nochmal smart davon?
Nicht smart. Und natürlich nach noch zwei nicht. Jahren und 3 Monaten. Also es ist, ja.
Das ist echt ein Drama, hey.
Jedenfalls habe ich dann gedacht, naja, okay, da guckst du jetzt mal nach seriösen Tests für Kühlschränke und Gefrierdingsies. Weil nachdem ich ein Haus habe, kann man auch mal einen Tiefkühlschrank irgendwie mal verwenden oder größeres, was man in den Keller stellt, wo man dann halt, also so ein Backup-Ding, ne? Also jetzt ist gerade kalt draußen, Kühlschrank geht noch, aber die Tiefkühlschrank-Sachen waren halt ein bisschen blöd. Ich musste also grillen, letztes Wochenende, alles was im Tiefkühlschrank geht.
Das war sehr kalt.
War ein bisschen komisch. Also da wär so ein Tiefkühlschrank irgendwie im Keller ganz praktisch gewesen. Kann man mal so Tests sich angucken. Geht mal zur Stiftung Warentest, weil, naja, ist ja eine seriöse Quelle, wahrscheinlich besser als irgendwie die ganzen komischen Tests, die es da sonst im Internet gibt, wo man immer nicht weiß, wollen die einem nur was verkaufen oder testen die auch wirklich? Aber geklickt so ein 3 Monate, das die Zeitung und noch
Jammerspar
und
oder
noch
was?
Die Webseite, weil auf der Webseite da gibt's so eine Test-Flatrate, da kannst du dann auch irgendwie rumklicken. Ja, egal, kostet 9 Euro oder 12 Euro oder 13 oder so. War jetzt sozusagen No-Brainer, um dann einfach mal da drauf zu kommen.
Aber glaubt ihr, dass ich es seit einer Woche schaffe, auf dieser, also irgendeine Bestätigungsmail, dass ich es auch wirklich kriege, eine Rechnung? Du konntest es entweder, konntest es über PayPal machen oder über Rechnung oder mit Überweisung oder so. Okay, beim ersten Mal habe ich gedacht, nein, mit Rechnung und dann überweise ich es. Kam nie die Rechnung, also konnte ich auch nichts überweisen. Dann habe ich es 2 Tage später nochmal probiert. Na gut, PayPal, ja, ich meine, dann kann ja nichts schief gehen sozusagen. Ihr habt ja dann gleich zumindest die Berechtigung, dass ihr die 13, 14 Euro da abbuchen könnt. Kam auch nichts. Also die wollen das nicht verkaufen. Es ist mir ein Rätsel, wie Firmen in diesem Jahrtausend überleben, die einfach ihre Prozesse nicht in den Griff kriegen. Es kann doch nicht so schwierig sein. Und da habe ich da auch...
Die haben einfach genug Abonnenten.
Ja, wahrscheinlich
haben
die, genau.
Jetzt voll. Das Boot ist voll.
Die wollen und...
Print-Abos.
Ja, aber sie haben ja eine Webseite, wo sie Sachen drauf verkaufen. Also du kannst diese Artikel anklicken, kannst sie einzeln kaufen oder eben diese Flatrate, dass du, wie gesagt, ein Jahr oder jetzt ich testweise 3 Monate mir das angucken kann, die Tests, die ich habe, mir angucken oder die, die ich jetzt gerade aktuell brauche, ja, durchschaue und dann wahrscheinlich kündige ich es wieder, aber vielleicht ist die Webseite auch so großartig, dass ich da ein Jahr lang bleibe, who knows. Wie gesagt, ich wollte nur diese, auf dieser Webseite mir die Sachen angucken, wollte dafür zahlen und sie wollen irgendwie mein Geld nicht und das ist, es ist echt furchtbar.
Das ist schon ein bisschen traurig, ja.
Ja, wie komme ich?
Einzelartikel habe ich da schon recht häufig gekauft. Das geht fluffig.
Das ist schön. Das war, wollte ich jetzt aber nicht. Ich wollte nicht für 3 Artikel jeweils 3,50 Euro ausgeben, wenn ich auch irgendwie für...
Vollkommen der richtige Ansatz.
Also,
ja. Des Öfteren ist bei mir auch so im Abstand von einem Jahr immer so. Einmal im Jahr kaufe ich da irgendeinen Artikel.
Also Ingo, du sagst es jetzt, dass du es nicht willst, aber hat's geklappt? Also du kannst jetzt keine Artikel lesen, du hättest vielleicht besser einfach dreimal 3 Euro eingeworfen und hättest die 3 Artikel gelesen, als irgendwie dich eine Woche lang rumzuärgern und irgendwie keine Artikel zu lesen.
Ja, ich lese jetzt keine Artikel. Also ich kaufe keinen Kühlschrank, ich lese keine Artikel, ich kann nichts machen. Bin durch.
Tja.
Alles nur, weil die Leute, die test.de programmieren, nicht programmieren können. Unfähig.
Sollten sie vielleicht mal testen.
Unfähig.
Alle
unfähig. Ja, es ist nicht so schwierig. Nicht so schwierig.
Das sagst du jetzt, aber.
Das, die
dann
machen das ja auch nicht erst seit gestern. Aber scheinbar schon. Jedenfalls musste ich da jetzt einen Rand ablassen. Das ist nicht okay. Okay. Absolut nicht okay. Also ich teste jetzt die Stiftung Warentest und sage, also die ist in allen Punkten durchgefallen.
Nicht okay.
Das Schlimme ist ja eigentlich auch, dass es vor allem verhindert, dass du zum Kühlschrank kommst und der nächste Sommer steht vor der Tür und
Ingo hat immer noch keinen Kühlschrank.
Es gibt keinen Kühlschrank.
Ja, wir versuchen.
Kannst du nicht einfach in die Erde eingraben? So wie normale Menschen?
In der Erde sind keine minus 18 Grad. Ist
Das brauchst du streng genommen auch nicht.
Du könntest Eiswürfel
reinwerfen.
Aber
für die meisten Sachen reichen die konstanten 7 Grad.
Für Kühlschrank.
So kalt ist es nicht unter der Erde. Aber
genau. Kühlschranksachen,
aber nicht für seine
Kühlschranksachen gar kein Problem gerade. Es sind gerade minus 2 Grad draußen, das ist super. Alles kein Problem. Ja, auch die letzten Tage, es war so 7 bis minus 2 Grad, super. Es steht alles vor meiner Haustür gerade. Ich gehe also nicht zum Kühlschrank, ich gehe zu meiner Haustür, gucke, was draußen alles ist, nehme Sachen wieder rein, weil ich muss ja nicht aus dem Haus, ist ja Corona. Gott sei Dank muss ich nicht aus dem Haus raus, kann es also direkt vor der Tür stehen. Das passt, wir haben Winter. Kühlschrank kann ich noch ein paar Tage ohne leben, aber Tiefkühlschrank? Was machst du mit so einer Tiefkühlpizza? Das ist irgendwie doof.
Essen?
Ja, aber du musst immer direkt, wir haben Corona, Leute. Ich kann nicht jeden Tag eine Tiefkühlpizza holen. Du
kannst frische Pizza
sowieso
machen, Junge.
Ist sowieso ungesund. Kauf dir Hefe, kauf dir ein bisschen Mehl, dann machst du den Pizzateig frisch. Und das ist ja der schlimmste Spruch in dieser ganzen Pandemie ist, wir sind ja alle zu Hause und haben alle Zeit.
Ja. Und vor allem, dann hast du Kinder und die sagen
Zeit.
Dann, nee, diese Pizza esse ich nicht.
Die ist nicht tiefgekühlt von Wagner.
Ja, das ist wirklich so. Kind 2 sagt, sie will nur Tiefkühlpizza. Sie isst keine frisch gemachte Pizza.
Sei froh, dass sie keine Pizza von Nestlé wollen.
Es ist alles furchtbar. Es ist so traurig, Leute.
So.
Gucken, so. Tiefkühlpizza von Nestlé, welche gehören dazu? Ist bestimmt Wagner mit dabei, ja. Nee,
Wagner ist
siehst du? Gott sei Dank. Wenigstens das.
Wagner ist Nestle?
Jupp. Yep. Jetzt fühle ich mich eine Runde schlecht, Junge.
Tja. Also, Entschuldigung, aber Tiefkühlpizza geht ja echt mal.
Doch,
ekelhaft.
Wir haben tatsächlich überdurchschnittlich oft frische Pizza gemacht in letzter Zeit.
Aber, ich auch. Ja. Wir haben auch ganz schön viele Frischpizza gemacht. Aber wie gesagt, Kind 2 sagt, geht nicht. Für das muss es dann was anderes geben.
Ja. Das ist Gaga. Das ist
schon ein bisschen. Kannst du Pommes machen. Ja.
Das gab's heute schon.
Ja. Pommes geht immer.
Mhm. Was auch immer geht, ist weiter rumrollen. Und zwar mein wie heißt das? R3C? RC3? RC3.
C3PO.
Mein RC3 Merch. C3PO. Das Star Trek, Star Wars.
Ja, irgend sowas.
Space Rocks, Film-Dingsy, Merch-Zeug ist einfach nicht gekommen. Bis jetzt nicht. Ich hab denen mal geschrieben.
Ah, shit.
Und die haben mir eine Tracking-Nummer gegeben und gesagt so, ja, ist unterwegs. Und dann gibst du die Tracking-Nummer ein. Also, erstens mal gehst du irgendwie auf diese deutsche Post-Kack-Seite. Dann hat sie irgendwie erstmal nicht funktioniert, als ich das erste Mal probiert habe, warum auch immer.
Das war, weil du die Cookies du nicht gesetzt hast.
Im Ausland.
Im Ausland keine und Ahnung, keine Cookies willst.
Das ist auch irgendwie, das Ding heißt dann irgendwie internationale Tracking, keine Ahnung was. Du denkst dir so, ja,
willst du getrackt werden? Ich denke nicht.
ja, ich nicht, aber meine Pakete würde ich gerne tracken.
Ja, du kannst das immer ist, hier entweder
beruht alles
entweder
auf Gegenseitigkeit. Wir tracken dich, du trackst unsere Pakete. Es geht
genau.
Nicht.
Warenpost international, offensichtlich. Sendungsverfolgungsnummer.
Ja, klar, ist international, ich denke nicht.
Das ist sehr, sehr schön. Und dann, ja, irgendwie auch, kommst du einfach so eine Nummer anstelle, dass die dir einfach einen Link schicken, wo du dann draufklickst und die Nummer auto eingefüllt wird.
Ach,
oder
komm,
so
weit aber kannst okay. Du doch auch selber, also jetzt echt.
Ja, genau. Und dann sagen sie dir halt so, ja, irgendwie Bestellung ist unterwegs, alles in Ordnung, Versand, 4.1. Und da gibst du diese Warennummer ein und da steht da, der Absender hat die Einlieferung dieser Sendung am 23.12. Angekündigt. Ja. That's it.
Ist doch gut.
Ja, das heißt, die haben noch kein Paket eingeliefert.
Das
kannst du ihnen direkt schreiben.
Lese ich auch so und dann schreibst du halt zurück, kommt irgendwie wieder nicht viel, mal schauen. Und ich will da eigentlich nicht anrufen, weil ich,
Nee, anrufen ist furchtbar. Wir rufen nicht an.
Ich glaube nicht, dass es sehr viel bringt und es ist einfach, muss nicht sein. Aber, irgendwie, ich hätte schon gerne mein T-Shirt und mein Hoodie irgendwie, so langsam.
Verständlich, ich habe so
einen Monat
ich hab
später.
Ich,
aber bald ist hier. Wieder Sommer, das
ich hab ja jetzt auch.
Da braucht man den nicht mehr.
Einen, aber ja.
Ja, danke. Danke, Ingo. Davon habe ich nichts. Unsere Hörer haben nichts von. wirklich, danke für gar nichts. Danke für gar nichts. Das kann ich da nur sagen. Ja, möchte ich hier nochmal ein bisschen rumweinen. Finde ich gar nicht mal so gut.
Völlig legitim. Tja. Ist auch nicht in Ordnung.
Nee. Tja. Also ist mir ja egal, wenn es halt irgendwie länger geht, aber dann irgendwie dieses so, ja, wir haben's. Ich will einfach wissen,
was ist damit?
Warum? Dinge aus China sind irgendwie besser trackbar als irgendwie ein Paket aus Deutschland. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein.
Nicht in Ordnung.
Also ich würde da jetzt gerade noch nicht die DHL für blamen. Das klingt erstmal so, als wenn das der Shop ist, der die T-Shirts versandt hat.
Kann natürlich sein, ja. Also, dass sie mich da einfach knallhart angelogen haben und gesagt haben, ja, ist unterwegs. Und eigentlich haben sie es noch nicht mal bei der Post.
Wahrscheinlich haben sie es noch nicht geschickt.
Ich hatte das, manchmal sind die auch so, also verliert man ja auch den Überblick über die Päckchen. Vielleicht glauben sie auch, sie hätten es versandt und es ist effektiv nicht im Versand gelandet. Mhm. So ist mir das gegangen bei unserem lokalen Coffeeshop hier. Also es geht tatsächlich um Kaffee, ich wohne nicht in Amsterdam.
Würde ich jetzt auch sagen, weil alles andere wäre strafrechtlich relevant.
Die haben in der Pandemie dick an ihre Tür geschrieben gehabt, die sie nicht mehr öffnen durften. Ja, hier aber unser Online-Shop und kostenloser Versand. Alles klar, habe ich also am 6. Dezember letzten Jahres 3 Flaschen Kaffee bestellt. Wer sich über das Flaschen wundert, die füllen da den Kaffee in so Milchflaschen ab, die so den dicken Hals haben oben, mit dem Ziel, Plastikmüll zu sparen. Einfach, das sind diese Pfand-Mehrwegflaschen und dann sagen sie, hier kriegst du einen Kaffee in Flaschen und dann wir machen weniger Müll. Der Kaffee schmeckt aber außerdem auch gut, also diese Flaschengeschichte ist nicht der Grund, warum wir den trinken. Und stellte sich raus, ich hatte bis ins neue Jahr, hatte ich den Kaffee noch nicht erhalten. Das war einfach, dann habe ich auch so eine Woche vor Weihnachten habe ich da mal nachgefragt, ja hier, was ist denn los? Ja, furchtbar stressig vor Weihnachten gerade und wir versuchen, dass du das noch bekommst. Und ich denke mir, na, also der Laden ist 700 Meter weg. In der Zwischenzeit habe ich dann auch rausbekommen, dass es mehrere Läden hier gibt, wo man, also die haben sich mit dem Edeka hier zusammengetan und an einem Kiosk gibt es den Kaffee und so. Also es gibt ein paar Quellen, wo man diesen Kaffee auch so kaufen kann. Das hatte ich dann über die Zeit hinweg auch getan. Und irgendwann im Januar, nicht irgendwann im Jahr, noch kurz nach Neujahr, hat am 3. oder so, habe ich dann da angerufen und sage, hier Freunde, ich habe ja sehr nett geantwortet, aber jetzt mit der Stressphase, das muss rum sein und was ist nun? Und dann haben sie mal ein bisschen geforscht und 2 Stunden später bekam ich einen Rückruf, ja du, tut uns furchtbar leid, die Bestellung muss hier völlig untergegangen sein, hier ist nichts rausgegangen und zur Strafe bringt dir unser Kaffeehäuser die nachher auf dem Weg nach Hause persönlich vorbei.
Ja, das ist doch nett.
Ja.
Zur Strafe.
Ja, genau.
Immerhin. Ja, aber siehst du, das spricht irgendwie dafür, dass ich da dann doch vielleicht mal anrufen sollte. Vielleicht.
Ja, sie dann ja persönlich mal miteinander reden manchmal. Wenn man die gleiche Sprache spricht, hilft das manchmal.
Weiß ich nicht. Ob der wenn Schweizer da die gleiche Sprache spricht.
Weiß ich nicht, was sie da in diesem Deutschland sprechen. Kenne ich
Deutsch,
mich jetzt.
Deutschisch.
Deutschisch.
Das kommt halt drauf an, in welchen Teil von Deutschland du anrufst. Die sprechen auch immer wieder unterschiedlich, lustig.
Ja gut, hier ja auch. Das können wir ja auch hier in der Schweiz.
Also Montag ist tatsächlich fast kalt genug, damit ich das als Tiefkühlschrank benutzen kann draußen.
Ja, siehst du, brauchst du doch keinen.
Ingo braucht nie wieder einen Tiefkühler. Also bis Montag. Und dann ab Montag bis Montag.
Ja, also es schneit schön hier. Es schneit. Okay. Ja. Gut.
Oder du fängst einfach an, jetzt hier mal keine Tiefkühlprodukte zu machen, sondern frisch für deine Kinder und für dich ist es doch eh besser.
Ja.
Ich schick dir anders mit diesem Schnee, wenn du das nochmal sagst, ne, schicke ich dir einfach morgen die Kinder vorbei. Die sind schon.
Die Kinder.
Ich habe vorhin auch mit jemandem telefoniert und der erzählte mir, dass er gerade vom Schneestüben reingekommen ist und dann kamen die Kinder rein und ich habe gesagt, ja hier, bei dem liegt Schnee und die waren ganz schön neidisch. Das können wir da hinfahren? Nein, das ist zu weit weg.
Du, kommt gerne vorbei, ich habe damit kein Problem. Sind jetzt auch Ferien, also jetzt ist Homeschooling dann erstmal für eine Woche weg. Das nimmt auch schon ein bisschen Stress, ist alles gut. Aber es darf halt nur einer kommen, ne? Also du kannst mit den Kindern kommen, das geht. Also von uns aus.
Aber nicht mehr.
Ja.
Frau darfst du leider nicht mitbringen. Oder du schickst die Frau mit den Kindern.
Ja, denn das wäre ja. Wobei, ich will auch in den Schnee. Nee, das wird kompliziert.
Tja, das wird schwierig. Kommen wir zum Lesefu. Leute, zick, zick, zick hier. Das dauert schon wieder so lange. Wer fängt an? Anonymous.
Ich habe übrigens die letzte Mal J drücken verkackt bei Mimimi. Ich glaube, ist nicht so schlimm, oder?
Doch, das ist eine Katastrophe.
Ich habe es ungefähr 5 Minuten zu spät gemacht. Das heißt, man muss die nur abziehen.
Nee, mach ich nicht. Text. Sorry. Es ist, beschwert euch bitte beim Felix, wenn ihr mit den Kapitelmarken Probleme habt.
Das muss der Leadname fixen, weil der hat mir nicht Bescheid gesagt.
Können wir jetzt zum Lesefu kommen?
So ist es. Jeder hat seine Aufgaben.
Unglaublich.
Lesefu.
Okay, was habe ich hier?
Ja, du hast gelesen, oder?
Das ist aber irgendwie falsch. Elasticsearch, AWS Fork, der passt aber nicht hier hin.
Okay, dann
ist das einfach nach hier oben.
Ja, dann habe ich was gelesen. Und zwar hier, don't sign a CLA. Es gibt ja so Open Source Projekte, die so ein Contributor License Agreement haben.
So
sagen, ja, und Elastic, unterschreib hier.
Zum Beispiel,
Microsoft Dinge, glaube ich, so, Google, glaube ich, auch. Es ist einfach so, was für ein Scheiß.
Und seine Argumentation ist so kurz zusammengefasst halt so, ja, unterschreibt es nicht. Open Source ist halt irgendwie so, eine Open Source Lizenz gibt dir halt als Entwickler und dem Maintainer halt irgendwelche Rechten und Pflichten. Und das sollte eigentlich reichen. Es gibt halt keinen Grund, irgendwie solche CLIs zu machen. Du gibst halt irgendwie nur mehr Rechte auf für...
Ja, damit dann Unternehmen später einfach die Lizenz ändern können und eine Arschloch-Lizenz genau, machen können.
Genau, und darum irgendwie ist halt immer so, spricht irgendwie so ein bisschen gegen den Gedanken von Open Source. Also entweder ist es halt irgendwie unter einer BSD-Lizenz oder so, wo du dann nachher mit der, wo du weißt, okay, da kann jemand hingehen und irgendwie eine Arschloch-Lizenz oben drauf machen. Oder es ist halt GPL und du weißt halt, es ist irgendwie für immer GPL oder es ist halt ASI-GPL. Und dann weißt du halt auch, dass irgendwie Netzwerkdinge auch immer veröffentlicht werden müssen. Aber du weißt halt, was es ist und irgendwie diese CLIs sind einfach, können weg. Und finde ich, hat er recht. Das ist plus eins und Like von mir.
Gut, dann ich habe einen Tweet, aber...
Du hast einen Tweet gelesen?
Ich habe einen Tweet gelesen.
Hast du denn...
Und eigentlich besteht er aus vielen Bildern, aber die Bilder sind so
ich toll. Ich finde die nice gerade. Also ich gucke mir die gerade an.
Sehr, sehr schön. Genau. Wir hatten ja...
Erzähl doch mal was
zu
den Bildern.
Wir hatten ja heute schon Bubble Sort und Scary Find oder Stretchy...
Bubble Find.
Stretchy Find. Und genau darum geht es, um so Sortierungsalgorithmen, die... visualisiert worden, wie die so funktionieren. Also eben auch Bubble Sort und Quick Sort und einfach schön, die visualisiert zu sehen, wie die funktionieren. Könnt ihr euch mal diesen, ja, die vielen verschiedenen angucken. Shell Sort. Sehr schön, sehr schön.
Nice. Schon cool. Bilder sind nice, die sich bewegen.
Yep. Okay, next.
Wow. Was haben wir hier noch?
Hier. Interessanter Trend. Alle Leute ändern ihre Logos. Und sie werden halt alle irgendwie so ein bisschen gleich. In der Tech-Branche haben wir immerhin noch so Farben. Aber wo irgendwie früher halt irgendwie diese Logos halt wirklich so ein bisschen unique waren, sind die Fonts, die halt mittlerweile verwendet werden für die neuen Logos, sind alle irgendwie ziemlich gleich. Und in der Modebranche passiert das halt auch. Und
das ist dann auch wieder rückgängig oder bleibt es dann so? Wie sieht es gerade aus?
Das ist halt die Frage. Aktuell ist der Trend halt eher zu diesem schlichten Uniformen, alle gleich, fast die gleiche Font und so und sehen ziemlich gleich aus. Ist halt die Frage, ob der Trend, ja, vermutlich schon. So, vermutlich geht das
Trend. Und will sich dann ja wieder abheben und dann wollen sich alle wieder abheben und dann sehen sie alle wieder gleich aus.
Aber ist interessant und erklärt halt auch irgendwie so, was Serifenfonts sind und ja, was die Vorteile und Nachteile sind und so. Und ist ein interessanter Artikel. Kann man sich gut mal durchlesen.
Okay.
So viel zu dem. Was haben wir sonst noch?
Ich mache hier eins dazwischen, dann kannst du eins
dazwischen.
So, hier. Valetudo Cloud.
Mhm.
Und zwar ist es ein Projekt, was dir die Möglichkeit bietet, deinen super smarten Staubsauger ohne die ominöse Cloud verwenden zu können.
Yep.
Das heißt, du kannst ihn quasi befreien vor den Zwängen der Cloud. Genau, es gibt eine Latte von Geräten, die unterstützt werden, so Roborock V1, Roborock S5, S6 und i3 Robix, Mijai, Voimi, Vacuum, also quasi diese China-Teile. Genau, und das ist quasi eine Custom-Firmware, was du da direkt auf die Geräte drauf flashst. Und dann können die quasi über MQTT, Home Assistant oder Node-RED oder so angesteuert werden. Und ich finde das auf jeden Fall ganz cool. Und jetzt überlege ich, ob ich mir wieder so einen Smart-Staubsauger hole, der diese ganzen Cloud-Sachen kann und dann ohne Cloud benutzen. Ja.
Und was sind die Features, was sind die Cloud-Features an so einem Gerät, die man unbedingt braucht? Also ich habe einen Nicht-Cloud.
Ingo, erzähl doch mal. Ich weiß nicht genau, was sie können, aber ich habe gedacht, man kann dem dann sagen, wann er losfeiert, genau, wie weit er ist, kann er dir sagen.
Kannst du aber tatsächlich auch lokal sagen, auch ohne eine extra Firmware schon. Aber ja, ich wollte die, es gibt auch noch eine andere. Es gibt zwei so Projekte, die für die Roborock-Teile. Also ich habe mir ja deswegen auch einen Roborock geholt, weil ich wusste, dass man die mit extra Firmware ausstatten kann. Was du halt haben willst, ist diese, wenn der orientiert sich ja und baut eine Map zusammen und die siehst du dann und du siehst auch, wo er sich auf der Map befindet. Und das wird zurzeit in der Cloud realisiert. Also wenn du die Cloud abdrehst, siehst du diese Funktion nicht. Und diese alternativen Firmwaren bieten, glaube ich, an, dass sie das nachbasteln. Also dass das auch dann lokal funktioniert. Mhm. Und das ist die Funktion, die du nicht hast, wenn du die Cloud abdrehst. Du kannst das Ding zwar immer noch, wenn du die IP-Adresse kennst, es über einen API-Call starten und stoppen, den Roborock, auch wenn er halt nicht in der Cloud hängt. Aber was du nicht hast, ist diese Map. Und du siehst eben nicht, wo er sich befindet und was schon abgefahren ist. Ja. Mhm. Und du könntest jetzt auch nicht.
Also ich fand's auf jeden Fall ganz
cool. Und du kannst auch nicht so Termine festlegen, was weiß ich, er soll jeden Freitag um 4 alles durchsaugen. Aber ich meine, das mache ich sowieso über Open Hub bei mir. Wenn ich es machen würde, zurzeit scroll ich eher und sag hier, jetzt fang mal an zu saugen. Aber dann hast du halt immer noch nicht diese nette Grafik, die dir sagt, wo ist er und was hat er schon alles abgefahren.
Ja.
Also ich fand es auf jeden Fall ganz cool, quasi so als Smart-Gerät, was dann halt, was ich immer bis jetzt gedacht habe, dass es nur diesen Cloud-Scheiß kann. Aber als 34C3 gab es ja schon einen Talk darüber. Genau, das ist auf jeden Fall ganz nice. Wollte ich jetzt einmal picken, dass es das gibt, wenn ihr so ein Cloud-Gerät habt, aber eigentlich nicht diesen Cloud-Shit haben wollt.
Und darum hast du es in Lesefuß gepickt, obwohl wir eine Kategorie haben, die Picks heißt. Hey. Good job.
Ich hab hier alle Texte gelesen auf dieser Seite. Es waren sehr viele Text. Ich hab das alles durchgelesen.
Und darum kannst du uns erzählen, was die Features sind von dieser Firmware.
Ja, hier Zone Detection, Carpet, hier. Monitoring.
Aber du erinnerst dich bestimmt an das Video, was ich hier unten verlinkt habe.
Ja, das ist auch ein tolles Lesefu. Erzähl mal, was du da gelesen hast.
Genau. Zwar, wenn
wo
wir
ist der Unterschied zwischen dem S6 und dem S6 Pure? Das und ist der S6 Pure auch unterstützt von dem Valet Hulu?
Und was ist
Keine
mit dem
Ahnung,
Max?
Mann. Was weiß ich?
Gibt's, glaube ich, sogar noch einen Max. Ich habe, glaube ich, nur den S6.
Shit, do I know.
Es gibt einen S5 Max und der S5 Max ist aber ein different device.
Das könnt ihr alles nachlesen in diesem Lesefu, genau, den ich da gibt.
Warum ist der ein Lesefu?
Könnt ihr selber
selbst
lesen.
Selbst Lesefu.
Könnt ihr selber lesen, echt. So, erzähl mir mehr über das Video.
Genau, wir hatten das bestimmt auch schon mal. Michael Reeves, so ein Maker-YouTuber-Typi, der hat halt so ein Roomba gemacht und er schreit halt, wenn er in Dinge fährt, und ziemlich gute Idee, und ich hoffe, die Firmware kann das natürlich dann auch. Das ist eigentlich das einzige Feature, was mich interessieren würde. Und dann machst
ja,
du doch
stimmt, wenn er irgendwo reinbumpt, dass er dann quasi MQTT-Call macht und dann macht er so eine Durchsage, so fuck!
Und dann macht er Noises, genau, und dann machst du noch irgendwie Googly Eyes dran und dann nennst du ihn Sir Cleanselot und mehr will man eigentlich gar nicht von so einem Cleaning-Device, glaube ich. Vielleicht.
Das stimmt. Und dass es sauber macht, das wäre noch ganz nice.
Ah, babalapap.
Also meiner saugt und wischt und ich finde ihn gut. Meine Frau findet ihn nicht so gut, aber egal.
Hä, was?
Frauen.
Okay, sag an, was hat sie von
Ich weiß es nicht genau. Ich habe es nicht verstanden. Ich finde ihn gut.
Frag sie mal.
Sieht ja nicht witzig genug aus. Die Firmware-Version ist einfach zu alt.
Nee, ich glaube, das Problem ist, dass sie halt einfach keine unfreie Software bei sich zu Hause geduldet.
Das ist das Problem.
Und dann muss der Ingo sie mal überzeugen und jetzt hier eine Custom, nicht eine blobfreie Software hochladen auf den, und dann ist bestimmt deine Frau auch cool damit.
Genau.
Ja, ich denke auch, das ist das große Problem.
Also ich finde es jedenfalls gut, dass ich nicht mehr staubsaugen oder nicht mehr so viel staubsaugen muss und jemanden habe, der für mich staubsaugt, das ist schon gut. Und wischt zwar auch noch. Also, man muss ihn zwar immer noch mal maintainen, das hilft nichts. Also, man muss schon ab und zu irgendwelche komischen Sachen rausholen und gucken, dass er noch läuft. Aber es ist es wert. Ich find's gut. Und es ist auch einfach beruhigend, einfach daneben manchmal zu sitzen, Kaffee zu trinken und einfach zu gucken, wie er so rumfährt. Ich kann das total empfehlen.
Ja, ist nice. Ist der laut gerade?
Nö. Also, ist natürlich laut, aber ich finde ihn erträglich. Also, Er hat auch mehrere Stufen. Manchmal, wenn er über irgendwas drüber fährt, manchmal fängt er dann nochmal an, so richtig loszulegen. Sonst geht's. Gut, Python.
Cool. Python, genau. Wenn ihr Python, ich weiß gar nicht, ob man es wirklich können muss. Es geht eigentlich. Auf jeden Fall, es geht auch weniger ums Python, es geht mehr um den vorderen Teil, und zwar um Neural Networks. Neuronale wenn ihr euch so ein Netze. Bisschen für neuronale Netze, genau. Wenn ihr euch Thema ein bisschen interessiert, ich habe es nicht irgendwie ganz durchgelesen oder ganz durchgearbeitet. Aber
du hast den Klappentext schon mal gelesen.
Ja, ich habe den Klappentext schon mal gelesen. Nein, ich habe auch einige Kapitel da teilweise irgendwie durchgelesen und so. Aber was ziemlich cool an dem Buch ist, sie haben halt immer irgendwie so ein bisschen Python-Code als Beispiele und so, und du kannst das halt auch irgendwie ausprobieren. Du kannst halt auch einfach so ein kleines Neural Network irgendwie in Python bauen und anschauen. Und das erklärt, also sie erklären einerseits halt die Konzepte recht einfach, finde ich. Und du hast dann halt auch immer so ein Python-Example, was halt irgendwie hilft beim Verständnis. Aber eben, also ich habe es irgendwie nicht ganz durchgelesen, ich habe es nur so punktuell irgendwie angeschaut. Aber das Zeug, was ich so punktuell angeschaut habe, war recht interessant und hilfreich. Von dem her, wenn euch sowas interessiert, ist wohl ein ganz okayes Buch.
Okay, cool.
Könnt ihr mal reinschauen. Ich habe halt so einen O'Reilly-Account, von dem her.
Oh, kostet really? Mich
das halt auch nix. Oh, really? Account? What? ja, sonst, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht, ob ich mir das kaufen würde, aber wenn man das halt einfach for free mal irgendwie drin rumblättern kann. Ja. Ist es ziemlich nice.
So. Ich bin mal wieder in die Verlegenheit gekommen, mein Telefon neu routen zu müssen, weil ich irgendwann mal verkackt habe, das da aufzupassen. Stellt sich heraus, das ist sehr einfach und ich habe diese Anleitung hierfür gepickt. Dürfen wir das verlinken oder ist nee, es dann
das ist alles
irgendwelche?
Okay. Ist ja, okay, alles
ich weiß ja mal.
Ja, wir sind ja Presse und Research und das ist alles super. Alles, was du machst.
Ja, genau. XDR Developers ist auch, glaube ich,
ja,
ein okay.
Ja, aber dann
genau, also stellt sich heraus, das war nicht so kompliziert, wie ich mir gedacht habe, und es gibt jetzt seit kurzem, also es gab quasi das Problem, dass wenn du auf deinem Pixel die Version Android 11 oder was auch immer das aktuellste da ist, installiert hast, dann macht der quasi so eine diesen Check, ob dein Handy noch cool ist, über Hardware. Also diese Hardware Evaluation, ich weiß nicht genau, wie es heißt, also diese Attestierung macht über Hardware. Und sobald du deinen Bootloader geunlockt hast, sagt quasi Hardware-Attestierung, nee, alles scheiße. Stellt sich heraus, es gibt für Magisk ein Plugin, was quasi die Attestierung wieder auf Software zurückstellt für diese Validierungskram. Und so hast du quasi die Möglichkeit, wieder dein Telefon geroutet zu haben, ohne dass alle Apps unglücklich sind, dass dein Handy geroutet ist. Mhm. Das ist quasi der Stand. Wenn das jemanden interessieren sollte, ich verlinke das mal mit GitHub.
Okidoki.
Dann
kommen wir zu den Picks. Letzter Punkt auf unserer Liste.
Wo man wieder hier Dinge drücken muss, vielleicht.
Ja.
Yeah. Oh, shit.
Der ist schon wieder woanders.
Das hier? Das ist schon wieder nicht beim Drücken. Das ist immer das Gleiche.
So.
Ja, dann
Picks. Hier. Open Engineer sind so Leute, die scrapen GitHub und bauen halt so ein Developer-Profil draus, und das ist halt lustig, weil es halt einfach
nicht stimmt
und so. Und ist halt auch dein GitHub-Profil sagt halt in keinster Weise aus, was du tatsächlich machst. Es steht halt irgendwie so, ich mache halt irgendwie Experience in Ruby, Python, JavaScript und Shell. Seit 9 Jahren. Das ist halt zum Beispiel überhaupt nicht erwähnt, was ich auf Arbeit mache. Ist halt überhaupt nicht repräsentiert. Und das ist das, was ich halt Geld damit verdiene. Also das Ruby, Python, JavaScript-Zeug ist halt irgendwie, was ich für Fun baue. Was ich irgendwie für Geld baue, ist da irgendwie überhaupt nicht erwähnt und so. Hat halt zum Teil lustige Sätze, aber ist halt irgendwie hübsch gemacht, kann man nichts sagen. Ja. Hat auch tolle Sätze wie the top three, the top three has received more than one and one likes respectively. fair enough. War dann alles wohl nicht fair. So gut.
Doch, wenn du das Zeug selber likes, kriegst du auch einen Like dazu.
2015 ja. Warst du am produktivsten. Ja. Das ist seitdem hat's abgenommen, Junge.
Genau. Das war's. Das 2020, kein gutes Jahr für mich.
2020. Hast du abgelost.
Man wird nicht jünger. Ja.
Und am Sonntag, genau, am Sonntag machst du am meisten.
Genau, ist halt auch so mäßig repräsentativ, weil, ja, 2020 habe ich zwar auch irgendwie super viel Code gemacht, aber halt super viel auch irgendwie für Studium und so. Was halt hier auch einfach nicht auftaucht. Ist halt interessant. Sie erstellen dir halt einfach so ein Profil und du kannst dann da hingehen und sagen so, take down my profile. Aber sie erstellen dir einfach mal eins. Und Leute, die dich dann googeln, sehen das dann halt und denkst so,
Und du bist looking for opportunities.
Ja.
Anscheinend. Also ich bin hier bei Professional Network is with just 2 people he follows, Felix carefully picks the people who work inspires him. In contrast, 74 engineers follow Makefu and his work. This number of followers, Felix belongs to the top 25 of the most followed software developers. Krass. Bin mal ein krasser Typ.
Krasser Hacker.
Wunderbar.
Ja. Aber ich finde schön, dass meine Location ist halt .. 1 ja, und dann Seasonal Software Engineer vom Localhost. Ja,
das ist sehr schön.
Das ist ein guter IPv6-Joke. Finde ich nice. Kann man machen. Könnt ihr ja, wenn ihr ein GitHub-Profil habt, stellt es halt irgendwie hübsch dar, aber das, ja.
Das hat einfach überhaupt keine fucking Aussage.
Ist halt keine Aussage, ja.
Das ist hier auch so eine Aussage, ja. With 71 public repositories, he belongs to the top 50% of the software developers based on their public open profile. Top 50. Ja, toll.
Super.
Percent. Das ist echt so, wow, ich hab's geschafft, ich bin in den Top 50. Quasi.
Ja.
Ach, scheiße, ey. Naja. So nee, witzig. Halt.
Ja, witzig. Ja. Aber es ist halt schon witzig, das irgendwie für sich mal irgendwie anzuschauen. Dann Shoutout an unsere Hörer.
Was ist denn Stollinator? Was ist das? Der Stollinator, wo war das jetzt hier? Felix has shown interest in projects like Stollinator and Payload. Okay,
what
na gut.
What the fuck?
So witzig. Ja.
Implementation
of the famous Dr. Axel Stoll IRC-Bot, known from Shakespeare's on Freenode. Na gut, da habe ich wohl Interesse drin.
Ja, wenn das die Seite sagt, dann
wird das so sein.
Dann wird das so sein. Kannst du nicht. Aber ja, stimmt, das has shown interest in, das stehen bei mir halt auch 2 Projekte, wo ich absolut
fragwürdig
habe ich wohl irgendwann mal vielleicht gestartet, aber weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, warum. Muss ich ganz ehrlich
sagen. Zeitpunkt
war
es eine gute Idee.
Tja. Gut.
Das finde ich sehr, sehr gut. The most popular project of Felix Open Source Portfolio is DNS Map, described as fork of code google.com DNS Map. Ich habe es quasi nur genommen und auf GitHub geworfen, damit es nicht auf code google.com vergammelt. Das ist mein most famous project.
Ja.
Siehst du mal.
Toll.
Hast du gut gemacht. Schön.
Ja, habe ich toll gemacht. Habe ich toll dieses Softwarepaket aus dem anderen Software rausgerettet.
Wie du das von einem Git ins andere Git gepackt hast, ist wirklich.
Nee, das Respekt. War Subversion noch. Das war vor der Pain, hey.
Wow, krass, hast du dieses Git Subversion Plugin, ja.
Nee, ich habe diesen Button gedrückt, glaube ich, und dann hat er es nach GitHub geworfen. Nee, schön. Nee, cool, cool, cool.
Na denn, ja. Weiter geht's.
Dann hier Shoutout an unsere Hörer, und zwar im Speziellen an Skyr. Keine Ahnung, ob man seinen Usernamen so ausspricht. S-K-Y-R.
Ich glaube, das ist dieser Joghurt, oder?
Ja, Skyr. Dieser Joghurt heißt doch auch irgendwie. Aber ich glaube nicht, dass das
Käse.
Dass Skyr. Die, wie dem auch sei.
Jetzt müssen wir es nachschauen. Nee, ja. Erzähl weiter.
Es ist egal, wie der Joghurt heißt, glaube ich. Auf jeden Fall stellt sich raus, er hat ZFS ausprobiert Skier. Und gesagt, ist voll langsam. Stellt sich raus, auch bei ZFS muss man Dinge natürlich richtig machen. Und es scheint wohl so, dass in der bis inklusive 083 war die Encryption Performance, wenn man keine Hardware-Beschleunigungsdinge hat, ziemlich kreblig. Und ab 8.4 wird das wohl besser. Und tja, so ist das halt.
Was muss ich haben?
Du willst das, wenn du
ich bin 861 jetzt.
Was?
Ist 8, gut, oder?
861. Ja, das ist gut.
Genau, also ich habe jetzt auch ZFS da drunter mit Vollverschlüsselung.
Verrückt.
Des Systems.
Aber
das ist cool.
Du hast auch ein neues System, das heißt, dein System wird irgendwie diese Krypto ASNI
Hardware haben. Ja, ASNI kann das schon, ja. Also es können
ja.
quasi Geräte,
ja, ja.
die...
Genau.
Also mein alter Laptop, der hat 7 oder 8 Jahre alt, weil der konnte das auch schon.
Ja, ja, genau. Also es gibt halt aber diese HP... Wie heißen die?
Crap Books.
Nee, NAS-Dinger zum Beispiel. Und
so,
die
hat
das halt gerade noch nicht, also die sind aber auch schon super alt, also es ist halt.
Ja, ich weiß, da gab's diese Microserver-Teile.
Ja, ja, diese HP Microserver-Dinger, und die hatten halt keinen ASNI und genau, N54L zum Beispiel, mhm, war so ein Ding. Und die hatten halt noch kein ASNI, und ohne ASNI sind halt, je nachdem, wenn du kannst es in Software wohl auch einigermaßen performant bauen, aber du musst da halt ein paar Dinge beachten, das haben sie bis zu einer gewissen ZFS-Version halt wohl nicht gemacht. Und die Performance war dann halt eher so unterirdisch, wenn du das gemacht hast.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, also aber ohne AES macht halt auch Plattenkrypto keinen Spaß.
Ja, genau. Du willst halt, also du willst irgendwie auch Hardware, die ASNI hat, glaube ich. Wenn du Krypto machst. Ja. So generell. Genau. Aber ZFS, beste Sache.
Mhm. Skyr wird übrigens Skyr mit 2 Es ausgesprochen. Skyr.
Skyr.
Jetzt der Frischkäse auf Magerstufe.
Yep.
Oder welches Skyr?
Ja, ja. Ja, das ist Skyr. SKYR wird es ausgeschrieben.
Ja,
und SKEER wird es ausgesprochen.
The more you know.
Okay.
Ja, wissen wir wieder was.
Okay.
Wieder was gelernt. Sogar noch in den letzten paar Minuten.
Ich habe immer Skyr gesagt, das ist natürlich falsch.
Skyr. Ja, ist falsch. Skyr. Skyr. Ist ja auch Icelandic.
Ingo, Felix, ihr müsst es auch noch sagen.
Nee.
Das sind alle leer.
Ich hab's schon. Ja.
Skyr.
Okay, na gut, dann machen wir schnell zur Nähe.
Gut, weiter. Hier, Live-Coding.
Live-Coding-Event
am Sonntag. Also das Ganze, diese Pick funktioniert nur, wenn wir morgen noch veröffentlichen. no pressure, Ingo.
No pressure, Ingo. Und die Leute müssen es ja auch noch zu dem Zeitpunkt hören. Und die müssen quasi die 3,5 Stunden bis jetzt durchgehalten haben. Was quasi auch nochmal
richtig. Also wahrscheinlich hört also eh niemand die Picks. Oder wir haben Kapitelmarken, wo man direkt zum Pick springt.
Aber, ich glaube, niemand springt einfach am Anfang mal. Das ist dann nur so, heute höre ich mir zuerst die Picks
oder
an.
Nur die Picks.
Nur die Picks. Das andere, das interessiert mich nicht.
Genau. Das wäre mal
dieses dumme Gelaber.
Statistiken zu unseren Kapitelmarken.
Also wenn ihr das macht, meldet euch mal und dann warum? What the fuck?
Warum guckt ihr nicht einfach durch die scheiß Links durch in unseren Chat, in unseren Shownotes, weil das macht mehr Sinn als uns.
Aber erzähl uns doch mal, was mit diesem Coding-Event ist.
Live-Coding ist.
Da macht am Sonntagabend einer,
einer.
im Blog Internet. Und ja, einer, genau, einer im Internet, der einen Blog schreibt und Kurse anbietet für Java-Technologien. Also der hat so einen The Confident Spring Professional Kurs und The Confident Maven Professional Kurs und ein JDBC Workbook als Courses. Bis jetzt kenne ich vor allem die Blogposts, die ganz sinnvoll sind. Und der macht am Sonntag ein Live-Coding-Event auf YouTube, wo er sagt, dass er einfach mal versucht, unterhaltsam eine Applikation durchzucoden. Und da möchte er von einer Zahlungs-API, also Stripe, bis hin zu einem Frontend alles zusammenstöpseln, so dass man es benutzen kann, und möchte dabei jetzt nicht in die Tiefe gehen und detailreich alles erläutern, sondern es soll unterhaltsam sein und man soll mitmachen können gleichzeitig. Und es klingt nach einem ganz interessanten Event und für Leute, die
macht sich das auf Twitch TV oder
das ganz interessant werden.
Macht er das? Was ist
das? YouTube. Okay. Genau, also er will nicht einfach nur how to implement this machen, sondern auch Themen diskutieren, wie Trade-offs, die man eingeht, Testing, Architektur, IDE-Skills, Programming-Flow. Ich bin mal gespannt, was es gibt. Ob es so interessant wird, wie sich die Ankündigung liest. Und wenn nicht, sonst da mal durch das Blog klicken, wenn man Interesse an den Themen hat, Java-Programmierung in verschiedenen Ausprägungen. Und auch keine verkehrte Idee. Empfehlenswertes Blog. Ja, dann ein zweiter Pick ist ein Shameless Self-Plug quasi. Die Karakun, mein Arbeitgeber, sucht einen Admin. Gerne auch in Dortmund oder Dresden und nicht nur am Hauptsitz in Basel. Mit einem Pensum zwischen 50% und 100%. Und es geht, genau, die Stellenanzeige ist verlinkt. Wer Fragen hat, kann sich gerne bei mir melden. Wir haben auch ein paar andere Stellenanzeigen offen, wenn ihr auf der Suche seid. Dachte ich, kann ich mal erwähnen, dass wir da so Jobs ausgeschrieben haben. Auch für Full-Stack Software Engineers und andere Stellen. Schaut mal rein.
Wenn ihr euch da bewerbt, gebt den Promocode BGT ein. Ihr bekommt da 10% auf 1000 oder so.
Genau. Den ersten Monat frei arbeiten.
Oder das?
Ihr könnt in den ersten drei Tagen nicht direkt gefeuert werden. Genau.
Ist
wir haben schon
ein gutes Team, macht Spaß.
Was sollst du jetzt auch anders sagen?
Tja.
Ja, aber das eben.
Das ist doch gut. Genau. Die Infos sind alle verlinkt, ne?
Ja. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass es, wenn man was doppelklickt auf der Seite, dass es gelb wird. Dann kann man es nicht mehr lesen. Das macht mich ein bisschen fertig. Kannst du da das irgendwie mal weitergeben?
Ah, ja, das geht gar nicht.
Das ist so nervig. Das ist so nervig, ey. Fuck, ich will was doppelklicken, so wie ich das immer auf allen Webseiten mache, und dann wird's gelb. What the fuck, ey?
Jede
Website hat noch Potenzial, oder? Jede Website hat noch
irgendwas. Jede Website hat Potenzial. Bewerbt euch da und dann könnt ihr das fixen. Das könnt ihr dann fixen.
Genau, vielleicht könnte der eine Typ das in der Live-Coding-Session mal reparieren. Das ist ja echt blöd.
Ey, der Typ mit der Live-Coding-Session ist kein Kollege von mir.
Vielleicht sollte er das werden, damit er das fixen kann.
Kann das trotzdem fixen. Das war so. Wie dem auch sei.
Wir haben noch
ein Video. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt oder nicht, aber Bon Appetit ist so ein Kochmagazin, glaube ich, eigentlich ursprünglich. Und die haben halt aber auch irgendwie so Online-Content. Und die hatten da irgendwie so ein Drama und keine Ahnung was. Und es haben ganz viele Leute gewechselt und also ist nice, sie haben tolle neue Leute gefunden und kann man nichts sagen. Machen gute Videos. Wenn ihr so Kochvideo-Dinger schaut.
Da gibt's Drama bei Kochvideo-Dingen?
Es gibt überall Drama. Drama.
Aber doch nur mit Gordon Ramsay, oder?
Überall, wo Menschen arbeiten, ist
Menschels.
Ist halt schwierig.
Also es ist, das Ding war irgendwie, sie haben irgendwie People of Color und so irgendwie schlechter bezahlt und ihnen schlechtere Opportunities gegeben als irgendwie anderen Leuten und so.
Das ist nicht in Ordnung.
Was irgendwie schon nicht in Ordnung ist, und dann sind irgendwie Leute gegangen und keine Ahnung was, und gab es irgendwie lange kein Content, und jetzt gibt es seit einer Zeit wieder Content und sie haben ja halt irgendwie tolle neue Leute gefunden. Kann man.
Und die wieder schlechter bezahlen, oder sind das andere
das
Leute?
Das weiß ich
jetzt
nicht.
Jetzt haben sie nur noch Weiße eingestellt, dann haben sie das Problem nicht mehr.
Das ist ja einfach.
Ja. Nee, aber ja, gab da irgendwie Changes und
Drama-Lama.
Okay. Jetzt machen sie wieder coole Videos. Das ist alles, was mich interessiert.
So, nachdem wir schon bei Shameless Self-Plugs waren, ich war die Woche auch fleißig. Das ist schon der dritte Podcast, den es die Woche gibt, wo ich beteiligt bin. Radio Tux, Januar habe ich schon gesagt, wir gucken mal so ein bisschen in die Vergangenheit, letztes Jahr und in die Zukunft, was uns so Linux Open Source mäßig erwartet. Unter anderem, wie gesagt, haben wir auch über die ganzen Phones, Linux Phones geredet. Und eine neue Folge vom Nextcloud Podcast gibt's auch, und da ging es diesmal um die DAC-App und die Notes-App, also wer die entwickelt, wie er dazu gekommen ist, die zu entwickeln, wie toll oder nicht toll die Android-Programmierung ist und eben diese Apps, die man verwenden kann. Genau, wer euch das interessiert, könnt ihr da mal reinhören. Gut. Und
Hast du vor, auch von den OwnCloud-Leuten Podcast zu machen? Das wäre auf jeden Fall sehr cool. So, hier übrigens gibt's Folgendes von der OwnCloud-Board.
Also die sind noch nicht auf mich zugekommen. Ja, also guck.
Du solltest mal auf sie zugehen und sagen so, ich habe hier Folgendes in meinem Portfolio bereits. Kommt euch das bekannt vor?
Gäbe es bestimmt auch spannende Interviews zu führen, aber ich mache jetzt
auf jeden
halt den
Fall
Nextcloud Podcast. Und wie gesagt, da suche ich auch gerade Feedback. Ist halt ein Podcast in Englisch, ist der erste, den ich so mache. Ich finde ja ab und zu, oder man hört diesen deutschen Akzent schon ziemlich, weil die meisten Leute, die ich interviewe, sind auch Deutsche. Das ist so ein bisschen kritisch, aber abgesehen davon macht's Spaß. Ja. Dann sind wir fertig, oder?
Jo.
Klappe zu.
Das
Affe
war's.
Tot?
Klappe zu. Nein, wir töten niemanden.
Keine Affen töten.
Du hast ja gerade keine Tiefkühltruhe. Da kannst du keine Affen. Ja. Du weißt ja nicht, wohin mit dem Affen.
Hinter dir ein dreiköpfiger Affe.
Bank the Monkey. Oh. Gibt es das eigentlich noch? Ist es jetzt auch, ist es immer noch Flash, oder kann man das auch jetzt als...
Und so schließt sich der Kreis.
Für, Bank the
für
Monkey.
Diese Sendung. Flash am Anfang, Flash am Ende. Wunderschön. Ich wünsche euch, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao. Tschüss.